Es brummt wieder.
Ja, sind wir schon drauf?
Ja.
Max? Wir müssen reden.
Schönen guten Abend.
Abend.
Oh, mein Bier, danke.
Ja. Helga.
Ja, ich hätte auch gerne ein Bier.
Wir müssen reden.
Echt? Oh, das ist sogar kalt.
Ja, das ist jetzt kalt.
Das ist noch restkalt.
Ah.
Es war noch kälter als wir.
So. Da sind wir schon.
Kälter geworden, wenn es im Kühlschrank gewesen wäre.
Wir sind schon da. Oh Gott, ich bin noch gar nicht vorbereitet. Das war mir jetzt alles viel zu schnell.
Das ging jetzt alles ein bisschen schnell, ne?
Ich muss jetzt hier mal Kolloquy erstmal starten. Ach nee. Ich sag dir hier,
du musst
Helga
mir
wollte,
das WLAN-Passwort geben, weil sonst kann ich nicht mal einen.
Ach, dann nochmal ein WLAN-Passwort. Soll ich das nochmal rasch eintippen hier?
Aber Helga, währenddessen kann ich dir gleich mal das Programm zeigen, was du gerade bewundert hast, ganz rechts, ja? Das ist nämlich folgendes. Ich tippe hier auf Control und auf Dings und dann kann ich hier. Kolloquy, zack, so schnell starte ich meine Programme. Das ist nicht Quicksilver. Bin ich ein großer Fan von, das ist die Art, wie ich meine Programme starte.
Ich nehme eigentlich immer nur
wir sind Entsetzer. Nee, was hast du neulich so neu geschrieben? Das ist ein bolder Move, aber so rolle ich. Oder was hast du geschrieben? Das war so.
Was? Ja, nee, so bin ich.
So, aber so bin ich, genau. Das war ein bolder Move, aber so bin ich. So.
Darauf stehe ich oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier IEC-Client, hast du auch alles?
Ja, habe ich auch, aber ich habe das nicht mehr hier drin in der Liste.
Also, ja muss jetzt nicht sein. Also, aber hier, da sind sie nämlich schon alle. IEC.freenode.net ist der Server und WMR, wie immer, der Raum. Und wir sind natürlich wieder live.
Wie war der? Ah, ich kann es bei dir einfach abtippen.
IEC.freenode.net.
Wenn man tippen könnte.
Punkt net.
Passwort nix. Muss man hier nur. Wo ist denn das da?
Hashtag BM, also.
Muss man das mit Hashtag da eingeben?
Ja, das muss man. Das war das Channel-Ding damals.
Damals.
Ach, damals.
Ist das Adium in IRC?
Das geht,
ja.
Das wusste ich gar nicht, dass das geht.
Ja, das ist nur so mittelgut leider.
Naja. Okay.
Wollen wir so anfangen, so Sendung und sowas? Und
ach ja, wir wollten ja einen Podcast machen.
Ne? Ja, so.
Also wir hatten jetzt echt überlegt, weil es gab ja auch viele Beschwerden. Es gibt ganz, ganz viele Nebenpodcasts neben uns. Ich meine, wir sind natürlich ganz klar, wir wissen natürlich, dass ihr nie etwas anderes hören wollen würdet, als wir müssen reden. Und deswegen haben wir eigentlich auch gar keine Befürchtung, dass uns das irgendwelche Gehörer kosten wird. Aber wir haben halt eigentlich gar keinen Bock zu senden. Wollen es eigentlich jetzt auch einfach umschalten. Wir wollen uns jetzt so ein bisschen durch die Podcast-Landschaft durchhören. Mikrodilettanten, Vrindt, was noch irgendwie? Irgend so ein Piratending. Und was läuft noch?
Ich gucke hier mal kurz bei der Hörsuppe.
Ganz, ganz viel. Das ist also. Was willst du denn hören? Der Gast bestimmt. Welchen Podcast hören
wir? Nein, wir machen eigene Themen.
Eigene Themen?
Ja, wir können ja noch ein bisschen Zapfenstreich hören, oder?
Ja, genau. Ach ja,
ja
genau.
Die ganzen Vuvuzelas.
Und einen Zapfenstreich wollten wir auch noch machen.
Ein Zapfenstreich?
Ein Zapfenstreich für die Frauen. Denn heute ist ja Weltfrauentag.
Mensch, Kinder.
Es kommt alles aufeinander. Ist heute eigentlich ein guter Tag für den Weltuntergang, oder?
Was ist denn die korrekte Frauentagsbegrüßung, Anerkennungsgeste? Also ich hab
Blumenstrauß nicht, ne?
Nee, bitte keine Blumen, bitte keine Blumen.
Okay, ernsthaft nicht?
Okay. Nee, warum?
Wir haben auch extra keine gekauft.
Warum?
Pflanzliche Geschlechtsorgane, was sollen wir denn damit?
Pflanzliche.
Aber es gibt sehr, sehr viele Frauen, die finden Blumen sehr schön.
Aber darum geht's ja auch gar nicht. Dafür gibt's schon den Valentinstag noch, einen Blumentag braucht man eigentlich nicht.
Worum geht's denn heute?
Geht ja eigentlich darum zu gucken, dass die Gleichberechtigung schon ziemlich weit gekommen ist, aber eben noch nicht alles geschafft hat. Dass zum Beispiel immer noch dieser Pay Gap herrscht, dass die Quote immer noch nötig ist und zumindest hier.
Ich jetzt als Mann, der jetzt mal darauf hinweisen möchte, dass ich es einmal nicht vergessen habe.
Wir wollten aber das Thema eigentlich zum Ende hin machen, nicht, dass wir uns jetzt schon die Haare kriegen.
Du hast jetzt schon mit dem Frauentag angefangen.
Ja, ich habe es mal einmal erwähnt. Das ist mal einmal so guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag. Herzlich willkommen zum Frauentag. Liebe Frauen, ihr seid natürlich auch gern gesehene Hörerinnen.
Mir sind hier übrigens zu viele MacBook Airs so als scharfe Waffen.
Wir haben auch, glaube ich, insgesamt haben wir einen echten Männerüberschuss in unseren Hörern. Und
meinst
das
du?
Ist ja, glaube ich, das finde ich auch nicht gut.
Ihr habt auch noch nie eine Frau hier zu Gast gehabt, habe ich gehört.
Genau, eben. Ja, du bist die erste Frau. Das beschämt uns. Aber wir haben auch noch nicht so viele Gäste gehabt insofern. Also,
aber ich bin auch die Einzige, die ein cooles MacBook hat.
Ja, vor allem halt im Mustache, ne? Also damit hast du auf jeden Fall gleich hier Postgender gesetzt.
Und du hast hier noch deine
Metrosexuell.
Das ist aber CCC geprüft, das fehlt bei mir noch.
Ja, das hast du nicht drauf?
Nein, das habe ich hier noch nicht drauf, das habe ich nur
warum
auf dem Telefon.
Warum denn das nicht?
Weil ich noch nicht dazu gekommen bin, da weitere Aufkleber raufzumachen.
Ja, also es gibt diesen ich glaube, den hatten wir schon in einer Folge mal erwähnt, den Aufkleber.
Den CCC geprüft? Den
CCC geprüft, der ist von jetzt, also jetzt mit Y geschrieben auf Twitter, jetzt. Der hört uns übrigens auch zu, wie schöne
ja.
Grüße. Und jedenfalls, der hatte zum letzten Kongress, zum letzten Chaos Communication Kongress, hatte der schöne Aufkleber gemacht. Und zwar halt so blauer Rand, also so rund, blauer Rand, und da steht Urteil Doppelpunkt alternativlos. Zwar herausgegeben vom CCC.
Mach doch einfach ein Foto von
Cyber-Zertifizierungsclub.
Ah.
Und das ist halt eben CCC geprüft. Das ist natürlich eine witzige Referenz auf Daniel Dumscheid-Bergs Rauswurf aus dem CCC, weil der doch damals auf dem Camp da irgendwie
die also CCC geprüfte Infrastruktur schaffen wollte.
Aus Sicht von Andy Müller-Magun sein OpenLeaks-Projekt. Ja.
Da hinten ist eine halt Steckdose. Aber nicht das blinkende Dingens bitte rausziehen.
Von Hackern hat testen lassen wollen.
Ja.
Ja, ich habe schon gesehen. Ja, das ist eigentlich schon viel älter jetzt auch der Aufkleber. Also beim Kongress hat er die verteilt, aber ich habe meinen schon deutlich länger. Deswegen sieht er auch schon so scheiße aus auf meinem iPhone. Aber es gibt auch noch andere coole Sachen. Zum Beispiel gibt es davon, das hat glaube ich Map gemacht, noch einen Button dazu. Der war auch schon CCC Pfnord, aber.
Von Map kam ja auch der Spaghetti-Button, ne?
Den habe ich aber nicht, genau. Und jetzt gibt es auch noch den für Feministinnen, den Button garantiert ohne Männerhass und ohne schlechte Laune.
Ah, okay.
In Pink.
Super.
Schick.
Ja, wollen wir denn jetzt...
Das steht gar nicht auf der Liste, diese ganzen Themen.
Also wollen wir denn jetzt mit
das
oder ohne Männerhass?
Das macht ihr aber immer so, oder?
Was?
Nee, wollen wir jetzt mit oder ohne Männerhass? Heute.
Das klären wir am Ende der Sendung, oder?
Ach so, okay.
Okay, super. Diesmal mit mehr Männerhass. Mit noch mehr Männerhass.
Noch mehr Männerhass. Also wenn ich mir überlege, so wenig ich alles so hasse, dann ist das hauptsächlich...
MS Pro.
Also guck mal, mir verhält sich das hervorragend, bei genau. MS Pro verhält sich das hervorragend.
Männer können halt Bier trinken, Frauen halt nicht.
Oh Gott,
ne?
Das
ist
fängt
ja ganz
aber
klar.
Super
vielleicht
an.
Sitzt das Problem am falschen wieder. Ende der Flasche.
Ah ja. Das nächste Mal schlage ich dir der zweiten Gästin vor, dass sie dann nicht alleine kommt.
Wieso?
Na hier, zwei Männer gegen mich.
Ja, nein, ich bin ja auf deiner Seite. Das ist ja der Witz. Deswegen sitzen wir jetzt auch zusammen hier auf einer Couch und Max sitzt uns gegenüber.
Ach
das
so.
Ist jetzt wir gegen Max.
Ach so. Ach so.
Nein, ich sehe schon, hier gibt es wechselnde Koalitionen.
Genau, Max, überzeug uns doch mal, dass das iPad 3 geil ist.
Genau.
Das habt ihr noch keins bestellt?
Nein.
Nein.
Wie seid ihr denn drauf?
Ja, gestern ist das iPad 3 raus. Seit gestern.
Nee, raus ist nicht, ist angekündigt worden. Das ist jetzt
genau,
irgendwann
für den 16.
Dass am 16. März kommt und ja, schick. Also ich meine, gibt's also jetzt,
ja, wir sind auch wir wollen
eigentlich
auch Tech sein, oder?
Ja,
ich meine, so, oder nicht?
Müssen ich hatte gerade überlegt, eigentlich könnte man auch so einen komplett iPad-freien Podcast machen, dann sind wir der Einzige heute. Weißt du so, ja, mag zwar sein, dass hier noch andere Podcasts laufen, aber wir erzählen nicht übers iPad.
Aber wir haben jetzt hier schon vier Macs stehen, diverse und so. iPhones, da bietet es sich eigentlich an.
Wir sind ja praktisch auch schon ein Mac-Podcast, ne?
Ja, so ein bisschen schon.
Also faktisch.
Wir haben hier die vier MacBooks, genau, dann drei iPhones hier im Raum, dann vorne sind noch diverse. Das ist vorne, sie sitzt, das ist sehr lustig. Das ist jetzt, wir sitzen jetzt hier quasi im Studio, andere nennen es Gästezimmer, je nachdem. Und vorne sitzen sie und kochen und wollen gleich Germany's Next Topmodel gucken.
Praktisch, das ist absolute Kontrast.
Ja, genau. Das ist so, während hier die Schönheitselite, der und sitzt da vorne, guckt, läuft vorne Heidi Klum und erzählt intellektuelle Dinge.
Ja, aber hätten wir jetzt hier Kameras, dann würden, glaube ich, auch bei uns ganz viele mitschauen und gucken, wie schön wir sind.
Ich habe sonst noch Nagellack dabei und könnte dir anbieten, jetzt die Nägel live zu lackieren oder so.
Das wäre total super, oder?
Aber dann bräuchten wir echt eine Kamera, weil sonst lohnt sich das nicht.
Ja, ich meine, iPad 3...
Was wollen wir darüber erzählen?
Ja, wir haben uns ja gestern zusammen angeguckt, ne? Wir waren ja gestern irgendwie, haben uns die Keynote angeguckt. Und ich habe mir gedacht, ich habe es gestern auch so getwittert, ich habe gesagt, dass ich irgendwie schon so Fanboy genug bin, dass ich auf jeden Fall immer darauf hinfiebere, dass auf diese Events. Und es auch nicht, ich könnte es auch nicht einfach so an mir vorbeistreichen lassen. Ich muss es dann auch angucken, so. Aber ich bin irgendwie nicht Fanboy genug, danach nicht enttäuscht zu sein. Also nicht, nicht enttäuscht von wegen so, das ist ja alles scheiße, was die machen, aber halt einfach enttäuscht vom Neuigkeitswert. So irgendwie ist halt einfach nur die Bestätigung der Gerüchte und dann irgendwie, ja, es hat dann doch ein Retina-Display und dann hat es irgendwie, keine Ahnung, ja.
Eigentlich das, was man erwartet.
Ja, und das ist ja auch gut, so, das ist ja nicht schlecht, ne? Das war ja, das ist ja auch viel, so ein Retina-Display auf einem
ja,
iPad.
Ja, das ist eigentlich schon eine ganze
das
Menge.
Ist schon echt auf jeden Fall ein krasses Ding, aber ja, war ja irgendwie auch total erwartbar. Und deswegen sitzt man dann da und denkt sich, ja.
Aber boah. iPhoto fürs iPad?
Okay, das war die eigentliche News, so, ne?
Also das war ist vorher auch schon gerüchtelt. Also es war schon, das
ich hab mich
Gruber wusste das schon vorher.
Ich wusste gar nicht, dass es das gar nicht gibt. Ich dachte eigentlich,
ach so, schon du, dachte, so. Es gibt schon.
Ich dachte das auch. Aber das Ding ist so groß, wie will man denn damit Fotos machen? Also
gar nicht, nee.
Ja, aber das kann man doch auch. Das hat ja auch eine 5-Megapixel-Kamera und ist supi und total toll. Und
es gibt viele Leute, es ist ja so, dass die nächste Generation von Konzertfotos, dass man keine Kameras mehr in die Luft hält und keine Telefone, sondern dass man jetzt sein iPad oben in die Luft hält. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Leute ein iPad mit iPad-Fotos machen, weil man die anderen dabei noch so schön behindern kann.
Genau. Und noch so
wobei ich so. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, damit Fotos zu machen, weil man hat gleich so ein krass großes, scharfes Display, auf dem man wirklich jedes Detail erkennen kann. Also man kann noch beim Foto machen gucken, ob es wirklich scharf ist. Das stelle ich mir eigentlich sogar ganz cool vor. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein paar Anwendungen gibt, so im Trickfilmbereich oder sowas, wo es jetzt nicht so wichtig ist, dass das Ding in die Tasche packt, sondern wo man es irgendwie auf so ein Stativ stellt, dann hat man ein schönes großes Display dran und sagt einmal und jetzt auslösen und alles ist gut. Das stelle ich mir eigentlich
schon. Kannst auch besser halten als so ein iPhone oder so, ne? Also mit halt mit zwei Händen kann man ja eigentlich so auch so kameramäßig eine stabilere Aufnahmepositionen mit hinkriegen.
Na, ich weiß nicht. Das könnte aber auch ganz schön wackeln, wenn das ein bisschen größer ist und dann kommt der Wind oder was?
Man muss sich in einem windlosen Bereich bewegen.
Das ist dann
wir haben die Segel gestellt. Wir haben die iPad-Segel gestellt.
Ja, was für mich so der Dim-Dim-Dim-Moment war, so dieses Oh-Oh, das ist kein gutes Zeichen, war, als ich las, dass bei AT&T in Amerika, jetzt wenn man sein, also gibt es ja das neue OS fürs iPhone und wenn man iPhone 4S hat, und wenn man da jetzt das neue Update installiert hat, dann steht da plötzlich statt 3G, was vorher da stand, oben in der Leiste steht jetzt 4G. Aha. Also das Telefon behauptet jetzt ein 4G-Telefon zu sein.
Ah.
Was kompletter Bullshit ist. Es ist nach wie vor das gleiche 3G-Telefon, was es vorher war. Da hat sich aber offensichtlich die Marketingabteilung von AT&T durchgesetzt. Und hat gesagt, hey, da muss aber 4G stehen. 4G, das ist, wir haben kein 4G, darum müssen wir an unser 3G 4G dran schreiben. Ihr müsst da 4G ranschreiben. Und ich glaube, das ist sowas, ist so ein bisschen so mein Eindruck. Zu Steves Zeiten hätte es das nicht gegeben. Aber jetzt,
Es hat Mapp heute getwittert, dass er das nicht mehr hören kann. Dieses, das hätte es zu Steves
Zeiten. Zu Steves Zeiten hätte sowas aber nicht
gegeben.
Naja, damals, als alles besser war.
Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die bei AT&T jetzt so Blut geleckt haben und jetzt sagen, so als nächstes wollen wir, dass dann auch hinten AT&T draufsteht und dass Android draufkommt oder andere schlimme Sachen, die niemand haben möchte. MS Pro könnte mal lauter.
Das sagt
noch
der Chat,
lauter.
Genau.
Das ist, dann musst du aber hier, dann darfst du nicht so pegeln beim Reden, ansonsten übersteuerst du.
Was?
Ich glaube, sind für alle taub. Okay. Oh Gott.
Ja.
Würdest du mal ausprobieren?
Ja.
Oder Max leiser, sagt der. Ja, ich glaube, Max hat ja immer irgendwie so, das ist, glaube ich, das ist seinem großen Ego geschuldet, dass er sich immer lauter macht
immer? Als alle anderen. Das ist heute das zweite Mal. Also,
nein, es hat immer.
Das ist, einfach das immer. Ist ganz schlechte das Kommunikationskultur, wenn man anfängt mit immer.
Ja.
Das ist... Aber ich habe ja gehört, eure Gäste versuchen immer davon, euch vom Streiten abzuhalten. Ich habe mir vorgenommen, das nicht zu tun. Also bitte rede ruhig weiter mit diesen Sachen mit. Immer machst du das und das. Das wird bestimmt noch lustig werden.
Oh Gott.
Und damals am Niagara-Fall hast du auch kein schönes Foto von mir gemacht.
Ihr wart am Niagara-Fall?
Nein, waren wir nicht. Auch.
Du machst mich immer unscharf auf den Niagara-Fall.
Was?
Immer.
Okay.
Mit dem iPad wäre es nicht passiert. Mit dem iPad wäre es nicht passiert. Dann wäre das Bild scharf gewesen.
Ja. Ja, also was ich für mich rechtfertige, warum ich mir das dann trotzdem immer angucke, ist auch tatsächlich Relevanz, ja. Es ist tatsächlich so, dass ja Apple nach wie vor diesen Markt komplett ownt.
Ja.
Es ist so, dass dieser Markt dabei ist, den PC-Markt an Relevanz abzulösen, beziehungsweise schon hat. Und das heißt mit anderen Worten, was in Sachen Computer, wenn Apple halt hustet, ja, dann ist halt irgendwie die Computerrevolution ausgebrochen. Und das heißt, wenn man sich für Technologie und wohin die Reise geht und auch die politischen und solchen Aspekte interessiert, dann muss man sich auch dafür interessieren, was Apple da wieder rausgebracht hat, weil das halt einfach halt wieder komplett die Welt-IT-Infrastruktur umkrempelt und wieder neue Dinge möglich macht und neue Entwicklungen anstößt und so weiter und so fort. Ja, also beispielsweise, wir nehmen jetzt einen Podcast auf und tun so, als ob das ganz normal ist. Der Podcast ist dadurch geboren worden, dass halt der iPod rauskam. Und Leute auf die Idee kamen, dann können wir doch irgendwie halt mal Radiosendungen aus der Dose machen. Und deswegen heißt das ja auch Podcast. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, wenn halt irgendwie eine disruptive Technologie auf den Markt geschmissen wird mit einer entsprechenden großen Relevanz und dadurch halt die Infrastruktur verändert wird, werden plötzlich auch ganz andere neue Medienformate möglich, dann werden ganz andere Konnektivitäten möglich, dann verändert sich die Welt in ganz erheblichem Maße und deswegen muss man sich eigentlich auch immer dafür interessieren, selbst wenn man Apple hasst, muss man sich dafür interessieren, wenn das neue iPad rauskommt.
Ich glaube, machen ja auch alle in Wirklichkeit.
Ja, machen auch, ja.
Es ist auch, was ich... ich fand den, irgendjemand hat das gestern getwittert, falls wir hier hallen, das liegt ja an diesem kleinen Raum. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm.
Das hallt schon ein bisschen, ne?
Ja.
Mehr Poster an der Wände.
Ja,
oder Eierpappen.
Ja, oder so Eierpappen oder so ein Zeug. Also wie gesagt, das ist jetzt hier alles so im Aufbau begriffen. Ich sehe das schon, das ist bei Tim. In 2 Wochen habe ich dann, mit 2 Jahren habe ich dann mein eigenes Studio irgendwo und 20 Millionen investiert und klingt immer noch nicht besser. Irgendjemand hat das gestern getwittert. Ich frage mich, Tweet, Zitat, ich frage mich, was die alle auf der Cebit gerade machen, ob die vom Beamer stehen und alle auf Steve Note gucken, weil eigentlich ist es, die könnten die ganze Cebit abblasen, das eigentlich Wichtige spielt sich wirklich in Cupertino ab oder beziehungsweise, ja, wo auch immer das jetzt
gerade passiert. Ja, und ich meine, das ist halt so die Sache irgendwie, es gibt immer diese Grabenkämpfe, ja, pro und contra Apple. Ich kann ja auch tatsächlich die Leute total verstehen, die Apple total scheiße finden.
Ja, die haben halt alle keinen Geschmack.
Nö, jetzt mal ohne Scheiß, also Apples Politik in Sachen, die kann man durchaus kritisieren und man kann auch kritisieren, wohin diese Reise geht. Und
von Erstock M ist er. Von
Ralf Stockmann, ja.
Ralf Stockmann, genau, das ist ein Tweet, war das.
Ah ja. Okay.
Also behauptet er zumindest gerade, ich war jetzt.
Das kann gut sein. Jedenfalls, der Punkt ist der, dass, und da sind wir eigentlich auch schon fast beim nächsten Thema, selbst wenn man irgendwelche Technologien oder irgendwelche Produkte oder so für sich ablehnt, muss man trotzdem irgendwie mit nüchternem Blick dessen Relevanz beurteilen können, wenn man irgendwie in diesem Bereich mitreden möchte. Und das fehlt mir halt immer. Das ist halt immer so eine komische, ideologiegetriebene Diskussion ganz oft. Apple ist scheiße und deswegen ist es irrelevant, dass das iPad kommt.
Ja.
Oder Facebook finde ich blöd, also ist Twitter der Gewinner oder so etwas, ja. Und das ist halt und das bringt halt keinen weiter. So, wenn du halt irgendwie sagst, ich lehne diese Technologien ab, also rede ich nicht darüber und räume ihnen keine Relevanz ein. Weil diese Technologien sind auch gerade in ihrer sozusagen Massenhaftigkeit und sind sie halt schon die Treiber der Entwicklung. Und sie sind eben die Plattform, auf der wiederum neue Dinge und neue Kommunikationsformen und neue Medienformate und so weiter und so fort aufbauen. Und das sind wir schon eigentlich beim nächsten Thema. Also wenn noch jemand was das zum iPad sagen
möchte. Also noch eine Anmerkung, und was heißt eine Anmerkung? Eigentlich muss man, du hast jetzt nur darüber geredet, warum man sich das überhaupt angucken sollte, aber ich denke auch, ich habe nur einen Teil davon gesehen, dass die ganze Zeit von diesem Post-PC-Zeitalter schon fast gesprochen haben. Und ich denke, alleine deswegen hätte man das jetzt vielleicht nicht angucken müssen, aber man muss es im Blick haben, wenn sie damit schon mehr verkaufen an Post-PC-Devices als andere Firmen an richtigen Computern, dann müssen wir uns überlegen, wo geht das eigentlich hin? Die Debatte, gerade dieses Jahr ist der Code Academy gestartet, endlich lernen zu coden. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Vorstöße, endlich mal Leuten beizubringen, wie ihre Computer überhaupt funktionieren. Und auf der anderen Seite geht dann Apple schon einen Schritt weiter und geht hin zu diesem Zeitalter, wo du gar nicht mehr wirklich diese Kontrolle da hast, weil der App Store dir alles Mögliche abnimmt. Du musst nicht selber viel Wissen haben beim Installieren, kannst aber auch teilweise fast gar nichts dahinter machen oder damit umändern und die können einfach sich überlegen, wir wollen diese Apps nicht mehr haben und nehmen die aus dem Store raus, lassen die nie rein und da bricht dann schon ein ganz, ganz neues Zeitalter an. Ich meine, auf dem Mac hat man das jetzt mit Lion auch, mit dem App Store. Da fängt das dann irgendwie auch schon an und fühlt sich nicht mehr so ganz an wie mein eigener Rechner.
Ja, aber beim Rechner geht es noch. Also da habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie eingeschränkt bin. Aber bei den iOS-Geräten ist das natürlich der Fall. Das ist ja auch die große Kritik, wohin das geht. Also, dass man dann tatsächlich sozusagen, das war ja eigentlich im Grunde genommen, war das halt der Talk von Cory Doctorow auf dem Kongress. Mhm. Die universelle Maschine wird halt deuniversalisiert und zu reinen, ja, proprietären Verkaufsstationen für den Content von Apple oder so, ja, halt umgebaut. Und ja, das bietet, es ist natürlich die Sache, also und das wird dann ja auch immer ganz gerne beiseite gelassen, es ist ja nicht so, dass das gegen die Konsumenten passiert. Es ist ja tatsächlich so, dass die Konsumenten sich ja auch
die suchen halt sich das durchaus, Gerät aus.
Ja, genau. Und zwar auch sehr bewusst, weil sie tatsächlich, weil auf der einen Seite tatsächlich diese Einschränkung ja auch Kontrolle bedeutet, die für viele Konsumenten, die sich eben nicht so gut auskennen oder auch teilweise Leute, die sich nicht drum kümmern wollen, halt bedeutet, dass halt sie über den App Store halt auch keine Malware auf ihren Rechner raufkommt.
Das ist aber ja, das ist das Versprechen, was man im Moment ja überall sieht, was überhaupt gar nicht eingehalten wird. Wenn Android und iPhone-Geräte auf einmal trotzdem Daten hochladen und es nicht mal abgefragt wird und zum Beispiel das komplette Adressbuch, wo man dann eben eigentlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die sich Apps installieren, dann trotzdem denken, hey, voll cool, dass die jetzt alles, was auf meinem Handy ist, zu sich hochladen und damit irgendwas machen können. Das glaube ich nicht.
Ja, also sie sind dann am Schluss irgendwie überrascht darüber, aber so richtig schlimm finden sie es, glaube ich, auch nicht. Also,
weil ich glaube schon.
Ich glaube, das finden schon einige. Also das ist halt so quasi so eine Lücke in diesem ganzen System. Und das ist... Ja. Also ich find auch, also man gibt eine Menge Kontrolle ab, damit gibt man aber auch ein Stück weit die Verantwortung ab. Wenn jetzt nämlich jemand... Also man hat jetzt plötzlich einen Schuldigen. Das ist vorher, wenn man die Software sich installiert hat, die irgendwie dein Adressbuch hochgeladen hast, ja, blöder User, selber schuld. Mhm. Und jetzt ist man in der komfortablen Situation, kann mit dem Finger auf Apple zeigen und kann sagen, Apple, mach mal was. Und jetzt ist Apple genötigt, dazu irgendwas zu machen.
Das haben sie auch gemacht jetzt, ne?
Haben sie schon? Ich weiß nicht.
Ich meine noch nicht.
Ich glaube, bei iOS 5.1 ist da jetzt noch nichts in der Richtung passiert. Ich habe es aber noch nicht... Also ich habe selber noch nicht überprüft, aber ich glaube so, also gefragt hat mich bisher keiner, ob ich auf mein Adressbuch zugreifen lassen möchte oder nicht.
Okay, ich dachte, ich hatte jetzt irgendwo gehört, dass Apple da jetzt jedenfalls angekündigt hat, darauf
zu reagieren. Ja, sie haben angekündigt, darauf zu reagieren. Naja, wobei, das muss man auch mal sagen, also ich kenne jetzt die Adressbuch-APIs nicht so gut, das kann man auch, aber je nachdem, wie die geschrieben sind, kann man das nicht mal heute auf morgen machen, weil die Programme müssen ja auch irgendwie... bisher reagieren sie halt irgendwie drauf, sie gib mir mal das Adressbuch zurück und dann kriegen sie das Adressbuch zurück und das muss jetzt auf den Prozess umgeändert werden. Gib mir mal das Adressbuch, ja, warte, ich frage erstmal den User, ob er dir das Adressbuch überhaupt geben will und dann Bescheid geben, sobald er dann das Adressbuch gegeben hat. Und in dem Zeitraum muss man sich ja irgendwas überlegen. Also es ist nicht so total trivial, da jetzt mal eben was Neues aus dem Boden zu stampfen.
Ja, also ich meine, ich fand ja auch tatsächlich diese Diskussion so ein bisschen albern, weil natürlich tatsächlich das ganze Zeug ja nicht einfach irgendwie eingesammelt worden ist, um diese Daten einzusammeln, sondern es hat ja tatsächlich eine Feature-Funktion gehabt. Also das heißt, man hat dort die Adressbucheinträge halt vorgehalten, um zu gucken, welche User, die man kennt, sich dann halt einloggen, um halt zum Beispiel bei Foursquare ist das dann halt tatsächlich ja so, dass man dann eine Nachricht kriegt, hier XY, den du auch kennst, hat sich jetzt bei Foursquare auch angemeldet, möchtest du dich mit ihm befreunden und solche Sachen.
Aber das Feature hätte man auch haben können, ohne das Adressbuch hochzuladen, unverschlüsselt.
Ja, man hätte dann halt auch wirklich vorher fragen können.
Hätte man dann machen können, genau.
Also zum einen hätte man, wobei es gibt auch viele, das muss ich auch sagen, es ist so, ich nutze so eine App namens Viber, heißt die, also es ist so eine Voice-over-IP-App und die fragt vorher nach, so, hey, damit wir das besser nutzen können, würden wir gerne ein Adressbuch hochladen. Ich habe mehreren Leuten habe ich diese App empfohlen und ich habe von wirklich mehreren das Feedback bekommen. Ey, weißt du was? Da kam dann so ein, also es sah auch noch so aus wie so ein Dialog von Apple. Da hat mir hier mein iPhone erstmal gesagt, dass die mein Adressbuch ins Netz hochladen wollen, ohne mich vorher zu fragen. Die Arschloch, die Software habe ich sofort gelöscht. Kein Wunder, dass die anderen Programme das einfach so
stillschweigend hochladen. Das ist genau der gleiche Effekt, den Google Street View, den Google erzielt hat, indem sie diese Widerspruchsfrist eingeräumt hätten.
Genau.
Hätten sie diese Widerspruchsfrist nicht eingeräumt, ja, dann hätte es da ein viel, viel kleineres Theater um diese ganze Street View-Geschichte gegeben, ja, weil dann nämlich tatsächlich ja keiner einen Grund gehabt hätte, da so groß drüber zu berichten. Aber durch diese Widerspruchsfrist hat die Bild-Zeitung und ganz viele Leute haben da eine Riesenkampagne gemacht. Noch bis zum etc. jetzt hier können sie die und runterladen und Widerspruch und hier und da. Und das ist da muss man einfach auch sagen, dass diese menschliche Psychologie ist da halt einfach irrational.
Ja, wobei man eben auch sagen muss, ich finde so ein Adressbuch hochzuladen so komplett, also es ist jetzt nur schwer zu verhindern, in dem Moment, in dem eine Software Zugriff auf dein Adressbuch hat, kann sie damit eigentlich machen, was sie will und da kann auch Apple nichts dran ändern. Aber dass die jetzt alle angefangen haben, wie die Bekloppten, die Telefonbücher komplett hochzuladen und hätte da auch wirklich dann noch am besten über eine unverschlüsselte Leitung, wie es ja auch einige noch gemacht haben.
Wie Path hat da irgendwie so alles komplett unverschlüsselt hochgeballert.
Unverschlüsselt mein Adressbuch durch die Landschaft pusten. Das ist also da kann man auch schon mal den für echten Arsch treten. Und selbst wenn sie es verschlüsselt hätten, wenn es dann irgendwo auf einem Server liegt und dieser Server geht den verloren und jemand, der technisch so fit ist, dass er es nicht mal schafft, eine Verschlüsselung für ein Adressbuch-Upload einzubauen, dem möchte ich ja gern mal wissen, wie viel Ahnung der davon hat, seine Server gegen Einbruch zu sichern. Und dann haben die da mal eben das Adressbuch von wie viel User-Pass auch immer hat, von 3-4 Millionen Usern. Das ist
Muss man gucken, wie viele jemals noch drin sind, weil ich habe bestimmt auch inzwischen über die ganzen Jahre angesammelt 600 Kontakte von der Schulzeit bis zu all den Bloggerinnen, mit denen ich mal Kontakt hatte, wo man dann die Adresse abspeichert oder irgendwie Telefonnummer, wo vielleicht dann auch der richtige Name beisteht von Leuten, die ansonsten im Internet anonym unterwegs sind.
Ich habe sogar 600 Einträge, die ungefähr wahrscheinlich bei ungefähr 600 Servern gesynkt sind. Also mal ohne Scheiß, ich weiß nicht, ich mache mir da nicht keinen
Kopf mehr drauf. Ja, aber du musst das vielleicht nicht machen, aber
das sind ja nicht meine Daten, das sind ja die Daten von allen Leuten, die ich kenne.
So. Genau, aber Leute, bei denen das potenziell gefährlich ist.
Frank Rieger hat mal irgendwann so schön gesagt, es ist halt relativ potenziell gefährlich, halt jemanden zu erkennen, also von diesen Spacken, von diesen Post-Privacy-Spacken, hat halt recht mit, ja? Also wenn du halt so mit jemandem mit mir befreundet bist und du hast ich habe dich in meiner Adressliste, so dann Pech, dann bist du halt bei zigtausend Firmen irgendwie auf den Servern dein Adressbucheintrag und so weiter und so fort. Also besser Abstand halten.
Ja, das ist schon mal eine gute Sache. Ja. Aber ich meine,
oder nicht immer, die echte E-Mail-Adresse geben. Oder
die spezielle MS-Pro.
Man muss mir immer nur Spam-MS-Pro@spam.com.
Catch-all-Adresse oder extra sowas einrichten. Aber ich meine, das andere Ding ist ja auch, das heißt, wir haben jetzt ein tiefgehendes Problem, dass Leute noch nicht genau verstehen, was eigentlich passiert, wenn Programme installiert werden. Dann gibt es einige, die eigentlich sich vorbildlich verhalten und denen sagen, was sie machen wollen, und das wird missverstanden. Aber ich finde, um nochmal den Schritt weiterzugehen, das ist doch ein Armutszeugnis, dann zu sagen, naja, das andere ist zwar nicht richtig, aber irgendwie funktioniert es noch nicht so, deswegen dürfen das jetzt alle scheiße machen.
Kapitulieren. Richtig, das ist ja der Punkt. Also ich bin ja nicht dagegen, dass diese Daten irgendwie in die,
Du.
Die Wolke gerückt werden. Deswegen, also ich habe da kein Problem mit. So.
Ja, aber du bist ja nicht der einzige Mensch auf der Welt.
Jetzt lass mal hier Erwachsene reden. Nee, das ist, ich finde tatsächlich, dass es Apple könnte da was. Ich finde aber auch, Apple probiert halt auch, und das finde ich ist ein großer Vorteil gegenüber Android-Geräten. Wenn man da in den Market geht, dann steht da haargenau, oder heißt jetzt nicht mehr Market, heißt jetzt ja Google Play oder wie auch immer, steht ja da haargenau, auf welche Bereiche irgendeine App zugreifen darf. Und man muss das vorher sagen und dann steht da, ja, kann auf dein Adressbuch zugreifen, kann deine SMS mitlesen, kann das und das, kann Netzwerkeinstellungen, weiß der Teufel was. Und das finde ich aus mehreren Gesichtspunkten heraus bedenklich. Also zum einen, ich weiß ja noch gar nicht, was die App macht. Da steht vielleicht, will auf mein Adressbuch zugreifen, und man hat da auch schon wirklich mehrere Sachen, wo dann so die Leute sich ganz furchtbar darüber aufregen. Nachher war es dann aber auch nur eine Freunde-Einladen-Funktion und hier, wir wollen ja das irgendwie ein bisschen komfortabler machen und wir laden gar nicht dein Adressbuch hoch und man kriegt das mit oder dergleichen mehr Position ermitteln oder sowas. Da finde ich den Ansatz von Apple ganz gut, dass in dem Moment, in dem es soweit ist, wird gefragt. Also du kriegst eine Karte zu sehen und dann ist ja irgendwie klar, die wollen jetzt meine Position wissen, um rauszukriegen, wo ich gerade auf dieser Karte drauf bin. Und das macht schon irgendwie Sinn. Und man wird halt man kriegt halt nicht so wahnsinnig viele von den Fragen. Und Apple gibt sich, glaube ich, echt Mühe, die auf ein absolutes Minimum zu halten. Zum Beispiel war es so bei den ersten iPhones, oder bei den ersten Betriebssystemversionen, da wurde man immer noch gefragt, möchtest du auf die Kamera zugreifen? Ist das okay? Und dann musste man das immer sagen, ja, es ist okay, dass sie
einfach... Aber, ne?
Und das haben sie das irgendwann stillschweigend
entfernt. Hast du das nicht mitgekriegt, dass dann irgendwie, keine Ahnung, was war das, die Washington Post oder so, hat einen Riesenartikel gemacht, so, was
irgendwie das auf deine Facebook, Fotos zugreifen
genau, was Facebook irgendwie alles irgendwie abgreift und so. Und dann gibt es halt tatsächlich irgendwie diese Liste mit Dingen, die Facebook, wo sich Facebook die App irgendwie so die Erlaubnis für holt.
Ja? Okay.
Und da gehört dann halt unter anderem auf die Kamera zugreifen zu können. Und dann schreiben die dann so, ja, und damit können sie jetzt sozusagen heimlich dich fotografieren und so. Also einfach nur, weil halt ja, diese, ne? Und die hatten dann auch irgendwie, glaube ich, sogar die Erlaubnis, halt die SMS irgendwie, ich glaube, das war aber auf Android,
die SMS
halt die Messages zu lesen. Mhm. Ne? Aber das war halt wirklich, haben sie nie benutzt oder so. Das war halt einfach nur halt irgendwie in diesen Anforderungen oder halt. Ne,
aber haben sie nie benutzt, das ist ja auch ein beklopptes Argument. Weil in dem Moment, wo es möglich ist, früher oder später macht es irgendjemand.
Ja, es ist halt nur die Erlaubnis eingeholt. Also
naja, aber da kann man schon mal auch, also
ja, man kann da irgendwie
natürlich ist, sein, ist da aber, unglaublich viel Sensationalismus ja, dabei. Oder
worauf ich hinaus will, ist halt einfach, es gibt halt einfach eine riesengroße Moral Panic, sobald irgendjemand sagt, oh, da wurde plötzlich wieder irgendwie Daten auf einen Server und dann schreien alle, wah! Und ich fand das halt irgendwie, zum Beispiel auch diese Google Privacy Policy, wo dann irgendwie auch diese Moral Panic einmal durch die ganze Welt gehuscht ist und alle sich darüber aufgeregt haben ohne und dann irgendwie dieses, ja, und diese Policy ist mir zu lang, aber es gibt auch die Kurzversion, ja, die ist mir zu unkonkret und irgendwie, also keiner hat wirklich Bock, sich damit auseinanderzusetzen.
Natürlich nicht.
Ja? Niemand hat wirklich Bock, sich damit auseinanderzusetzen, aber alle meckern, ja, und man kann es ihnen nicht recht machen. Es gibt einfach keine Möglichkeit, es ihnen zurechtzumachen. Und Felix Schwenzel hat so einen schönen Text dazu geschrieben, wo er dann halt einfach diesen Gutjahr-Text, wo Gutjahr dann halt auch wieder eine andere Moral Panic, also Gutjahr hat versucht, sozusagen Feuer mit Feuer zu bekämpfen, indem er dann ja irgendwie halt gesagt hat, ja, alle regen sich über Google und Apple auf, ne, aber guck doch mal hier Schober und Adresslistenhandel und dies und das, ja, womit er ja natürlich auch recht hat, so,
ja,
ist ja noch viel krasser und so, und hat dann halt sozusagen so diese Moral Panic gegen eine andere Moral Panic ausgetauscht, und Felix hat das dann richtig schön auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, so, hey, kann es eigentlich sein, dass wir einfach total verwirrt sind und gar nicht wissen, was wir von unserer Privacy erwarten? Dass wir überhaupt gar nicht, dass wir uns immer aufscheuchen lassen von allen möglichen Leuten, die weil es gar kein Bewusstsein dafür gibt, was jetzt überhaupt richtig ist und welche Daten jetzt gesammelt werden dürfen und welche nicht und so weiter und so fort. Und das bringt's einfach auf einen Punkt. Das, was wir da draußen erleben, diese ganzen Aufschreie und dieses ganze Gelaber und Gezetere und Gedingse, das sind im Grunde genommen Wachstumsschmerzen einer Gesellschaft, die sich überhaupt über Daten bewusst wird, das erste Mal, und noch überhaupt keine Idee davon hat, was überhaupt, was sie damit überhaupt will, was sie zulassen will, was sie nicht zulassen will.
Nein,
weil wir in einem Entstehungsprozess von etwas sind, was halt noch keiner versteht.
Na, ich glaube, es spielen durchaus noch ein paar andere Sachen rein. Also zum einen eine gewisse Sensationsgier bei den Medien, die gerne irgendwelche reißerischen Themen brauchen, und offensichtlich ist das ein Thema, was gerade relativ gut zieht. Zum anderen darf man ja auch nicht vergessen, dass viele Medienkonzerne ja in relativ direkter Konkurrenz zu Unternehmen wie Facebook und zumindest Google stehen und vermutlich auch Apple, und denen schon ganz gern mal eins in die Fresse hauen wollen bei jeder Gelegenheit, bei der es geht, und dann vielleicht auch mal so ein Thema ein bisschen lauter an die Glocke hängen, als es sonst tun würde.
Das stimmt.
Weil, was man gut ja schon lassen muss, über diese anderen Themen berichtet eben keiner. Also gerade über die Adresssammelwut der entsprechenden Verlage und sowas. Und ja, also.
Man muss auch immer, wenn man irgendwas haben will, irgendwas erreichen will, auf irgendwas aufmerksam machen will, muss man übertreiben. Weil das,
aber wollen wir das? Ich will das nicht.
Ja, aber das bei genügend Themen,
was? Wo es ja, ich will das nicht ändern. Ich will,
so.
Ich will
so, du willst
Dienste, so. Ich will meine Location sharen, ich will meine Adressbücher durch die Gegend ballern. Ich will das alles.
Ja, aber es gibt ja immer noch genügend Möglichkeiten,
ja, dass halt es
dann, ne, genau, dass du das weiterhin machen kannst
anderen,
und alle anderen.
Die anderen wollen das auch, sie wissen es nur nicht.
Ach so, man muss einfach.
Weil sie raffen es noch nicht, weil sie das nicht verstehen.
Wir sind also alle zu blöd.
Nein, aber die meisten, die sich darüber aufregen, sind zu blöd.
Aber wir fanden das ja jetzt auch nicht unbedingt gut.
Ja, könnt ihr auch machen, was ihr wollt, aber.
Wenn wir den guten Diktator MS Pro hätten, dann.
Ich würde da hier kurz einen Prozess hier, Datenschutz, alles abschaffen. Datenschutz, Urheberrecht, da bin ich. Eine Scheiße, eines einfach weg mit dem Kack. So. Und
ach ja. Du hattest noch irgendwas hier, Facebook versus Twitter?
Genau, Facebook, also beziehungsweise, also was ich halt meinte, ne? Ich habe einen Artikel geschrieben über Facebook, dass ich jetzt sage, so.
Über deinen Bullen-Move.
Ja, also ich erzähle mal den Artikel nach. Es ist jetzt so, dass ich tatsächlich mit Marcel Weiß vor anderthalb Jahren eine Wette abgeschlossen habe, wo ich gesagt habe, dass Twitter bis in den November 2012 Facebook an Usern eingeholt hat, mindestens. Und ich begründete meinen Bold Move damals, also es war damals auch durchaus auch schon eine Bold Prediction. Und ich habe das damals so begründet, dass ich gesagt habe, ja, also ich halte Twitter, das Konzept, einfach für wahnsinnig überlegen.
Facebook, 50 Euro habt ihr gewettet?
50 Euro, ja.
Wow.
Und Facebook finde ich halt einfach minderwertig, einfach vom Nutzwert her. Dieses ganze Freundschaftskonzept und so weiter und so fort, das ist nicht wirklich, das bringt mir nicht wirklich eine gute, lesbare, informative Timeline heran, ja. Außerdem kann ich damit nicht wirklich gut und weitläufig kommunizieren. Es hat keinen Aktualitäts-News-Wert, irgendwie, was auf Facebook passiert. Und dieses Follow-Prinzip bei Twitter und diese Einfachheit bei Twitter, die ist einfach diesem ganzen Overcrap von Facebook überlegen. Und deswegen glaube ich, dass Twitter halt im Endeffekt, sobald die Leute sozusagen im Kopf diese ganzen Metaphern überwunden haben, mit Freundschaft dies und jenes, ja, werden sie halt zum Real Shit kommen und das ist halt Twitter. Das war meine Argumentation damals. Seitdem ist halt eine ganze Menge passiert und unter anderem hat Facebook neben vielen, vielen anderen Dingen, die sie bei Twitter geklaut haben, die haben ja viel bei Twitter geklaut, schon immer, ne? Also schon die ganze Newsstream ist ja eigentlich von Twitter geklaut. Das Mentions haben sie ja geklaut, mehr oder weniger. Und ja, und jetzt ist das halt so, dass halt Facebook tatsächlich auch das Follow-Prinzip halt eingeführt hat. Sie haben eben die Möglichkeit gegeben, dass wenn man mit jemandem befreundet ist, dass man ihn trotzdem unsubscriben kann, also seine Updates sozusagen abbestellen kann.
Ja.
Das kann man sogar noch in verschiedenen Granulationsstufen machen. Und man kann eben auch Leuten plötzlich followen, die halt ein Public Profile das freigeschaltet haben. Unter anderem mir kann man auch followen. Auf Facebook, das nennt sich dann Subscribe, jedenfalls in der englischsprachigen Version.
Bei mir geht das auch, da kann man nur meinen Twitter-Feed nachlesen.
Das ist ja auch lustig.
Obwohl, nee, bei
mir landet noch mehr drin als nur mein Twitter-Feed.
Facebook ist ja meine große Müllkippe, da kippe ich ja alles rein.
Genau,
Ich glaube, das geht ja auch direkt aus Facebook, ich glaube, sollte es mir nutzen, weil im Moment muss ich immer noch doppelt posten, aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber,
If this then that ist ein großartiger Dienst, kann ich nur empfehlen.
Aber das ist total nervig, weil der immer sein scheiß Logo da reinpappt und dann
immer das ist aber Platz wegballert. Ist großartig. Das ist ifttt.com und da kann man Dienste mit anderen Diensten verknüpfen. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich auf meinem Twitter-Account was mit dem Hashtag WMR twittere, dann wird das automatisch auf die Facebook Wir müssen reden-Seite auch nochmal republished. Und wenn ich in Instapaper irgendwas like, dann geht das automatisch in Pinboard und wird von Pinboard dann nochmal auf Facebook gepusht und so. Und so kann man eine endlose Schleife machen, das ist großartig.
Das ist gut.
Und alle meine Instagram-Bilder werden auf Dropbox gesynkt und so ein Zeug.
Schreibe immer gleich solche Sachen mit rein dann, ne, in unseren Doc. Aber worauf ich hinaus wollte, ist halt tatsächlich, dass sozusagen durch dieses Subscribe- und Unsubscribe-Geschichte, die jetzt auf Facebook möglich ist, tatsächlich dieser strukturelle Vorteil, den ich eben gesehen habe bei Twitter, der geht tatsächlich flöten. Und das ist halt, das beobachte ich jetzt schon länger. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach meiner Rückkehr zu Facebook, die ist so ungefähr anderthalb Jahre tatsächlich auch her, das war so zum gleichen Zeitpunkt, als ich mit Marcel die Wette abgeschlossen habe. Aber in dieser Zeit kamen diese neuen Features auf. Und ich habe halt festgestellt, dass ich tatsächlich der Wert von Facebook, also der Informationswert von Facebook, stetig verbessert hat, weil ich mich dann einfach auch drum gekümmert habe. Dann habe ich halt einfach, nervt mich diese Nervbacke dort, mit der ich befreundet bin. So, ne? Und dann stelle ich einfach mal ab den Max. Und nein, halt immer mal wieder, wenn mich irgendjemand nervt und denkt mir so, wer ist das denn nochmal? Dann einfach rausgeschmissen, unsubscribe, ohne dass er jetzt irgendwie, dass ich jetzt nicht mehr mit ihm befreundet sein könnte. Oder eben, dass ich dann rumklicke so und denke mir, hier der Sonneborn, den abonniere ich mal und hier die Marina Weißband, die finde ich auch toll, die abonniere ich auch mal. Und dann habe ich mir dann sozusagen so nach und nach halt meine Timeline, also mein Newsstream konfiguriert und das funktionierte genauso gut wie bei Twitter. Das heißt also, der Newsstream, der jetzt bei Facebook dort läuft, wird immer wertvoller für mich. Es ist noch nicht so, das muss ich dazu sagen, dass er jetzt irgendwie besser wäre als Twitter. Twitter ist immer noch meine Hauptnachrichtenquelle und ich bin hauptsächlich immer noch auf Twitter. Aber man sieht jetzt schon die Potenziale, dass das halt durchaus möglich ist, ja, dass das grundsätzlich möglich ist, dass man dort den gleichen Wert und den gleichen Value sozusagen auf Facebook auch generieren kann, für sich als News. Und gleichzeitig, das habe ich das gemerkt, bin ich dann irgendwie auf Marina Weißbands Facebook-Profil gekommen und die hat ohne Scheiß über 18.000 Subscriber dort. Und wenn man das vergleicht, ne, auf Twitter, wo sie ungleich mehr und präsenter ist, ja, oder in erster Linie präsent ist, sie leitet ja auch alles nur bei Facebook rein, von Twitter. Jedenfalls dort hat sie auch nur 21.000 Leute. Und wenn ich dann überlege, wie unglaublich egal diese Zahl geworden ist, also ich habe ja auch irgendwie über 9.000 Follower, aber diese 9.000 Follower sind größtenteils Karteileichen, das muss man einmal dazu sagen. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass auf Twitter tatsächlich diese Followerzahlen nicht mehr besonders aussagekräftig sind, was dann eine echte Reichweite angeht. Bei Facebook habe ich eine andere Auffassung. Ich habe dort irgendwie über 300 Leute, irgendwie, die mir da subscriben, und diese 300 Leute machen fast mehr Lärm, also an Feedback auf meine Sachen, als meine 9.000 Follower auf Twitter. Ja, und das musst du mal in Relation setzen. Das heißt also mit anderen Worten, auch sozusagen in Sachen Öffentlichkeit und öffentlich kommunizieren, hat zumindest Facebook, und das sieht man ganz deutlich an Marinas Facebook-Profil, hat es zumindest das Potenzial, vollkommen auch Twitter in dieser Hinsicht abzulösen. Das heißt mit anderen Worten, dass eigentlich es keine strukturell technische Vorteil mehr bei Twitter gibt, den man hat. Es gibt noch eine gewisse soziokulturelle Geschichte, dass viele Leute, die auf Twitter sind, noch nicht bei Facebook sind, weil dort halt, es ist ein bisschen nerdiger, ist halt so insgesamt, vielleicht manche sagen auch so ein bisschen intellektueller, ein bisschen mehr so linkes Milieu irgendwie auf Twitter und vielleicht noch ein bisschen technikaffiner. Und insgesamt soziokulturell ist es auch eher das Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, als das, was ich so auf Facebook mitkriege. Aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also das heißt mit anderen Worten, wenn du, und das kommt jetzt bald, dass halt tatsächlich die ersten Leute auf Facebook mehr Follower haben und mehr Resonanz erzeugen. Also wenn halt Marina irgendwas schreibt, dann kriegt das halt irgendwie 120 Likes, ja? Und 20 Kommentare und so. Und das heißt also mit anderen Worten, irgendwann wirst du dir überlegen, hey, welcher Kanal in Sachen Öffentlichkeit ist für mich relevanter. Das werden sich solche Leute wie Marina überlegen. Das werden sich auch andere Leute überlegen. Und dann werden die Leute, auch wenn sie Twitter mehr lieben, ja, werden sie irgendwann zu Facebook gehen.
Naja, es gibt schon noch einige Sachen, die Twitter kann, die Facebook überhaupt nicht drauf hat. Zum Beispiel Retweets gibt es ja bei
Share. Share. Das ist dasselbe.
Es funktioniert nicht ganz so super, aber es gibt's auch. Die Share-Funktion, dann kommt der Link gleich wieder weiter. Aber genau,
kannst du auch was dazu schreiben? Also das ist jetzt
das ist aber noch ein Unterschied, weil man hat nicht den ursprünglichen Kommentar drin, sondern man hat dann wieder, man hat nur die Möglichkeit, selber wieder was Neues reinzuschreiben. Das heißt, man muss es, wenn man
aber den... Wenn man es dann anklickt, dann hat man aber trotzdem die alten Kommentare des Originals dabei auch. Also.
Ja, man kann die dann sehen, aber das kann man auch entfernen, dieses Via so und so, dass man gar nicht mehr sieht, wo das herkommt. Mhm. Und also was ich persönlich denke, was im Moment das größte Hindernis ist, dass Facebook da durchkommt, sind die Mobile-Apps. Weil wir haben eben schon drüber gesprochen, iPhones, iPads werden immer wichtiger, aber diese Facebook-Mobile-App treibt mich in den Wahnsinn. Die funktioniert überhaupt nicht vernünftig, egal ob ich das...
Langsam, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das normale Twitter nutze oder Tweetbot, das geht fix, aber Facebook, sich das aufs Handy zu laden, das dauert ewig und man kann nicht alles sehen und dann hat man irgendwie, ich habe 3 Nachrichten, dann geht man rauf, dann kommt erstmal eine Weile nichts, dann stellt man fest, oh, es waren die alten Nachrichten und Facebook hat die aber immer noch als neu angezeigt und...
Oh ja, das Problem habe ich auch die ganze Zeit.
Eine wahnsinnige Nervscheiße.
Aber ich meine, okay, dass die App scheiße programmiert ist, ist jetzt kein strukturell wesentlicher Grund, ja, da wird irgendjemand kommen und wird dann eine richtige, Facebook geht jetzt an die Börse und wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Milliarden Dollar oder sowas wert sein, dann werden die es mal hinkriegen, eine scheiß iPhone-App richtig zu programmieren.
Ja, bisher haben sie es noch nicht hingekriegt.
Genau,
ja.
Bisher hat es noch keiner geschafft.
Ja. Und ich meine, sie werden nicht müde, das stimmt. Also was?
Ich frage mich auch, ob es vielleicht an deren API liegt, dass die so langsam ist oder was?
Die API ist das grauenerregendste, was ich jemals gesehen habe.
Ich meine jetzt tatsächlich von der Latenz. Also.
Die ist fehlerhaft, also sie ist wirklich in allen Bereichen schlecht, die man sich vorstellen kann. Sie ist fehlerhaft, sie ist schlecht dokumentiert, sie ist inkonsequent ohne Ende. Und das ist hier ein Kollege von mir, der hat sich die Arbeit gemacht, der hat sich die Facebook-App angeguckt und hat quasi, weil er rauskriegen wollte, wie machen die das, weil ich kann das in deren Dokumentation nicht finden. Und dann hat er dabei rausgefunden, dass die intern die App 3 oder 4 verschiedene APIs benutzt. Eine die offizielle, eine die veraltete offizielle, eine inoffizielle und noch irgendein Zwischending. Okay. Und die dann so alle so nach Belieben irgendwie miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe. Also für Twitter zu entwickeln, ist wirklich nach wie vor ziemlich simpel. Also du hast da diese Tweets im Wesentlichen und so ein bisschen Zeug.
Und die API hat sich auch nicht so wesentlich verändert.
Doch, oder? Doch, die hat sich schon ganz schön gewaltig geändert. Gerade so dieses OAuth-Zeug, also wie man sich authentifiziert, dass man nicht mehr jedem sein Passwort in die Hand drückt und sowas, was ja auch eine gute Sache ist. Aber da hat sich schon eine Menge geändert, aber das ist immer noch so, die Grundfunktionalität hat man immer noch in kürzester Zeit. Und bei Facebook, ich habe 3 Tage damit zugebracht. Ich habe einen Post gekriegt, so sowieso liked dieses Foto. So und so kommentiert dieses Foto, ist jetzt noch der nächste härtere Fall. Und dann habe ich die Information gehabt, dass so und so dieses Foto kommentiert. Ich habe aber weder die URL zu dem Foto gehabt, also ich konnte mir das Foto nicht anzeigen lassen, und ich konnte mir den Kommentar nicht anzeigen lassen. Das sind beides Informationen, die einfach nicht rauszukriegen waren aus diesem Ding. Also war die Information für mich total wertlos. Also ich bleibe meinem Prinzip treu. Ich
mag Sharing geht zum Beispiel auch nicht in der Mobile-App, ne? Du kannst nur liken und kommentieren.
Man kann überhaupt, man kann Einladungen nicht weiter verschicken. Ich wollte gestern MS Pro hier oder vorgestern muss ich dann sagen, nee, kann ich von zu Hause erst wieder machen, wenn ich am Rechner sitze. Warum?
Es geht auch nicht, glaube ich, über die, wenn man sich einloggt auf der mobilen Seite von Facebook, weil die nämlich einen auch einloggt in das Ding. Ja. Und was auch mich richtig mega nervt, ist, wenn irgendwo ein Link ist, überhaupt irgendwo auf Facebook, kann man sich das auch nicht anzeigen lassen im Browser, und in Facebook selber geht es aber meistens auch nicht, weil es im schlimmsten Fall siehst du in deinem Stream irgendeinen Link, der auf Facebook irgendwo anders hin verlinkt, okay, aber Facebook schnallt nicht, dass es auf sich selbst verlinkt, sondern öffnet es in seinem eigenen internen Browser, in dem dann wieder drin steht, diese Seite können wir dir leider nicht anzeigen, und das ist so der Worst
Case. Lade bitte das iPhone-App.
Ja, im Schlimmsten. Ich weiß nicht, ob sie das machen, ich habe das nicht im Kopf, aber ich denke jedes Mal, das ist nicht euer Ernst, dass ihr nicht mal merkt, dass hier jemand gerade auf facebook.com verlinkt hat und ihr mich doch irgendwie auf die Mobilseite davon schicken könnt.
Unglaublich, ja.
Jedes Mal im internen Browser, der das nicht anzeigen kann.
Also können wir sagen, auch obwohl Twitter in allen Bereichen total überlegen ist, Facebook, oder vielleicht auch nicht überlegen, aber aus meiner Sicht doch nach wie vor überlegen ist, Twitter kommt dagegen nicht an.
Ja, der Punkt ist, im Endeffekt hast du halt einfach dieses mega potenzielle Publikum, das du halt auf Facebook erreichst, das du einfach auf Twitter nicht erreichen kannst. Twitter ist immer noch irgendwie eine gewisse Nerd-Veranstaltung geblieben und hat irgendwie diesen Sprung in den Mainstream nie wirklich geschafft. Und ich merke das ja auch in meinen Überlegungen. Also als ich zum Beispiel diesen ACTA-Text geschrieben habe, habe ich gedacht, nee, ich will jetzt nicht wieder irgendwie meine komischen Twitter-Follower erreichen. Nichts gegen meine Twitter-Follower, ihr seid alle lieb, ich liebe euch alle.
Ihr seid Karteileichen, ne?
Hat er gesagt. Aber ihr seid Karteileichen größtenteils, aber ihr seid irgendwie trotzdem irgendwie meine liebsten Karteileichen, die ich je hatte. Und aber auf Facebook, nee, wusste ich einfach, dass halt, wenn der entsprechend bei Facebook geshared und geliked und so weiter und so fort wird, dass ich dort eine relevante Masse an Leuten erreiche, die man halt einfach über Blogs und Twitter nicht erreicht, ja. Und ich glaube tatsächlich, gerade wenn man zum Beispiel jetzt wie Marina halt irgendwie eine politische Botschaft hat und politisch irgendwie aktiv sein will, oder wenn man ein NGO ist, irgendwie das hier Leute erreicht, dann ist halt einfach Twitter irrelevant. Also nicht total irrelevant, aber also verglichen mit Facebook schon. Und ich glaube, da kann man auch jeden Strategen dazu befragen, und das ist einfach der Punkt so. Und das ist einfach der Punkt, der, glaube ich, dann irgendwie auf lange Frist Twitter den Rang ablaufen lässt, und ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie Twitter darauf reagieren soll, obwohl es natürlich eine ganze Menge Dinge gibt, die mich an Twitter auch ankotzen, wo Twitter durchaus was machen könnte. Also Twitter könnte zum Beispiel tatsächlich sich mal Mühe geben und der Gegenentwurf zu Facebook sein, ne? Ist es ja auch eine Zeit lang gewesen, aber halt, jetzt machen sie, aber dadurch, dass sie halt auch irgendwie ihr Archiv verschließen und du kannst es nicht richtig durchsuchen, du kannst diese Daten nicht auswerten, sie wollen das halt irgendwie an Firmen verkaufen, dann den Zugang zu diesem Firehose-Zugang. Und
na, das ist, also das finde ich.
Das ist auch alles so ein crappy Scheiß. Man könnte da einfach so eine klare Grenze ziehen zu Facebook und dann sich einfach mal klarer positionieren. Wir sind der offene Dienst, wir sind nicht das Datensilo, wir sind irgendwie die freiere Kommunikation oder so etwas. Aber das kriegen sie auch nicht auf die Reihe.
Na, Twitter, also das muss ich sagen, Twitter, ich gucke das, also ob Facebook jetzt erfolgreich ist, das ist mir eigentlich relativ wurscht, sollen sie erfolgreich sein. ich finde, dass Twitter gerade so richtig schön ablost, dass die eigentlich immer schlechter werden und die werden immer mehr zu so einer marketinggetriebenen Firma oder beziehungsweise, also ich habe das Gefühl, die haben unglaublich viele Leute eingestellt, die jetzt nicht so richtig wissen, wofür sie eigentlich eingestellt worden sind und die ganze Zeit irgendwie rumwuseln und sich immer wieder neue Landingpages ausdenken. Loggt euch mal bei Twitter aus und guckt euch mal diese Startseite mittlerweile an, wie die aussieht.
Ja, sehr merkwürdig.
Das ist ganz, ganz furchtbar und dann diese furchtbar schlechte Werbung, die sie da jetzt, wie sie die Werbung einbinden wollen und so. Und das ist,
die schwimmen ja auch schon seit Ewigkeiten rum, was ihr Geschäftsmodell angeht und so.
Weiß keiner, aber, also ich glaube, man muss aber bei Facebook ein bisschen, oder bei Facebook werden viele Leute aufpassen müssen, weil du sagtest eben schon, Marina hat dann irgendwie jede Menge Likes und auch diverse Kommentare. Und das ist aber auf der anderen Seite eben genau dann ganz schnell wieder das Problem, weil da halt jeder posten kann. Und du musst schon ein bisschen Leute haben, die dann darauf gucken, was da überhaupt gepostet wird. Zum einen
kann sich das nicht alles durchlesen.
Nein, sie nicht, ja. Genau. Aber wenn du halt eine Firma bist oder eine NGO, dann musst du dafür richtig viel Zeit aufwenden auch. Weil du,
ja,
wenn,
darum geht es ja auch. Du willst ja auch diesen Kontakt. Du willst ja auch irgendwie diesen Dialog. Also dafür gehst du ja auf Facebook.
Ja, aber das sieht man eigentlich schon, also zumindest wir bei Blogs, dass es unglaublich viele Leute gibt, die nicht wirklich an so einem Austausch interessiert sind. Und dass es oft Leute sind, die sich für Informationen interessieren, die aber sich vielleicht im schlimmsten Fall, gerade wenn man zum Beispiel ein feministisches Blog macht, nicht unbedingt Leute sind, die sich sofort trauen, auch da zu interagieren. Ja, das habe ich neu.
Wer hat diese Startseite gebaut? Das sieht aus wie so eine Domain.
Das ist die Twitter-Startseite.
Ja. Das Scheiße. Gibt dir leider keinerlei Informationen mehr, warum du dich da anmelden solltest. Aber das nächste Ding ist auch
das
wieder.
Das ist so typisches, hat in der Zielgruppe gut performt. Wir haben dadurch 48.
Das hat es halt immer noch, kann ich mal kurz sehen.
Die kannst du reloaden, dann sieht die immer ein bisschen anders aus. Da kommt jedes Mal ein anderes Testimonial-Bildchen.
Was ich noch eben anschließen wollte daran, dass Twitter vielleicht, manchmal braucht man gar nicht so diese Interaktivität. Man muss sich ja nicht mal anmelden, um da was zu lesen auch. Deswegen, ne, eigentlich offen ist da immer noch ein Vorteil. Und Sebastian hat es eben schon geschrieben, irgendwie Castoticker Gegenbeispiel. Das läuft ja auf einer eigenen Webseite, die sich aktualisiert und über Twitter, wo extrem viel Traffic kommt und das sind Sachen, die könntest du in dem Sinne auch nie bei Facebook einbinden, weil du einfach viel zu viel Traffic generierst und Leute sich bei Facebook einloggen. Wenn ich mich bei Facebook einlogge,
würde Facebook bestimmt rund niedergehen.
Da, ja, das wäre viel zu, wenn ich da sehen würde, was hier 30 Meldungen in der letzten Stunde von XY sofort ausblenden, das ist viel zu viel Gespamme. Und auf Twitter, da gehst du hin, um vollgespammt zu werden. Du gehst extra dahin, um die ganze Zeit neue Nachrichten zu bekommen.
Ja, aber das kannst du ja auch machen. Also du kannst ja dort irgendwie das als eine Page machen und dort dann die Twitter-Feed halt reinballern.
Genau, aber dann ist die Frage, gibt es im Moment eine Möglichkeit zu sagen, wir machen auf unserer eigenen Seite ganz viele Nachrichten, aber wirklich an alle Leute, die uns liken, die da auf diesen Button geklickt haben, die kriegen nur die wichtigsten Sachen davon?
Ja, ich glaube, das können die sich dann einstellen. Ne?
Ja, das ist halt dieses Problem so, was erreicht davon da draußen wirklich jemanden?
Wie das weißt du bei Twitter auch nicht, wie gesagt. Also ich meine, ich merke das ja auch mal, wenn ich einen Link twittere, da kommen halt 300 Leute von diesen 9000.
Ja, aber wenn du da was reinpackst, dann weißt du, es hat wenigstens jeder Potenzielle in seiner Timeline. Das ist ja also auf Facebook kann ja jemand, der mit dem du befreundet bist oder der dir subscribed hat, direkt neben dir sitzen, im selben Zeitpunkt auf Facebook sein und der kriegt deine Nachricht einfach nie zu sehen, weil sie als unwichtig markiert wurde und vom System ausgefiltert worden ist.
Ja, stimmt. Also diese intransparente, sag ich mal, maschinelle Filterung bei Facebook, die nervt. Man kann sie aber tatsächlich, und das ist genau der Punkt, man kann sie ja tatsächlich mittlerweile relativ einschränken, indem man ziemlich genau Facebook sagen kann, von wem man jetzt alles lesen möchte, von wem man nur das Wichtigste lesen will und so weiter und so fort. Ja. Man hat ja mittlerweile diese Einstellmöglichkeiten. Und ich bin ja auch gespannt, wie weit sich sozusagen Facebook strukturell verändert, wenn die Leute auch überhaupt erstmal anfangen zu raffen, was sie dafür ein Werkzeug in der Hand haben. Weil das ist ja der Punkt mit dieser Filtersouveränität, die muss ja auch erstmal gelernt sein. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die halt bisher halt immer nur halt dieses Konzept Freundschaft kannten. Ich kenne den und ich bin mit dem befreundet, also habe ich dessen Nachrichten oder vielleicht auch nicht, weil Facebook dann halt geglaubt hat, halt für die Leute entscheiden zu müssen, was da halt durchkommt und was nicht. Sie machen das natürlich, also die haben das mal irgendwo erzählt, sie machen das erst, nachdem du irgendwie, ich glaube, ab 200 Freunde oder so, wenn du die hast, ja, dann fangen sie an, überhaupt sozusagen zu filtern für dich. Und selbst dann kannst du es irgendwo ausschalten, da gibt es irgendwie so einen Button, wo du es ausschalten kannst.
Okay.
Aber wenn du aber halt tatsächlich jetzt und Facebook hat diese Tools mittlerweile, wenn du jetzt wirklich anfängst zu sagen, so, hey, von dem interessiert mich das wirklich, von dem interessiert mich das so mäßig, von dem interessiert mich das gar nicht, kannst du damit auch diesen Eingriff der Maschine in deinen Stream auch relativ gut unterbinden.
Das ist, was natürlich noch ein Problem ist, ist der menschliche Eingriff in die Maschine. Von Peter Glaser, die Geschichte, genau. Die habt ihr bestimmt alle mitbekommen, der Schwanzhund. Also für alle, die Geschichte nicht mitbekommen haben sollen, Herr Peter Glaser hat ein wunderbares Bild veröffentlicht von einem
flauschigen kleinen Hund, der aussieht wie ein Penis, weil er auf dem Bett so liegt und seine Beine hinten ein bisschen aussteigt.
Also man kommt nicht anders drum rum, als man guckt sich das Bild an und denkt, ach stimmt, ist ein Hund. dieses Bild, was jetzt kein bisschen anrüchig ist, ist ihm weggelöscht worden. Und er hat auch beschrieben, wie er dann, als er das nächste Mal zu Facebook kam, sich erstmal neu einloggen musste. Und dann so,
das war jemand anders, oder?
Das
war ein anderes Erlebnis, genau.
Ach, das war ein anderes Erlebnis, okay. Ja. Aber wenn ein irgendwann einem gelöscht wird, dann wird man auch von Facebook bestraft, indem erstmal so getan wird,
Wir kriegen eine Verwarnung, das war der
Punkt. Man kriegt eine Verwarnung, man kriegt aber auch vorher noch so, wir glauben, dein Account ist gehackt worden, weil du würdest ja sowas nie machen, also musst du dir mal ein paar Sicherheitsfragen.
Das waren zwei unterschiedliche Erlebnisse, die er da beide in diesem Artikel verarbeitet hat. Also das eine hatte nichts mit dem anderen
zu tun. Okay, das andere, okay. Ne?
Also das ist halt tatsächlich so, Facebook hat ja tatsächlich dieses, das ist aber tatsächlich ein Sicherheitskonzept und das ist nicht wirklich, das ist kein Punishment. Ja?
Das Sicherheitskonzept?
Das ist halt wirklich das Sicherheitskonzept, weil tatsächlich, es kommt halt sehr häufig vor, sehr, sehr häufig,
dass
Facebook-Accounts geklaut werden. Das ist ein Problem und Facebook muss damit irgendwie reagieren und sie haben sich ja eigentlich diese gute Idee gemacht haben, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie so und so viele Parameter sprechen dafür, dass eventuell da jemand dran ist, den wir nicht haben. Unter anderem ist, wenn du irgendwie ins Ausland gehst und dich vom Ausland von einer ausländischen IP in dein Facebook-Konto einnimmst, dann ist das zumindest ein Hinweis darauf, wo du suspicious bist, ja.
Oder auf den Kongress gehst.
Bist, ja, so.
Auf den Kongress gehst und plötzlich eine russische IP hast.
Genau. Und das ist, ich meine, ist ja auch logisch, weil es ist häufig irgendwie, keine Ahnung, russische Hacker oder wie auch immer, die sich dann halt irgendwie deiner Kontodaten bedienen und sich plötzlich dann halt von einer anderen IP angreifen. Deshalb nehmen sie dann sozusagen als Hinweis und dann geht es darum, dass du dich authentifizieren musst, indem du sozusagen Bilder deiner Freunde identifizierst.
Ja.
Und das ist gar keine schlechte Idee. Also ich finde das auch nicht schlimm. Peter Glaser hat ja noch reingeschrieben, das ist jetzt auch noch der Fall, es gibt auch noch die Möglichkeit, deine Telefonnummer dort zu hinterlassen. Dann kriegst du halt eine SMS irgendwie, mit der du dann halt dich identifizieren
kannst.
Das will er natürlich auch nicht aus dann irgendwelchen komischen Datenschutzgründen, die ich wiederum nicht nachvollziehen kann. Also ich hatte das Problem Gott sei Dank nicht, weil ich halt meine Telefonnummer dort einfach hinterlegt habe. Steht übrigens auch in meinem Telefon, in meinem Facebook-Profil, also wenn sich Leute anrufen wollen, jederzeit. Ich bin jetzt auch übrigens in Flugmodus. ich habe da kein Problem. Ne? Verstehst du? Und das ist nicht irgendwie gegen ihn gemeint. Ja? Das ist eine wesentliche und
eine richtige
Maßnahme für die Sicherheit deines Accounts.
Das hatte ich dann falsch
verstanden. Und ich verstehe dann immer nicht irgendwie, dass die Leute sich darüber aufregen.
Weil es aber manchmal doch anfängt und du dich sehr bevormundet fühlst, weil Facebook macht es zum einen irgendwie, wenn du beim Einloggen das, aber auch manchmal, wenn man Leute versucht, als Freunde zu adden, die viel zu wo Facebook sich nicht vorstellen kann, dass ihr quasi wirklich befreundet seid. Ich hatte das ja zum Beispiel in Kairo, wo ich dann versucht habe, Maha zu adden, wo ich dann schon zwei Freunde in common hatte. Also war jetzt nicht völlig absurd irgendwie, wo Facebook es dann nicht mal dabei belässt, irgendwie zu sagen, ja, hier, du musst nicht von fremden Leuten Anfragen annehmen, wenn du das nicht willst, weil die dir irgendwas versprechen, sondern es hat irgendwie mich mehrfach darauf hingewiesen, mehrfach mit irgendwie 3-4 Dialogen, ob ich jetzt diese Person wirklich kennen würde und wenn ich jetzt versuchen würde, Freunde zu adden, die ich nicht kenne, dann könnten mir Konsequenzen drohen, das hat es mir nochmal gesagt.
Echt?
Und ja, weil also, ne, natürlich ist es irgendwie auch nervig, wenn irgendwelche komischen Leute dann irgendwie 100 Millionen Leuten auf der ganzen Welt Freundschaftsanfragen schicken. Aber in dem Moment, wo wir sogar schon gemeinsame Freunde hatten, dann noch diverse Dialoge zu bringen, finde ich, ist halt auch schon irgendwie sowas, wo du dich dann irgendwann gegängelt fühlst und zwar verstehen kannst, dass es irgendwo ein Problem gibt, aber dass du dann denkst, so, das ist jetzt schon auch wieder von eurer Seite eine Überreaktion darauf.
Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das in diesem Wikigeeks-Podcast gehört, von irgend so einem, hat da irgendwie jemand erzählt, dass da wäre irgendwie unterwegs gewesen und dann wäre da so ein indischer Austauschstudent gewesen. Dieser indische Austauschstudent kam nicht in sein Facebook-Konto rein, weil er halt auch dieses Problem hatte, ja. Ja. Und dann musste der sich dann irgendwie da halt irgendwie im Zug dann wohl über Edge, über eine wackelige Edge-Verbindung mit dem Rechner von diesem Typen, halt dort halt irgendwie durch dieses Dings da durchklicken. Und das Problem war, dass dieser dieser Student halt das auch so eine relativ laxe Friend-Policy hatte und dann auch irgendwie 2000 Friends hatte und
natürlich keine von denen kannte.
Die halt alle auch nicht kannte und so. Und ich meine, das ist natürlich alles scheiße und man fühlt sich gegängelt, so, aber dann sage ich auch so, hey, sorry, wenn ihr diese Dinge auch nicht so netzt, wie sie gedacht sind, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass sie nicht so funktionieren, wie sie gedacht sind. Ja? Also,
naja, aber dass sich die Leute darüber aufregen, kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte neulich einen Kollege von mir, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Das war auch so bizarr, weil das war. Er hatte irgendwie, also auch bei Facebook sich ausgeloggt. Der ist relativ aktiv auf Facebook, ist auch, glaube ich, ein großer Freund von. Und wenn man anfängt, so mit so Software zu entwickeln, das ist ja, wir entwickeln ja auch damit. Also wir hier SoundCloud, die App hat ja auch Facebook-Integration, die übrigens lustigerweise jetzt im neuen GarageBand. GarageBand hat jetzt ein SoundCloud-Upload und wenn man sich da probiert, per Facebook einzuloggen, dann geht das alles nicht. Haben die bei Apple Scheiße gebaut. Das ist halt so, genau, und der hat dann, ist irgendwie auch rausgeflogen und musste plötzlich so quasi, wir glauben nicht, dass du der bist, der du vorgibst zu sein, wir schicken dir jetzt mal eine SMS zu. Und dann so, hä, hier ist keine SMS angekommen.
Hat er eine alte Nummer drin.
Hat er irgendwie eine alte Nummer drin gehabt, okay. und das war wirklich, es hat dann, und er hat sich echt Sorgen gemacht, weil es ist, ich meine, da steckst du
nicht wieder in deine Identität.
Da kommst du nicht mehr, Freunde, kommst nicht mehr in deine Identität rein. Deine, ich meine, das ist
Freunde,
so.
Deine Freunde sind alle weg.
Und
sozial
isoliert. Genau, sind alle weg. Und
das ist echt hart, das ist echt scheiße, Mann. Das ist echt, das ist ja heutzutage für viele Leute, also für mich, ich habe ja noch ganz viele andere Kanäle, über die ich irgendwie mein sozial.
Du hast ja eh keine Freunde insofern.
Und Freunde habe ich ja eh nicht irgendwie. Aber für viele ist halt Facebook der große Hub für all ihr gesamtes Sozialleben, ja. Und wenn das weg ist, haben sie plötzlich kein Sozialleben.
Also der wurde sichtlich nervös. Also ich glaube, ich würde mindestens genauso schlimm reagieren, wenn ich plötzlich nicht mehr auf meinen Twitter-Account zugreifen könnte. Also das ist jetzt nicht, also es hatte schon was von Suchtverhalten. Das war so ein klein bisschen auch erschreckend.
Aber es sind halt auch viele Termine. Da sind diverse Leute schreiben einem über Facebook zurück, wenn man ihnen eine E-Mail schreibt. Naja. Das ist, oder Leute, ich habe dir bei Facebook jetzt eine Nachricht geschrieben, schreiben sie dann per SMS im schlimmsten Fall. Da muss man halt schon irgendwie reinkommen.
Ruf nochmal an.
Ist meine Facebook-Nachricht angekommen über die E-Mail, die ich dir schicken wollte?
Genau, per Fax.
die ich dir per Fax ausgedruckt habe.
Was ich aber im Zusammenhang mit dieser ganzen Peter Glaser-Geschichte nochmal.
Ja, der Schwanzhund. Ich meine, wie
er Schwanzhund also gelesen habe, war dann so, ja. So, wer hat das denn eigentlich zensiert? Es ist ja offensichtlich kein Automatismus gewesen, weil ein Automatismus hätte das jetzt nicht für einen Schwanz gehalten, vermutlich.
Obwohl, vielleicht
so eine Bilderkennung?
Ja, eine Bilderkennung könnte durchaus. Ich meine, die sieht ja auch nur das, was wir sehen, ja? Und die matcht dann einfach einen Schwanz.
Meinst du, die fällt da auch drauf rein?
Ja, wenn die das vermisst von den Farben her, weil der Hund war schon sehr auffällig.
Dass die Proportion ausmisst. Nee, ich habe da einen Artikel dazu gelesen von jemandem, der eine Zeit lang gearbeitet hat bei Facebook als Content-Filter.
Ja, genau.
Und der hat nie angefangen, dazu zu arbeiten.
$1 die Stunde oder so.
Sondern er hat die Ausbildung gemacht für $1 die Stunde. War bei einer amerikanischen Firma angestellt oder was heißt angestellt, bestimmt irgendwie frei. Er sitzt selber, saß in irgendeinem Drittweltland, damit das natürlich alles schön billig ist.
Ich glaube sogar in Ägypten, ne?
Ägypten kann sein, ja. Also es waren mehrere Länder und es sind
man
Leute,
muss dazu sagen, Helga und ich kennen uns aus Ägypten.
Ach so, stimmt, ihr habt euch da, stimmt, du warst ja mal, hast ja ich auch vorher
genau, erzählt. Genau, da haben wir uns kennengelernt.
Ah, okay. Menschenskinder, so klein ist die, so groß ist die Welt.
So groß ist die Welt.
So groß ist die Welt. Und der hat dann so ein bisschen darüber erzählt, also er hat das beschrieben, was einem dazukommt, es ist, als ob man durch die Kloake der menschlichen Kommunikation grammeln würde und es ist die ganze Zeit, würde man in so einem Abflussrohr stehen und einem würde nur die Scheiße entgegenkommen, weil das muss irgendwie so ein Prozess sein, dass automatisch, dass die anklicken müssen, ja, nein und dann immer pro Bild 5 Sekunden haben und die kriegen halt alles, was irgendwie jemand als fragwürdig kritisiert hat.
Ja,
und
das ist praktisch 4chan in schlimm.
Das ist 4chan in richtig schlimm. Das ist, da ist alles dabei, offene Wunden, Leute, die andere verprügeln, KKK-Sachen, also es ist so wirklich und das scheinen die Leute auch nicht lange auszuhalten. Also es scheint psychisch auch echt krass
ich krieg ja anstrengend manchmal, zu sein. Das finde ich ja richtig ekelhaft auf Facebook. Ich kriege ja manchmal so Sachen in die Timeline gespült, Also ich hatte so zum Beispiel so ein Bild, da wo so ein kleiner Junge irgendwie, ich weiß nicht, auch so einem Schwellenland oder so, hatte halt irgendwie so eine Hacke in der Hand und dann halt irgendwie so ein Hund und ein Welpen
dort zerhackt. Oh ja, das war so ein Facebook-Meme quasi, dass sie irgendwo in der Ukraine Hunde zerhacken.
Genau, und er war total irgendwie stolz, wie er da irgendwie so einen Hund zerhackt hat. Ja? Und das war total widerlich so. Und das war wirklich so, Und ich habe natürlich irgendwie... darauf gekommen, weil irgendeiner meiner tollen Freunde halt da drunter kommentieren musste, so, warum müsst ihr denn dieses Bild hier scheren? So, ja. Damit natürlich auch...
damit auch du das unbedingt sehen musst.
Ich es auch noch.
Siehst du, das ist der Grund, warum ich so selten auf Facebook bin.
Und das ist natürlich irgendwie so eine strukturelle Sache, so irgendwie, wie diese Filtersouveränität dann im Endeffekt dann durchaus richtig in den Arsch geht. Aber auf jeden Fall, das sind dann immer die schlimmen Momente. Und da fühle ich mich dann wahrscheinlich wie dieser ägyptische Frontend-Filterer.
Ja, außer dass der das so im 5-Sekunden-Takt hat, 8 Stunden am Tag.
Ich finde es aber auch trotzdem spannend, der hat ja noch ein bisschen mehr gezeigt, dass es da ja durchaus sehr verschiedene Sachen gibt, was sie alles dann doch noch durchlassen müssen, was weiter da auf Facebook sein darf.
Ja, die haben ja ihre Policy.
Also genau, aber zum Beispiel, was seit Jahren immer wieder kritisiert wird, sind ja zum Beispiel Frauen, die, sobald sie ein bisschen zu viel Brust haben, beziehungsweise beim Stillen irgendwo ein Foto hochgeladen wurde, was ja dann nicht mal ein Public-Foto ist, sondern auch nur ein Private-Foto, was denen dann sofort wieder gelöscht wird. Und
ach, Privatbilder gehen da auch durch?
Ja, dass wenn irgendeiner von seinen Freunden findet, dass es nicht angemessen sei, selbst wenn es eigentlich nicht als Public-Bild ist.
Es gibt halt diese Taste.
Die gibt's immer. Ich
klicke da immer drauf.
Doch. Deswegen.
Das ist offensive viel, ja.
Wieder, also weg. Privatfotos werden plötzlich von einem armen Ägypter begutachtet, ob die okay sind.
Ja. Das auch, ja. Weil wenn irgendeiner von deinen Freunden...
Wenn die Brust zu sehen ist, dann ist raus.
Ja, genau, aber teilweise auch Bilder, wo gar keine Brust zu sehen war, weil ein Baby davor hing, es mehr verdeckt hat als bei diversen anderen Ocean-Fotos, die Leute da sonst so reinposten.
Das sind natürlich dann auch die amerikanischen Wertevorstellungen, die sich darin widerspiegeln.
Muss man sich auch mal überlegen, das sind nicht nur die amerikanischen Wertevorstellungen, sondern dass die Amerikaner, die immer so viel Angst davor haben, dass der Islam ihr Wertesystem überrollen könnte, ihren gesamten Content filtern lassen von Menschen aus größtenteils islamischen Ländern. Das ist doch eigentlich auch mal eine schöne Ironie der Geschichte.
Eigentlich schon, ganz witzig, ja.
Aber das ist ja ein großes Problem überhaupt.
Claudia Roth, ich möchte...
Du musst einfach auf irgendein Bild gehen und dann kannst du immer irgendwo, ist ein Melden-Button. Das ist halt die Frage. Ne? Ich meine, Facebook ist jetzt so ein riesiges Unternehmen, was ja mehr Nutzer hat, als viele Länder dieser Welt Einwohner, Einwohnerinnen haben. Und die haben... ihre Wertevorstellung. Und wir haben auch schon, ne, wenn du da nicht reinkommst, die Frage gehabt, so was machst du dann? Weil teilweise viel von deinem Leben darüber läuft. Und da muss man sich echt mal überlegen, Facebook, ist das vielleicht schon öffentlicher Raum? Oder ist das immer noch, kann man das wirklich noch als Privatunternehmen betrachten, was nur sich selber und vielleicht seinem Board Rechenschaft ablegen muss? Oder haben wir nicht inzwischen als Weltöffentlichkeit ein größeres Interesse daran, uns gemeinsam zu überlegen, über Facebook und sein Gewinnstreben hinaus, wie wir auf Facebook miteinander umgehen wollen und wie wir das regeln können, weil eben Menschen aus 196 Ländern zusammentreffen. 196 Wertvorstellungen sind wahrscheinlich noch das geringste Problem, sondern sind eher 250.000 verschiedene Vorstellungen, alle Religionen.
Also wahrscheinlich, ne? Ich würde eher sagen 800 Millionen, also so viele wie Nutzer, Facebook-Nutzer hat. Aber das ist ja der Punkt, ne? Also ich meine, irgendjemand muss ja entscheiden. Die Sache ist die, wollen wir oder würden wir denn zum Beispiel sagen, Facebook soll gar nichts filtern, ja? Könnte man ja sagen. Das ist so eine Position. Hier, Facebook, diese Zensur, diese Scheiße, die soll es einfach mal nicht geben. Und es gibt, glaube ich, durchaus Leute, die das befürworten würden. Ich gehöre dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr dazu gehören würdet. Ob du dazu gehören würdest, beispielsweise, wenn, keine Ahnung, dann halt eine Horde von Männerrechtlern dir irgendwie Penisbilder in dein Facebook-Profil schmeißt.
Ach, MS Pro, auf deine Penisbilder warten wir noch. Penisbilder sind nicht das Problem.
Ja, die kriegst du noch.
Ja. Eher solche Sachen wie Vergewaltigungsandrohung.
ja, keine Ahnung. Also Content halt, der halt einfach definitiv dazu da ist und auch fähig ist, halt Leute zu verletzen, ja. Und das sind natürlich völlig unterschiedliche Kriterien, von was sich Leute verletzt fühlen. Ja, für den einen ist es die Mohammed-Karikatur, für die anderen ist es halt irgendwie, keine Ahnung, halt Penisbilder oder wie auch immer. Oder keine Penisbilder in deinem Fall. aber auf jeden Fall, ne? Aber das ist der Punkt. Also Jetzt mal Hand aufs Herz, Gretchenfrage. Wärt ihr dafür, so zum Beispiel ein völlig unzensiertes Facebook so?
Nee, bin ich ja nicht für. Aber ich denke, man muss sich da wirklich aber überlegen. Aber das
soll nach deinen Kriterien zensiert werden.
Nee, das muss ja nicht alles nach meinen Kriterien laufen. Aber ich denke, wir müssen uns da überhaupt erstmal mehr Gedanken machen, weil ich habe im Moment keine Lösung dafür. Ich weiß nur, ich möchte nicht, dass dort wirklich alles immer einfach so gepostet wird und alles muss hingenommen werden, weil das, wenn dann eben zu Volksverhetzung aufgerufen wird, wenn der Holocaust geleugnet wird, das sind dann Dinge, wo einfach so eine Grenze überschritten ist. Aber wir müssen uns genau überlegen, wo wir welche Grenzen ziehen, inwiefern. Und
das sehen dann halt andere Länder anders. So.
Also ja, genau, aber das ist eine Herausforderung. Man kann nicht einfach sagen, nee, wir lassen jetzt alles zu. Das ist, finde ich, der falsche Weg, sondern das ist eine Herausforderung, dass wir uns überlegen müssen, wie wollen wir jetzt, wo sich das eben nicht mehr nur auf Nationalstaaten konzentriert, damit umgehen.
Willst du wirklich dich mit dem Iran einigen, was wir in Facebook gefiltert werden haben? Wollen wir das wirklich? Nein, das wollen wir nicht. Also sorry, ich will das nicht. Ich will mich nicht mit dem Iran über eine Liste mit Dingen einigen müssen, die wir aus Facebook gefiltert haben wollen.
Der Iran und andere Länder filtern ja sowieso schon den Zugang zum Internet, wie Deutschland ja demnächst wahrscheinlich auch. Das kommt noch mal drauf hinzu, weil die sich gar nicht darauf verlassen werden, mit uns zu sprechen. Solche Länder
wie Iran sind halt einfach mengenmäßig im Vorteil. Wenn wir tatsächlich sozusagen uns auf einen, sag ich mal, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner in Sachen Zensur mit der Welt, ja, mit der Weltbevölkerung und den Weltmaßstäben für Moral und so weiter und so fort einigen müssten, dann wäre wahrscheinlich nichts mehr auf Facebook irgendwie tolerabel. Dann würde nur noch zensiert werden. Das sind völlig naive Vorstellungen, finde ich.
Irgendwie. Nein, das habe ich ja überhaupt nicht gesagt. Es ist ja nicht mal meine Idee für irgendwas, sondern ich habe gesagt, wir müssen uns da erstmal ransetzen und irgendwas machen. Und gar nichts zu tun ist jedenfalls keine Lösung für mich. Aber das Ding ist auch, zum einen ist ja zahlenmäßig oder nicht erstmal eine blöde Sache. Aber ich meine, es ist einfach so, wir werden ja nicht drum rumkommen, uns mit dem Iran auseinanderzusetzen. Das ist ja nicht nur Facebook, das ist der Rest des Internets, das ist wie unser Leben überhaupt funktioniert.
Ja, aber ich finde das halt einfach dann tatsächlich, wir einfach sagen müssten, hey, wir sind für freie Information und zwar ohne Ausnahme. Und wir schlucken auch die Dinge, die wir für offensiv halten und die wir irgendwie für verletzenswert halten, das lieber so machen, als dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt irgendwie unsere eurozentristische Filter rein und der Iran sagt dann aber, hey, wir sind aber auch eine riesengroße Bevölkerungsgemeinschaft, wir wollen auch mitreden, wie wir das Internet zensieren. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir kommen aus dieser Geschichte nur sinnvoll raus, wenn wir sagen, pass auf, Infrastruktur ist Infrastruktur und da wird einfach nichts gefiltert. Punkt. Und wenn ihr filtern wollt, dann packt euch eine Filtersoftware auf eure Rechner und filtert damit.
Aber das wird ja schon allein deswegen nicht funktionieren, weil genügend Länder schon filtern und zensieren.
Genau, aber das ist dann deren Problem und sollte dann nicht irgendwie...
und die sollen mal klarkommen.
Und die sollen einfach mal klarkommen in ihrem Leben.
Das ist doch aber auf Dauer keine Lösung. Das wird ja nicht funktionieren auf Dauer. Das ist ja völlig klar. Das ist
doch, ich finde schon.
Also es ist ja, das Filtern also ist ja tatsächlich ist ja auch nicht nur ein Problem, was sozusagen ich möchte meine Sachen gefiltert haben. Das ist ja das eine Problem. Also, dass ich nicht genötigt sein möchte oder
würdest
ich...
Das war auch an dich gemeint, die Frage.
Ja, ich weiß, dass die auch an mich gemeint wird. Ich drücke mich davor ein bisschen. Ich möchte einfach nur...
Das sieht ja wieder ähnlich!
Ich möchte nur ein weiteres Problem an den ganzen Sachen. Also, dass ich nicht alles sehen müssen möchte oder dass ich nicht einfach so mal eben jetzt hier spritzendes Blut in meine Timeline, bloß weil ich mal rasch auf Facebook gehe, ganz harmlos. Das ist ja das eine. Das könnte man noch irgendwie theoretisch mit einer Software, die man auf seinem eigenen Rechner hat oder sowas, und das könnten irgendwelche Privacy-Einstellungen. Was ist denn aber damit, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich was ja wohl nicht total selten ist oder tatsächlich ein echtes Problem ist, dass irgendwelche Schüler auf Facebook gemobbt werden, und zwar unter ihrer Abwesenheit, also dass quasi gegen sie... Ja, gute Knistertüte.
Warte mal, ja, was wolltest du daraus haben? Okay. Das ist eh egal. Achso, gleich das Große.
Ja. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht mehr.
Als hier ist das Kleine noch. Ja noch. Und im Kühlschrank ist auch noch was.
Ach, im Kühlschrank ist auch noch was. Na dann.
Ja, der Podcast kann auch ein bisschen, ne?
Ja,
ich habe auch schon gehört, 4 Stunden Minimum.
Nein, das ist. Ach. Nein, Maximum. Also die letzte Folge war unser letzte irgendwie mit war die längste, die wir je hatten, mit 4 Stunden und 20 Minuten oder sowas. Das war schon echt hart.
Ja, spätestens wenn das Bier alle ist, müssen wir uns überlegen. Das
kam mir gar nicht so hart vor. Also ich war irgendwie ganz normal, ich war da nicht erschöpft danach oder so. Es war irgendwie so.
Ich kann mich nicht an die letzte Sendung erinnern. Ach doch, ja.
Hast du so viel getrunken an Bier?
Komplett verdrängt.
Nee. Oh doch,
Björn Grau, unserem Brot.
Das war gut. Ach,
stimmt,
ja, das
genau,
war gut.
Hat er erzählt, dass er das war vor ja. euch, ja, ja. vor mir hier.
Hat er sehr gut gemacht.
Ja. Die waren total begeistert von Björn. Ne?
Ja, genau.
Fanden mich alle scheiße.
Ja.
Und so, ich glaub, du könntest WMR echt wesentlich verbessern, wenn du mich durch Björn austauschst.
Nee, mach ich an der Märchenstunde. Hört mir Märchenstunde. Die findet leider ein bisschen seltener statt, aber ansonsten ist das ja, hat auch wesentlich mehr weibliche Hörer.
Oh.
Also glaube ich.
So, ich glaube, wir haben das Problem gefunden, Herr Missbrauch.
Ja, aber ich gehe hier nicht raus. Ich bleibe bei WMR. Könnt euch noch so okay. aufregen.
Niemand hat vor, dich zu filtern.
Ich weiß, dass ich nicht satisfikationsfähig mit der Welt bin und ich sage das natürlich aus eigenem Interesse, weil natürlich ich wäre der Erste, der bei Iran rausfliegt. Aber
was? Ach komm.
Wieso?
Ach. Ja, weil so einen wie dich brauchst
du. Solange du keine Penisbilder postest, in das Pro, fliegst du da nicht raus, keine
Wieso
Sorge.
Was hast du denn jetzt? Was hast du denn jetzt gegen Iran?
Was, du postest doch wenig Kontroverses bei Facebook.
Ja, ja
stimmt eigentlich auch.
Ja. Ein bisschen Post-Privacy, ich meine, das ist so ein Regime durchaus.
Sympathisch.
Ja, also, das ist einer von uns, der Michi.
Ich würde ja auch.
Wahrscheinlich wärst du der Einzige auf Facebook, der durchkommen würde.
Das Problem ist halt tatsächlich, dass ich halt einfach den Namen des Präsidenten nicht aussprechen kann. Aber gut.
Ja, also was ich da eben an dieser Filterproblematik noch für das Problem halte, es gibt das eine, was ich nicht sehen möchte, es gibt das andere. Möchte ich, dass das in einer Gesellschaft kursiert? Möchte ich, dass zum Beispiel über Facebook unkontrolliert, sagen wir mal, Mordaufrufe drüber gehen oder das berühmte Musterbeispiel der Kinderpornografie, was jetzt, wo ich im Zweifelsfall gar nicht direkt von betroffen bin oder es gar nicht mitbekomme, aber möchte ich das als Mitglied einer Gesellschaft, dass das die Gesellschaft toleriert oder nicht? Und das ist eine Frage, die werden wir uns immer wieder aufs Neue stellen müssen, natürlich. Das ist, und zu sagen,
ja, aber
einfach zu sagen, das muss unkontrolliert halt sein.
Der Punkt ist aber, das ist genauso irgendwie Wohlfall zu sagen, so, ah, Facebook ist total scheiße, weil es zensiert. Im Grunde genommen sind aber man nur kritisiert, dass es nur nach dem eigenen Maßstäben zensiert. Ja? Und das ist halt genau der Punkt, den ich daran kritisiere an dieser Kritik. Ja?
Nee, das ist ja auch absolut. Das ist ja auch.
Und ich finde, wenn man halt Facebook für Zensur kritisiert, dann sollte man gegen Zensur sein und nicht für eine andere Zensur.
Also das Ding ist auch, man muss vielleicht mal ein bisschen weggehen immer von, wir reden nur über Filtern und Zensieren. Es gibt ja noch diverse andere Sachen. Häufig kommt ja der Spruch, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Das Internet ist ja eigentlich gar kein rechtsfreier Raum. Nur im Moment haben wir überhaupt noch gar keine Mittel gefunden, wie wir das überhaupt vernünftig durchsetzen können. Also solche, da muss man vielleicht ein bisschen... Ja, es gibt irgendwie schon, aber andererseits, ich kenne halt genügend Frauen, die alle den gleichen Brief bekommen haben, die gleiche Vergewaltigungs- und Mordandrohung. Und die haben überhaupt, die Polizei hat bei denen keine Möglichkeit, da zu ermitteln, wer das überhaupt war. Die geraten dann immer in Sackgassen wegen technischen Sachen überhaupt und sowieso. Und dann kommen noch andere Dinge hinzu. Manchmal nehmen Leute sowas ja gar nicht ernst. Mhm. Dann über den Punkt von Filtern und Zensieren hinaus gibt es eine riesige Aufgabe, die man da machen könnte, um die sich die Politik im Moment aber drückt, weil die das auch immer nur auf dieses eine kleine Thema beschränken, was natürlich sich auch populistisch irgendwie verwerten lässt, wobei wir uns wirklich darüber hinaus viel mehr Gedanken machen müssten. Und Facebook hat halt damit angefangen zu sagen, wir haben jetzt diese so eine Filterinstanz, menschliche Filterinstanz eingerichtet, die sich sowas anguckt.
Ja, und gesagt haben sie das nicht.
Das ist halt rausgekommen. Aber da ist halt schon was etabliert worden. Und da müssen wir uns aber wirklich überlegen, wie wir damit jetzt konstruktiv weiterarbeiten wollen und müssen und wie das funktionieren kann. Und ich, ne?
Also das finde ich, kann man Facebook durchaus vorwerfen, dass sie das nicht offen kommunizieren, dass sie diese Form von Zensur, egal ob man die gut findet oder nicht, betreiben. Und zum Zweiten, ja, natürlich kann man das als Wohlfall bezeichnen. Ich finde es, so ist der Mensch vielleicht. Auf der einen Seite findet er Zensur scheiße, auf der anderen Seite möchte er aber selber nicht, dass böse Sachen über ihn gesagt werden oder Sachen von denen
er... Aber man sollte sich halt dann irgendwie halt über seine eigene Inkonsequenz erstmal bewusst sein. Und das finde ich halt, bevor man Facebook noch Transparenz irgendwie fordert, sollte man sich selbst gegenüber transparent
sein. Nö, ich finde, man kann durchaus...
Die Leute sind einfach total selbstgerechte, unreflektierte Vollidioten.
Ja.
Ja, und damit das hilft ja erstmal nicht weiter.
Damit bist du nur einer unter vielen, nicht.
So.
Das hilft dir erstmal nicht weiter.
Aber ich weiß, was mir weiterhilft, und das ist einfach mal ein MS-Pro-Pullen.
Oh, jetzt bringst du mir ein Bier wenigstens.
Ja, ich bring
da ein ist Bier noch mit. Ein großes in der Flasche.
Achso, da ist noch eins drin.
Aber ich hol auch gleich einen Träger auf dem Rückweg.
So, warte mal, dann
jetzt
mach
bitte
ich mal kurz. Ah, Mist, jetzt habe ich hier einen.
Ja, jetzt, kannst du jetzt, muten.
Ja, ich kann muten und jetzt habe ich offensichtlich, habt ihr die Kopfhörer, ihr habt die falschen Kopfhörer aufgesetzt.
Ja, er ist Nummer 3 und ich bin Nummer 2. Hattest du erst mich gemutet?
Ich hatte zuerst dich gemutet, genau. Darum, weil ich jetzt hier, so, jetzt keine Katzen mitbringen.
Ja, oh.
Dürfen die ja nicht rein, das ist tatsächlich so.
Warum dürfen die hier nicht rein?
Ja, die dürfen erstmal nicht, Diana möchte nicht, dass die ins Schlafzimmer gehen, was ich gut nachvollziehen kann, weil das war in meiner alten Wohnung dann teilweise, also wenn die dann nachts reingekommen sind und übers Bett rüber gesprungen sind, dann hat man schon schlechter, also ich schlafe besser, seitdem wir hier wohnen. zum Zweiten, weil wir auch hin und wieder oder öfters mal Gäste haben, die einfach Katzenhaarallergien haben.
Ja, okay, das ist eine gute Erklärung. Ich habe sonst hier Katzen-Content zugeschickt bekommen und auf meinem Rechner sonst so.
Ah, sehr gut.
Das ist nämlich das, was auch passieren könnte. Die Katze springt dir auf den Rechner und das ist vielleicht...
Das macht die auch ganz gerne mal. Ja, also, siehst du. Oder beide, ja. Also gerne nachher dann noch ein bisschen mit rum mit den Katzen dann krauen.
Juhu!
Ja, ein Thema haben wir noch, bevor wir auf das blutige Thema kommen.
Das blutige Thema, was? Wo ist denn hier Blut geflossen?
Bisher noch nicht, aber mal gucken.
Ja.
Und zwar das Thema... Leistungsschutzrecht. Also jetzt natürlich schön, wenn jetzt MS Pro hier wäre, weil er hat bestimmt wieder eine ganz eigene Meinung dazu.
Wir können ja damit anfangen, dass wir vorhin diese Welt gesehen haben mit den drei Rautezeichen und schon festgestellt haben, stimmt, dass das irgendwie ja,
das
sehr,
ja mal
sehr passend vom Timing bei
die
der
drei
Welt
Rautezeichen,
war.
Ja. Das hast du vorhin in der, wir waren hier vorher noch was essen und da lag eine Weltkompakt rum und da hast du das in der Printausgabe der Weltkompakt gelesen. Ich pets jetzt einfach mal hier.
Manchmal lese ich auch Printprodukte.
Ich nicht. Ich verweigere die wirklich konsequent.
Stimmt, du und hast nicht reingeschaut.
Ich hatte den Artikel allerdings heute schon online gelesen. Die Welt, das ging heute auf Twitter schön rum, hat jetzt ist jetzt irgendwann mal auf die Idee gekommen, die Weltkompakt hat immer irgendwelche Tweets vorne auf der Seite, auf der Startseite, auf der gedruckten, auf der Titelseite drauf. Unten über dem Barcode.
Ich glaube, du musst die Tür nochmal zumachen, weil sonst kommt auch noch meine Katze rein, weil ja. MS Pro hat das Bier vergessen.
Achso, und hat natürlich jetzt die. Ja, und da wurden immer irgendwelche Tweets abgedruckt und jetzt plötzlich vor ein paar Tagen hat die Weltkompakt dann dieses Verhalten sehr plötzlich eingestellt.
Ohne Erklärung.
Hat dann auf Rückfragen, ja, das ist, also so nach dem Motto, das wollten ja nicht alle und so. Und dann hab auch ich mir gedacht, naja, Weltkompakt, wie wäre es denn mal mit Fragen gewesen? Wäre ja auch so eine Option, auch so eine Art gewesen, das kann man ja machen. Sollte ja unter Journalisten relativ weit verbreitet sein eigentlich. So, wollen wir mich wieder mitreden lassen, oder?
Ich weiß nicht, sollen wir mal auswählen, wie es ohne ist?
Ich würde ganz gerne nochmal auch dazu noch was sagen, aber gut, aber erzähl uns mal weiter.
Ja, das darfst du gleich auch tun. Und dann hat sich hier irgendwie, wie heißt der Weltkompakt-Chefredakteur?
Schmierchen. Ach,
ich habe keine Ahnung.
Irgendwas mit Schm.
Schmierchen. Schminchen.
Das klingt schmierig.
Springer. Irgendwas mit
Schmierig.
Irgendwas mit Schmierig, genau. Und hat sich dann so rausgeredet, ja, wir haben ja probiert, die entsprechenden Leute zu erreichen, Das ist uns aber nicht in allen Fällen gelungen. Also
nee, der heißt Jan-Erik Peters, aber der Herausgeber heißt Schmidt.
Dann wird
nein,
das
von Weltkompakt.
Ja, das ist Weltkompakt.
Der Twitter-Account.
Achso, der Twitter-Account.
Achso, das macht er gar nicht, der Chefredakteur. Ich weiß nicht, wer das macht.
Nein, das ist dieser Schmiechen. Wie heißt
ach, das
ist
Chefredakteur Twitter-Account oder was?
Ein Weltkompakt, der hat sogar in Weltkompakt, ich kann mal.
Hier, der heißt Schmiechen, ja.
Schmiechen. Dass das ja nicht so leicht sei und dass das ja nicht in allen Fällen die Autoren erreicht hätten, wobei ich sagen muss, ich war drei oder viermal war ich da vorne drauf auf der. Ja, so
ich
wichtig
war da auch
bin ich.
Ein paar Mal.
Mich hat
kriegt
niemand.
Kriegt man das überhaupt dann mit? Kriegt man ein Belegexemplar, wenn
nö,
man da drauf war?
Das teilen.
Das heißt, ich könnte da drauf gewesen sein und ich wüsste es nicht mal, weil ich die nicht
exakt,
lese. Das ist ja auch großartig.
Das ist, also mir ist das immer von irgendwelchen, also ich, vielleicht war ich auch öfter drauf, mir ist das dann von Followern, die dann, hey, guck mal, du warst heute Morgen auf der Weltkompakt drauf.
Ich fürchte, meine Follower lesen die Welt nicht. Followerin.
Ich fürchte, einige meiner Follower lesen die schon. Das ist egal. Also es ist, wobei...
wer der Welt followed, nicht Max.
Wobei eine Zeit lang bin ich ja auch Weltkompakt gefolgt.
Ja, das war eigentlich auch
also ich dachte, das wäre so ein ironischer Account.
Das ist auch kein schlechter Account gewesen. Also es ist auch kein schlechter Account.
Keine
das
Ahnung.
Das ist ein guter Schmiechen eigentlich.
Ich lese sie. So, und jetzt haben die auf jeden Fall, und dann haben wir natürlich alle die schöne Theorie entwickelt, dass das mit dem Leistungsschutzrecht zusammenhängt, warum die jetzt da diese Tweets...
Ich habe es zuerst bei dir im Tweet gelesen. diese Vermutung.
Ja, ich habe die, ja, ich habe sie auch formuliert, aber ich war nicht der Einzige, der sie formuliert hat. Und ich glaube jetzt nicht, dass alle anderen die nur bei mir. Nee, ich war auch nicht. Also ich habe es getwittert, so von wegen, na, was für ein Zufall, dass die das ein paar Tage vor Einstellung des Leistungsschutzrechts machen. Und dann hat irgendwie kurze Zeit später hat dann mir jemand geantwortet, nee, laut Weltkompakt ist es nicht so, sondern wegen, weil ihnen auch einige, die da...
Das war ja tatsächlich auch zwei Tage vorher auch, ne?
Ja, ja.
Diese Weltkompakt-Geschichte.
Angeblich, weil ihnen Leute gedroht hätten mit Anwälten und weiß der Teufel.
Habe ich aber auch mitgekriegt, dass halt Leute sich darüber aufgeregt haben, dass ihre Tweets halt abgedruckt wurden. Ich finde es ehrlich gesagt komplett Banane, sich darüber aufzuregen. Also, ich finde, Twitter ist ein Öffentlichkeitskanal und was man da raushaut, das soll gefälligst jeder benutzen können. Wenn wir schon bei Tweets einscheißen, dann können wir uns echt komplett davon verabschieden, jemals ein vernünftiges Urheberrecht zu machen. Wenn wir schon bei Tweets einscheißen. Ich meine, dann ist eigentlich Polen offen und das ist einfach totaler Quatsch.
Das ist ja mit Herrn Wani. Aber ehrlich, ich möchte mit meinen Tweets nicht unbedingt irgendwo in rechtsradikalen Zeitungen erscheinen, weil sie das total witzig finden.
Ich bin neulich in der Jungen Freiheit zitiert worden. Das war auch ein großer Spaß mal wieder.
Ja. Ich meine, da kriegst du auch jedes Mal richtig Ärger dafür, weil es genügend Leute gibt, die denken, du hättest dem zugestimmt und du würdest das machen, um die quasi damit populär zu machen.
Dann sollen die mal klarkommen in ihrem Leben.
jetzt wir machen noch so. Nächste aber Woche gibt es dann T-Shirts.
Die junge Freiheit macht sowas ja extra, um sich einen total legitimen Anstrich zu geben, indem sie sowieso schon mal Leute zu Interviews überreden und dann irgendwie denen nicht ganz klar ist, wer die eigentlich sind. Und wenn die jetzt anfangen, noch Tweets da reinzuschreiben.
Also ich finde bei der Weltkompakt, die drucken die ab. Sie könnten, ist einfach eine Frage auch der Höflichkeit. Die könnten ruhig mal fragen.
Und sie könnten einem auch Geld dafür geben, weil die verdienen damit Geld.
Ich weiß nicht, ob sie damit wahnsinnig.
Sorry, ich meine, das sorry, ist eine Zeitung. Ihr seid schlimmer als Christoph Käse in eurer.
Weil ich finde, dass man mal fragen kann.
Ja, sicherlich.
Was ist das für
eine Scheiße? Informationen haben gefälligst frei zu sein. Und ich meine, wenn wir bei Tweets schon irgendwie jetzt ankommen hier mit.
Die Information ist doch frei.
Die Information ist frei, aber man kann ja wenigstens ein bisschen Respekt haben vor Leuten.
Man sollte da komplett drauf scheißen, Leute zu fragen, um irgendwelche Dinge zu verwenden oder Zitate zu nehmen. Und ich meine, das sind 140 Zeichen. Also sorry, dann können wir es komplett vergessen, jemals ein vernünftiges Urheberrecht. Wenn wir so mit dieser Geisteshaltung rangehen, dann ist alle Hopfen und Malz verloren. Also
aber wirklich,
dann können wir komplett vergessen, dann sollten nur noch Anwälte Geld verdienen.
Aber das Ding ist ja zum Beispiel auch auf Twitter, wenn jemand das retweetet oder darauf antwortet, dann weißt du das. Und wenn du in dieser Welt erscheinst, dann haben sie nicht mal ja den Anstand gehabt, dir zu sagen, dass du da erschienen bist. Was sich wirklich, Informationen sind frei oder nicht, total Banane, dass du nicht mal weißt, dass es da erschienen ist.
Ja, kannst dich drüber aufregen, das ist Respekt, aber ich finde, ehrlich gesagt, man sollte da keinerlei rechtliche Handhabe gegen haben.
Ich weiß nicht, ob eine niemand weiß, ob es eine rechtliche Handhabe gibt. Es gibt, wie gesagt,
noch nicht mal das existierende
Jetzt entspann ich mal wieder ein bisschen.
Ist so schlimm wie das, was die scheiß Twitter-Gemeinde fordert.
Also was ich da, ich finde, also zum einen, ich habe, wie gesagt, ich war da ein paar Mal vorne drauf, ich habe mich nicht einmal darüber wirklich ernsthaft aufgeregt. Ich finde, man kann fragen. Das ist für eine Redaktion, ist das jetzt nicht allzu schwer.
Das ist auch journalistisches Selbstverständnis eigentlich, sowas. Und sie haben auch teilweise, glaube ich, Tweets nicht genau so abgedruckt, wie die getwittert wurden.
Genau, dann ist eben das nächste Ding, sie haben die abgeändert, haben die gekürzt, entsprechend umgearbeitet. So, das ist beziehungsweise für ihr eigenes Publikum verständlicher gemacht oder wahrscheinlich Tippfehler korrigiert bei mir. Und so, das sind so, ich finde, da kann man vorher mal fragen und sich damit rauszureden, dass man ja
damit fragen und das ist auch eine nette Geste.
Ja.
Wir haben das auch gemacht damals. Wir haben
eben, ich wollte gerade mal sagen, ihr habt das Twitterbuch gemacht.
Ihr habt die alle gefragt.
Wir haben
alle Leute gefragt.
Wie viele Leute haben Nein
das
gesagt?
Das haben wir gemacht. Es haben, glaube ich, ein, zwei Leute haben tatsächlich Nein
genau,
gesagt.
Genau, von wie viel?
Von 150.
Also wirklich extrem wenige. Einfach nur mal.
Ja, ist ja auch nicht, man kann ja auch kritisieren, dass das nicht passiert ist. So.
Genau.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, man hat keinen Anspruch darauf. Darum geht es.
Ich finde auch, ich weiß nicht, ob man
das ist. Es ist eine nette Geste zu fragen, ja, und man kann sagen, das ist eine unnette Geste, nicht zu fragen. Aber sonst hat man einfach das Maul zu halten, wenn das Scheiß, wenn mal ein Tweet irgendwo abgedruckt wird, ehrlich gesagt. Und zwar völlig egal, in welchem Kontext.
Ne, man kann sich aber darüber beschweren. Und anscheinend hat die Welt dann auch irgendwann gemerkt, dass wenn sich genügend Leute über sowas beschweren, sorgt es auch dafür, dass die einen gewissen Druck verspüren um sowas gegebenenfalls auch zu ändern. Weil das Ding ist auch, du kannst ja sagen, du hast keinen Anspruch darauf, aber wenn die Welt es jedes Mal macht und sich jedes Mal jemand beschwert, dann ist natürlich schon so, dass es eine Praxis ist, die man gerne abgeschafft haben möchte, weil man nicht die ganze Zeit diese schlechte PR haben will. Hast du vielleicht keinen Rechtsanspruch drauf, aber das sind einfach Dinge, die man zumindest einfordern kann.
Guter Stil ist was anderes.
Ja, guter Stil, journalistisches, sauberes Arbeiten, das ist beides was anderes als das, was da passiert ist.
Und konsequente und kohärente Einstellung gegenüber dem Urheberrecht ist auch etwas anderes.
Und wo wir jetzt gerade auch beim Thema sind, eine Branche, die gerade um ihr Leistungsschutzrecht kämpft und da fordert, dass man nicht mal mehr Formulierungen aus Überschriften.
Ja, aber meinst du, du machst es besser, wenn du irgendwie dich hinstellst, nee, aber mein Tweet dürfte er nicht abdrucken. Also, mit dieser Haltung macht man echt... Schafft man wirklich irgendwie super geil das Leistungsschutzrecht, kämpft man gut dagegen. Das ist sicherlich...
Man kann ihnen schon eine gewisse Verlogenheit unterstellen.
Man kann dieser scheiß Twitter-Gemeinde eine scheiß Verlogenheit unterstellen.
Wieso denn? Was
sicherlich.
Ich glaube, im MS Pro wollte nur öfter abgedruckt werden.
Auf jeden Fall eine total inkonsequente Haltung gegenüber dem Urheberrecht beziehungsweise dem Leistungsschutzrecht, ja. Also man kann nicht gegen die Abdruckung
sein
und gleichzeitig gegen das Leistungsschutzrecht. Das geht nicht.
Natürlich.
Nein, das geht nicht.
Natürlich geht das
so. Das geht nicht zusammen.
Wieso geht das nicht zusammen?
In einem Gehirn nicht.
Ich glaube, du hast das Leistungsschutzrecht nicht verstanden.
Ich habe das Leistungsschutzrecht verstanden.
Na, wenn du es verstanden hättest, dann wüsstest du, dass das ja wohl zusammengeht, weil das eine ist Urheberrecht und das andere ist Leistungsschutzrecht.
Das Leistungsschutzrecht leitet sich aber aus dem Urheberrecht ab.
Das Leistungsschutzrecht ist ein komplett eigenes Recht, was nichts mit dem Urheberrecht zu tun hat. Darum geht's ja.
Sehr, sehr eng was mit dem Urheberrecht zu tun. Ich habe hier übrigens den Artikel von Matthias Spielkamp, der absolute Experte auf dem Gebiet ist. Und da steht das sehr schön drin, dass es an dem Urheberrecht abgeleitetes, verwandtes Recht ist. Also, natürlich hat das damit was zu tun. Und das ist ein und dieselbe Denke. Und wenn wir sagen, wenn die Verlage sagen, wir wollen unsere kleinen Snippets irgendwie geschützt haben, dann ist es genau die gleiche kleingeistige Gartenzwerg-Denke, die auch die Twitterer
die sagen, wir wollen gerne
unsere Tweets geschützt haben.
Nee, man will die ja gar nicht geschützt haben.
Tweets geschützt werden sollen.
Das ist sowas.
Was ist denn das anderes, wenn du sagst, du willst kontrollieren können, wo dein Tweet abgedruckt wird? Ich will meinen Tweet geschützt haben. Und du hast auch noch vorhin im Podcast hier live gefordert, dass du gefragt, warum da nicht auch noch Geld fließt, ja? Es ist genau die gleiche Denke, die hinter dem Leistungsschutzrecht steht. Nee. Und ich kann nicht verstehen, das geht für mich nicht zusammen. Punkt. Das ist einfach diese selbstgerechte Scheiße, von der ich die ganze Zeit rede und die mich einfach ankotzt an dieser Netzszene.
Aber das ist, weißt du, so wie Zeitungen vorher funktioniert haben, ist, alles, was da an Artikeln und Bildern erscheint, wird bezahlt den Leuten, die das gemacht haben. Und seit Jahren gibt es diesen Trend mit Total Buyout oder irgendwelchen anderen perversen Maßnahmen, den ganzen Autorinnen und Autoren das Leben immer schwieriger zu machen und trotzdem immer noch Geld einzustecken, was halt schon mal irgendwie dann was halt einfach einen schlechten Beigeschmack hat, wenn du dann ankommst und solche Tweets für lau abdruckst. Ne? Sogar Bild-Leser-Reporter kriegen für ihre abgedruckten Bilder ja noch Geld. Sogar die Witze, die früher eingeschickt wurden, dafür haben die Leute Geld und Belegexemplare bekommen. Das bekommt dann niemand. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendein Blog ist, was da seine 10 lustigsten Links verlinkt, was auch kein Geld damit macht, sondern das ist die Welt kompakt. Und die werden damit auch noch ein bisschen Geld machen, weil sonst würden die sich den Scheiß nicht überlegen. Und da ist es einfach so, du kannst nicht auf der einen Seite hingehen und fordern, dass dir alle Leute immer mehr Geld geben und auf der anderen Seite aber sagen, ich will aber den anderen Content umsonst haben. Ich meine, man muss mir nicht Geld bezahlen, man muss das alles nicht machen, aber man kann nicht wie die Welt diesen einen Standpunkt vertreten und dann aber überhaupt nichts davon selber durchziehen.
Da bin ich völlig bei dir. Ja, ich kann genauso inkonsequent, wie ich das der Netzszene vorwerfe, ist halt tatsächlich auch Weltkompakt beziehungsweise Springer in der Hinsicht. Da bin ich völlig d'accord, ja, aber ich finde, wenn man in so eine Diskussion geht, dann sollte man erst einmal im eigenen Garten vorkehren. Und wenn man selber mit einer inkonsequenten Haltung dort in diese Diskussion reingeht, dann hat man von vornherein schon mal verloren. Auch wenn du recht hast, dass die andere Seite genauso inkonsequent ist. Aber dann sollte man sich doch trotzdem mal hinsetzen und sich überlegen, was ist denn jetzt die konsequente Haltung? Und das ist ganz normale Kantsche Diktum, dass du halt einfach, bevor du irgendwelche Dinge forderst, sie erst einmal irgendwie an dir selber anwendest und guckst, ob du damit überhaupt zufrieden wärst, ja? Und wenn du sagst, okay, Weltkompakt soll sich einfach mal ficken und oder Springer soll sich einfach mal ficken und halt nicht darüber bestimmen können, wer ihre Snippets verwendet, dann musst du halt auch für dich akzeptieren, dass du dich selber auch mal ficken sollst und damit klarkommen sollst, dass irgendwelche Leute
deine Feeds verwenden. Naja, also ich finde, also
das ist durchaus vergleichbar. Und ich finde, wer dort nicht irgendwie, das in seinem Kopf in eine kohärente Reihe kriegt, der hat gefälligst in der Diskussion nichts zu suchen.
Michi, das ist nicht vergleichbar. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Hausschuhe. Das eine ist ein Massenmedium, was dafür produziert ist, um möglichst viele Leute zu erreichen. Das andere ist Twitter. Da sind Leute, die haben 50 Follower, wenn es hochkommt. Die haben vielleicht mal, du hast gerade vorhin die Zahlen gesagt, dass bei dir realistisch wird das von 300 Leuten gelesen und plötzlich wird diese Information genommen. Und wie gesagt, ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass wird diese Information genommen. Du wirst vorher nicht mal gefragt und wirst in diesen Kontext gestellt. Und das, finde ich, sind schon zwei komplett verschiedene
Perspektiven. Das ist genau das, was Christoph Käse sagt. Ja, ich wurde gar nicht gefragt und wir werden hier einfach verlinkt irgendwie von Google. Und
ja,
von,
das sind Verlage, das sind Pressetaucher.
Das ist irgendwie.
Ja, aber es sind doch zwei.
Wir wollen das
Michi, das sind doch zwei komplett verschiedene.
Nee, das ist genau die gleiche Scheiße.
Das eine sind Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern, das andere sind Privatpersonen.
Aber verdient doch Geld damit.
Nein, ich sage
kleingeistige Denke.
Ich habe nie gesagt, dass es die einen verdienen Geld damit. Also zum einen, ja, die einen verdienen Geld damit, die anderen nicht. Aber das eine sind Privatpersonen, die sich irgendwo auf irgendeiner Plattform geäußert haben, in einem halb öffentlichen Bereich.
Egal wie viel Geld dabei ist, egal wie viel etc.
Michi, lass mich bitte ausreden.
Wir müssen uns einfach mal über eine kohärente Art und Weise einigen, wie wir mit Informationen umgehen wollen. Und wenn wir sagen, wir wollen gerne frei mit Informationen umgehen wollen, dann müssen wir diese Freiheit auch gefälligst unseren Informationen gegenüber immer sein. Und ich finde, jede andere Haltung ist einfach nicht verdient, überhaupt angehört zu werden.
Siehst du, und das ist der erste Teil des Satzes war absolut in Ordnung. Der zweite Teil war einfach nur dämlich. Natürlich haben auch die anderen Haltungen es verdient, gehört zu werden, weil sie
existieren. Ja, weil wir nämlich auch da sind.
Ja, ja, okay, du willst das alles nicht wahrhaben. Leider kann man mit dir darüber nicht diskutieren, schade. Michi findet das Leistungsschutzrecht gut, haben wir jetzt festgestellt.
Genau,
und jeder, so der das Gegenteil, das und jeder, der das
so
Gegenteil
rausgehört, genau.
Und ist darum gegen Twitter.
Genau, ich will, dass Twitter abgeschafft wird und endlich alles mit dem Leistungsschutzrecht einmal so richtig schön durchreguliert wird, damit die Informationen gefälligst nicht mehr fließen. So, das ist meine Haltung. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum Feminismus.
Das ist aber auch.
Kommen wir zum letzten.
Reden wir über Tschechien. Das ist so.
Reden wir über Tschechien.
Das ist so.
Jetzt ist doch schön warm. Das ist doch passt doch.
Ja, ich meine, das ist so ein breites Feld. Das ist so.
Apropos Twitter. Ich war da neulich auf Twitter und.
Du bist einmal auf Twitter gewesen.
Ich war da mal auf Twitter und habe ganz harmlos eine Frage gestellt und habe relativ viel Gegenwehr gespürt, mit der ich so nicht gerechnet hatte und habe auch so Meinungen abgekriegt, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Und ich habe gedacht, hui, die hören wir uns doch mal aus der Nähe an diese Meinung. Ich fange mal von vorne an. Oder ich erkläre noch mal ein bisschen genauer. Es gab hier irgendwie ein Werbespot von irgendeinem Energieunternehmen.
Ewi einfach.
Ich weiß, wer ist wahrscheinlich E.ON oder irgendwie sowas? Okay.
Ja, E.ON-Tochter.
Eine E.ON-Tochter. Und die haben einen Werbespot produziert, über dessen Geschmackhaftigkeit wir nicht zu diskutieren brauchen, weil ich glaube, die sehen wir relativ ähnlich. Es ging dabei darum, dass irgendwie eine Frau regelt sich auf einem Bett relativ lassiv, erklärt dem Mann, der neben ihrem Bett liegt, du Schatz, ich kann nicht schlafen und nähert sich ihm sehr lassiv an und der Mann macht dann Folgendes, er knallt ihr mit einer Kopfnuss gegen den Schädel und sie fällt K.O. um und der Werbeslogan ist, ja, so einfach kann es gehen.
Ja, einschlafen kann so einfach
gehen. Einschlafen kann so einfach sein, wenn man nicht schlafen kann. Ich finde, dieser Werbespot ist so gut, dass man ihn komplett wegignorieren kann. So ungefähr das, was ich von der Energiebranche erwartet habe. Ich habe aber mitbekommen, dass es eine gigantische Aufregung darüber gab. Es gab einen Twitter-Account, Ewi ekelhaft.
Ich weiß nicht, wer den gemacht hat, aber es fanden auch nicht alle gut, aber glaube ich, gehört zu einem guten Shitstorm dazu.
Ja, du hast dich auch sehr lauthals darüber darüber aufgeregt, Lanchi auch. Ich habe ehrlich gesagt diese Aufregung.
Von uns Lanchi?
Nö, aber von Lanchi habe ich dann als nächstes an den Hinterkopf gekriegt. Also es war so, es war dann auch so. Und ich habe dann gefragt, was ich nicht verstanden habe, der Teil, nämlich dass der Vorwurf war, dass das gewaltverherrlichend sei. Oder Gewalt gegen Frauen.
Frauen,
Gewalt, du kannst mir jetzt bestimmt den Fachbegriff dafür sagen.
Violence against women, Gewalt gegen Frauen.
Ja. Ah, okay, ist einfach Englisch. Okay.
Das ist auf beidem einfach dieser Begriff, ja.
Okay, Gewalt gegen Frauen verherrlicht, was ich jetzt tatsächlich nicht so gesehen habe. Ich habe das mir angeguckt und habe gesagt, es ist ein schlechter Witz und ein wahrscheinlich noch schlecht geklauter Witz, aber es ist...
Ich glaube, das Titanic-Magazin hatte sowas mal. Es gibt den Witz, in Anführungszeichen, gibt es da schon öfter, wobei
genau,
die Titanic, weiß so ich, vor,
ich kannte diesen Witz auch.
Also, ja.
Die Titanic hat es anders gemacht, da liegen irgendwie auch zwei im Bett und sie sagt auch, ich kann nicht schlafen und eher soll ich dich bewusstlos schlagen.
Genau.
Was aber noch eine andere Qualität hat, das als einfach jemanden bewusstlos zu schlagen.
Das war nicht consensual.
Ja, er hat halt nachgefragt. Er hätte ja durchaus sein können. Es gibt ja Leute, die stehen auf sowas und sie hat gesagt, ja, versuch's mal. Aber okay. In dem Moment ist es einfach so. Ja,
also mir kam es auch so vor, als ob ich diesen Gag, also in einem völlig anderen Kontext, ich glaube, vielleicht, ich kann es gar nicht so richtig zitieren, so mit Quelle, aber ich habe es irgendwie in so bestimmten Filmen oder so etwas, habe ich irgendwie so ähnliche Gags, halt einfach dieses, plötzlich so ein kurzer Gewaltausbruch, wo man es sich erwartet halt. So, ja,
genau. Was dadurch
halt
witzig ist.
Keine Ahnung, das ist hier Abrams und Abrams Humor, also nackte Kanone Humor, so ein bisschen irgendwie so halt, ne, irgendwie halt so ein bisschen, ne, immer dieses so eine unerwartete Geschichte dann. Halt.
Aber das ist genau der Punkt, wo man einhaken kann, denn ich glaube, da bin ich auch verloren im Posten, weil ich es dir gar nicht erklären kann, was wirklich zum Beispiel für mich das Problem ist. Das ist halt nicht unerwartet. Also es ist einfach so, als Frau, als weiblich erzogener Mensch wird dir die ganze Zeit immer wieder eingeprügelt, dass du aufpassen musst, dass deine körperliche Integrität an einem seidenen Faden hängt, weil sie jederzeit von irgendjemandem verletzt werden kann. Du darfst nicht hier hingehen, weil es könnten die Leute vergewaltigen, ins Gebüsch ziehen. Du musst aufpassen, was du hier machst. Du musst aufpassen, was du anziehst. Du musst aufpassen, was du sagst, wie du dich schminkst. Du musst die ganze Zeit immer und jederzeit darauf achten, dass du nicht irgendjemandem eine Rechtfertigung lieferst, etwas Unrechtes zu tun. Und das sind Dinge, das sind Nachrichten, die jeden Tag wieder von kleinen Mädchen bis zu erwachsenen Frauen auf uns einströmen. Und deswegen ist es nicht unerwartet, weil mir die ganze Zeit bewusst ist, wenn ich nur Pech habe, kann es sein, dass jemand meine körperliche Integrität verletzt. Naja. Ganz ehrlich, ich habe mir schon anhören müssen, warum gehst du um die Zeit da und dahin, warum ziehst du dies an, warum machst du das, ist das alles dafür schon passiert.
Dafür gab's ja diesen Slutwalk,
genau, zum Beispiel, ne? Genau. Das ist eine Gegenbewegung, die sagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich mache, das passiert sowieso. Da ist ein ganz anderes Problem dahinter, nämlich Frauen immer wieder an ihren Platz zu weisen und zu sagen, ihr seid verletzliche Wesen und bitte, ne, ihr seid auch noch diejenigen, die schuld daran sind, wenn jemand das missachtet.
Aber hast du bei dem Werbespot, hattest du das Gefühl, dass das zum einen, dass sie schuld ist, dass ihr von irgendjemand in diesem Spot die Schuld dafür in die Schuhe geschoben wird? Und dann war natürlich noch meine Frage.
Es gibt bestimmt Leute, die gesagt haben, na selber schuld, wenn sie den Typen aufweckt.
Naja, es gibt...
ich glaube, das war jetzt nicht so... Ja,
es gibt für alles irgendjemanden, der der Meinung ist. Aber es ist...
ja, genau das ist das Problem.
Naja, aber es gibt auch fürs genaue Gegenteil jemand, der der Meinung ist. Also es ist, ich habe ja dann argumentiert, ich glaube, der Werbespot ist, also das war zumindest meine Sichtweise, dass er nicht sexistisch ist, weil dieser Witz in Anführungsstrichen sollte ein Witz sein, genauso gut in der anderen Richtung funktionieren würde. Dass wenn eine Frau auf einen Mann zukommt und den exakt so niederschlägt, dass es das auch geben würde. Dann hast du irgendwie gesagt, das würde ich gern sehen.
Ich glaube nicht, dass es erstens einfach so ist, weil Frauen im Schnitt halt weniger stark sind, weniger Körperkraft haben als Männer. Deswegen ist das auf jeden Fall nicht so einfach, jemanden auszunocken. Wenn ich es bei MS Pro versuchen würde, würde ich wahrscheinlich auch nur mega Kopfschmerzen bekommen.
Komm doch her.
Ja, aber ich glaube, umgekehrt wäre es nicht anders. Also es ist,
ob es realistisch ist oder nicht, ist halt eine andere Frage. Aber die Frage dahinter ist gerade eigentlich, wenn du sagst, es ist nicht sexistisch, die Frage, die man wirklich stellen muss, ist, was ist deine Definition von Sexismus?
Nee, aber der Punkt, den Max gemacht hat, den fand ich ganz interessant, weil er hat ja tatsächlich einen Link geliefert, wo haargenau der gleiche Gag, und zwar, das war wirklich komplett der gleiche Gag, also von der ganzen Struktur her, in einer anderen Richtung funktionierte. Und das war irgendwie ein Cornflakes, nee, ein Joghurt.
Hat irgendein Joghurt.
Genau, war ein Joghurt irgendwie und dann hat irgendwie, der Mann hat halt irgendwie, der Frau dann immer so den, hat halt so einen Joghurt gegessen und die Frau wollte immer den Joghurt auch. Und dann hat
nee, der Mann wollte den Joghurt. Achso, stimmt. Nee,
ja,
nee,
genau, nee, stimmt. Der Mann hat den Joghurt gegessen und die Frau wollte den Joghurt. Und er hat dann immer so mal angetäuscht und immer so irgendwie versucht, so sie so zu verarschen, so dass sie jetzt irgendwie mal auch so einen Löffel von diesem Joghurt kriegt, aber dann immer selber gegessen. So. Das hat er ein paar Mal gemacht und das war halt so ein kleines Flirtspielchen, halt auch diese lassive Annäherungsgeschichte und auf einmal genau sie, völlig unvermittelt, nuckt ihm der Kopfnuss weg und er knallt runter so und dann isst sie halt gemütlich den Joghurt. Das war halt der gleiche Gag. Es war haargenau der gleiche Gag mit der gleichen Funktionsweise wie der andere Spot und da war es andersrum. Das heißt also mit anderen Worten...
Anke Gröner meint übrigens auch, ich habe die Kommentare nicht gelesen, meinte, dass unter diesem Spot tatsächlich auch massenhaft Kommentare von sich angegriffen fühlenden Männern, die das als männerfeindlich bezeichnet haben.
Oh Gott. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ich will das gar nicht abstreiten, dass man diesen Spot den von E.ON dass man diesen Spot sexistisch lesen kann. Ich glaube hundertprozentig, diese Lesart ist da drin, die steckt da drin. Und wenn man diese Lesart lesen will, dann wird man sie darin lesen. Aber der Punkt ist, dass diesen den gleichen Gag auch in der anderen Richtung gibt, beweist, dass man ihn nicht so lesen muss. Und das heißt mit anderen Worten, dass halt tatsächlich diese andere Lesart durchaus da ist. Und dann könnte man, wenn man zugibt, dass diese andere Lesart möglich wäre, ja, dass halt dieser Witz auch funktionieren würde, wenn er sozusagen nicht als frauenfeindlich sozusagen verstanden wird, dann kann man zumindest den Machern dieses Spots unterstellen oder zumindest zuschreiben, dass es möglich ist, dass sie ihn nicht sexistisch gemeint haben.
Und glaubst du denn, dass ich das sexistisch gemeint
habe? Soll ich darauf schon mal antworten, willst du noch mehr sagen? Also das Erste ist schon mal, dass die beiden Witze ja nicht wirklich vergleichbar sind. Und das ist eigentlich genau das, was überhaupt den Sexismus zeigt, weil zum Beispiel das anfängt in dem Witz mit der Frau, dass sie sich lasziv da rekelt und sich ihm anbietet und damit schon ein sehr genaues Bild von Weiblichkeit auch nachzeichnet.
Aber der Typ macht von das in einem anderen Spot genauso.
Ne, der kommt an und gibt ihr Joghurt und hält ihr das.
Nee, er macht auch so Augenaufschlag und sowas.
Also in beiden Spots sind beide flirtig. Der Witz ist ja auch tatsächlich bei diesem E.ON-Spot, dass auch der Mann sich erst mal sehr liebevoll nach vorne beugt und so. Doch.
Ich finde das nicht sehr liebevoll.
Also als er
so, doch, das
ist der Witz. Er beugt sich erst einmal liebevoll nach vorne und man denkt ja erst einmal, er will sie jetzt irgendwie so irgendwie bedrösten und so weiter und so fort. Das heißt, er täuscht erstmal so eine liebevolle, lassive etc. täuscht er erstmal an und dann kommt ja die Kopfnuss unvermittelt und das ist ja der Witz an der Sache, dass halt diese Unvermitteltheit irgendwie.
Aber okay. Aber ich finde es nicht lustig. Ich finde auch den anderen Spot nicht lustig. Ich habe noch ein Video, ein Screenshot gesehen, den ich werde wahrscheinlich nicht so schnell finden werde auf Facebook auf der EWI Einfachseite, wo sie Bild haben, genau in dem Moment, bevor das passiert. Und da, wenn du da hinguckst zum Beispiel, wenn du das liebevoll findest, habe ich schon das Gefühl, die Frau hat schon den Horror im Kopf, weil sie weiß, gleich wird sie ausgenockt. Und das sieht echt
nicht so...
Ja, trotzdem. überhaupt, wie das schon gemacht wird, ich finde nicht, dass das einfach alles so total vergleichbar ist. Irgendwie, na, auf der einen Seite, dass das wirklich genau... Das spielt nicht genau auf den gleichen Ebenen.
Aber dann lass mich mal bitte kurz fragen, glaubst du, dass sie bewusst sexistisch waren, diejenigen, die diesen Werbespot produziert haben? Glaubst du, dass sie unterbewusst sexistisch waren? Oder glaubst du, dass sie etwas Sexistisches getan haben, ohne sich irgendeiner Schuld bewusst zu sein und es auch nicht unterbewusst haben, sondern dass es einfach nur eine Interpretationsmöglichkeit ist?
Das Zweite, dass sie das unterbewusst gemacht haben und dass sich auch keiner Schuld bewusst sind. Und wenn man diese Chefin von dieser Agentur Heimat Hamburg, die das gemacht haben, hat dann ja auch auf Twitter sich noch dazu geäußert. Und das finde ich, das ist halt wieder sowas, was total bezeichnet, was da kommt. Die sagt dann, wir haben... Und also es gibt ja Leute, die gesagt haben, ich bin Opfer von Gewalttat und ich finde sowas unglaublich triggernd und ich möchte mir sowas nicht angucken müssen, ich will es auch nicht im Fernsehen sehen müssen. Und dann sagt sie, ja, wir wenden uns ja nicht an Opfer von Gewalttaten. So als ob Menschen, die Gewalterfahrung gemacht haben, keinen Strom brauchen und kein Gas brauchen. Und als ob die halt irgendwie trotzdem damit leben müssen, dass überall sowas wieder reproduziert wird, wo man nicht mal ein bisschen Respekt dem gegenüber haben kann und sowas nicht immer wieder überall zeigen muss.
Aber
und das ist, ne, die hat nicht mal gemerkt, dass es Menschen gibt, die sich von sowas angegriffen fühlen könnten, weil sie Gewalterfahrungen gemacht haben, weil es ist ja so lustig. Und es ist, ich kann hier viel über Sexismus erzählen, aber du hast den einfach nicht in der Form erfahren. Und deswegen wirst du es gibt bestimmt einen Punkt, an dem du es vielleicht mal verstehst, aber ich kann mir den Mund fusselig reden und es wird nichts bringen.
Ich will dir das jetzt auch gar nicht nehmen. Ich finde aber in dem Zusammenhang, wenn du sagst, das ist unterbewusst passiert und...
Unbewusst, nicht unterbewusst.
Aber. Unbewusst passiert, also sie waren sich keiner Schuld bewusst. Wäre da in so einer Situation nicht die richtige Form der Reaktion Aufklärung gewesen als ein Shitstorm?
Och, Aufklärung, wenn man wirklich wissen wollte, was man lassen sollte oder nicht, da gibt es genügend Best Practices, da gibt es genügend Leute, die einem das erklären. Es gibt Beratungsfirmen, die damit Geld verdienen. Es gibt Firmen, Vereine, Verbände, an die man sich da wenden kann, um sowas zu machen. Man kann sich weiterbilden, da gibt es genügend Ressourcen. Wenn man sich wirklich in irgendeiner Form da weiterbilden will, dann geht das. Also genau wie Journalisten, die immer irgendwelchen rassistischen Scheiß machen, solche Verbände wie der braune Mob, die haben Leitfäden für Journalisten, die haben detailliert aufgelistet, wann, was, wie passiert ist, was wann kritisch war und was gute Beispiele sind. Und dann kann mir keiner kommen, ich hätte jetzt aber aufgeklärt werden müssen. Das Ding ist auch, jedes Mal, wenn so ein Shitstorm passiert, gibt es auch immer wieder zwei, drei Leute, die sich erbarmen und das nochmal erklären. Und das will aber keiner in dem Moment hören.
Wie das also, wird, natürlich wird es in dem Moment keiner hören. Wenn auf mich zu gerade so ein D-Zug rast mit einem Shitstorm und mir dann nebenbei das noch irgendjemand erklären will. Also ich ehrlich gesagt, ich hab diese Rückfrage gestellt bei Twitter und natürlich, oder was heißt, nee, nicht mal natürlich, sondern ich habe sie, es ist tatsächlich ein Phänomen, dieser ausgeprägte Feminismus, dass ich nicht verstehe, dass ich nicht, was ich in seiner Ausprägung auch wirklich teilweise grenzwertig finde, um es jetzt mal positiv zu formulieren. Und also wo ich jetzt mal das erste Mal damit konfrontiert worden bin mit solchen extremen Meinungen, war bei Malte ein Artikel, Malte Welding. Den hat er damals, den hast du wahrscheinlich auch gelesen.
Nee, den habe ich nicht gelesen.
Den hast du nicht gelesen.
Das muss ich mir nicht antun.
Gut, also es ging, der Artikel selber spielt auch in dem Zusammenhang überhaupt gar keine Rolle, weil das ist, da war ein Artikel, wo er Lanchi ziemlich massiv angegriffen hat, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht.
Man muss niemanden so persönlich angreifen, wenn man das anders regeln könnte. Aber ich kann das mal kurz zusammenfassen, was damals das Grundproblem war. Noah So, die Frau, die schon das Buch geschrieben hat, Deutschland schwarz-weiß über Rassismus als Problem in Deutschland, wurde eingeladen zu einer Lesung von dem Buch von Leuten, die sich selbst als antirassistische Aktivistinnen und Aktivisten verstanden haben und musste dann oder sollte, oh, das war eine Rückkopplung, sollte dann eigentlich auftreten in einem, irgendwo in einem Dorf, in einer kleinen Stadt, in einem Lokal und dort dann lesen und ist dann da hingekommen und hat halt festgestellt, dass da so eine uralte kolonialistische Figur war, die quasi noch so einen Butler als einen schwarzen Menschen als Lampe genommen hat.
Genau.
Wo sie dann gesagt hat, so, ist es euer Ernst? Hat schon vorher gemerkt, dass die Leute sie zum Beispiel ungefragt geduzt haben und so ein bisschen merkwürdig mit ihr gesprochen haben. War dann da drin. Ja, das ist noch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall in dem Moment war es so, dass die haben irgendwie, das kann man lesen, hat sie auf ihrem Blog detailliert, wie das gelaufen ist, wo man eigentlich wissen soll oder wo man erwarten würde von Leuten, die sich mit Antirassismus schon auseinandergesetzt haben, dass denen bewusst ist, wo sie da eigentlich gerade hingehen und was da steht. Und es war ja schon so, dass sie gesagt hat, so, habt ihr das schon mal angeguckt hier? Ja, wisst ihr, was da ist? Warum steht da diese Lampe? Und die waren sich keiner Schuld bewusst und waren dann sogar noch so ein bisschen angepisst, dass sie sich auf einmal auch noch darüber beschwert hat, dass da auf rassistische Dinge in diesem Lokal stehen. Und dann hat sie gesagt, nein, hier werde ich nicht auftreten. Und weil die dann alle überhaupt nicht genau irgendwie sich nur angegriffen gefühlt haben, statt da konstruktiv zu arbeiten, ist sie dann zurückgefahren. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn man ankommt und sagt, ja, Helga, willst du nicht hier einen Vortrag halten zu Sexismus? Und dann komme ich an und bin im Stripclub. Und alle so, ja, was ist denn da das Problem? Da würde ich auch nicht noch hingehen und sagen, Stripclub-Problem aus den und den Gründen. Da würde ich auch nur sagen, sorry Leute, ich gehe jetzt.
Gut, also wie gesagt, ich wollte ganz bewusst eigentlich
über. Das war dann aber auch, ja, das ging dann ja auch
um die. Es ging auch gar nicht um das eigentliche Ereignis an sich in Maltes Artikel, sondern es ging da um Lanchis Reaktion und
sie hat echt viel erklärt und das wollte aber keiner mehr hören. Stattdessen hat man sich auf die zwei, drei Sätze konzentriert, wo sie polemisch wurde.
Okay.
Und das ist symptomatisch eben für solche Dinge.
Ja.
Es wird erklärt, das wird nicht gelesen, man konzentriert sich auf das, was ein Aufreger ist. Und es ist immer wieder der gleiche Fall. Es gibt Leute, die genügend Links posten. posten, wo man sich weiterbilden kann. Und um nochmal, du hast mir geschrieben, was ist daran sexistisch? Und du hättest eine andere Möglichkeit gehabt, du hättest sagen können, ich verstehe nicht, was ist daran sexistisch, ich möchte mich über Sexismus weiterbilden.
Das
stattdessen
hätte nicht in 140 Zeichen gepasst.
Hat es auch nicht in 140 Zeichen gepasst. Aber das Ding ist auch, es gibt nur eine begrenzte Anzahl wahrscheinlich an Leuten, die sich dazu öffentlich äußern. Und jedes Mal wieder kommen diverse Leute, die alle diese Frage haben, was ist daran sexistisch? Du musst es jedem Einzelnen wieder erklären. Du kannst sie nicht einfach verweisen, da und da könnt ihr euch wirklich informieren darüber. Und sobald du einmal sagst, sorry, ich habe da gerade gar keinen Bock drauf, wird dir sofort unterstellt, wenn es dir wirklich ernst wäre, dann würdest du mir das jetzt und sofort erklären. Und das Ding ist auch, ich habe es dir dann erklärt, mehrfach. Und ich habe aber wieder sehen müssen, dass genau das, was ich gesagt habe, bei dir nicht angekommen ist. Und du dann am Ende gedacht hast, ich wäre sauer geworden, wo ich diverse Male versucht habe, diese Mechanismen aufzuzeigen, die passiert sind.
Darf ich mal kurz hier einhaken? Ich wollte ja gar nicht auf den Artikel selber, über den Artikel selber, sondern was ich ja dann das Krasse fand, waren ja die Kommentare dazu. In den Kommentaren wurde dann zunächst einheitlich, gemeinschaftlich auf Malta eingeprügelt, soweit so okay. Es zog sich über aber dann eine Diskussion hin, nach ungefähr 150 Kommentaren waren nur noch blütenreine Antirassisten und Feministinnen und gegen, also es war wirklich, man war unter sich eigentlich und also in den Kommentaren, es waren nicht mehr viele Gegenrede und irgendwie stritten sich noch zwei hin und her, wer jetzt von beiden sexistischer gewesen wäre und wie auch immer, und plötzlich verwendete irgendjemand das Wort Mädel. Und in dem nächsten Kommentar taucht dann jemand auf und Mädel ist ein Begriff, der im Nationalsozialismus geprägt wurde, und kommt wirklich sehr direkt dazu, dass diese Person, die vorher argumentiert hat, als Nazi zu bezeichnen. Also wirklich.
Hat er wirklich gesagt, du bist ein Nazi, oder hat er nur den Begriff erklärt?
Er hat gesagt, und da du dir diese Begriffserklärung annimmst, bist du ein Nazi. Und das war jetzt das krasseste Beispiel in dieser ganzen Diskussion, aber es war nicht das erste Beispiel in dieser Diskussion. Ich hatte sehr stark den Eindruck, da kommt jemand und jemand ist da und sagt, ja, aber ich finde schon, dass das sexistisch ist. Und dann kommt jemand und sagt, aber du bist doch selber sexistisch, weil, und dann kommt wieder, und es kommt immer noch der noch größere Fisch in den Raum, der wieder die kleinen Fische auffrisst. Und anstatt einfach mal zu sagen, okay, also ich meine, man hätte diese Situation, und ich will jetzt nicht, dass du dich hier verteidigen musst für einen anonymen Internet-Troll, aber man hätte in der Situation, hätte man sagen können, du weißt es vielleicht nicht, aber der Begriff Mädel ist vorbelastet, vermeid ihn doch in Zukunft einfach, aber ich weiß, dass du es prinzipiell nicht so meinst, oder man kann ihn als Nazi beschimpfen. Und so ähnlich ging es mir in dieser Situation auch. Ich habe erstmal eine Frage gestellt und mir ist innerhalb von Sekunden Derailing vorgeworfen worden, was ich bis heute nicht verstanden, oder was das hat mir MS Pro dann erklärt. Ich habe nicht mal die Vorwürfe verstanden. Und ich bin von wirklich vielen Seiten massiv beschimpft worden. Ich habe tatsächlich auch gerade auch deine Definition von Sexismus, über die ich übrigens extrem diskussionswürdig finde, die du mir dazu geschickt hast. Ich habe mir die durchgelesen und habe gedacht, ist das jetzt ernst gemeint?
Bevor wir hier noch ganz viele andere tausend andere Fässer aufmachen, ich will jetzt mal ganz kurz in dieser Diskussion einsteigen, weil ich glaube, das Problem, was sich hier so abzeichnet, ist Folgendes. Ich glaube, was du kritisierst, Max, ist, dass halt der Diskurs um Sexismus, Rassismus etc. in bestimmten Kreisen mit einem so großen Informationsvorsprung oder Diskursvorsprung oder wie auch immer
auch
halt
nicht
geführt
nur
wird, dass halt tatsächlich ein Großteil der Restgesellschaft halt einfach kognitiv, inhaltlich und begrifflich nicht mehr hinterherkommt. Ja? Also das heißt, wenn da plötzlich irgendwelche Vorwürfe fallen, die von denen man nie was gehört hat, und so weiter und so fort, wenn man mit Vokabeln bedacht wird, wo man nicht mal wüsste, wo man sie nachschlagen muss, ja, dann hört halt plötzlich auf, irgendwie eine Diskussion stattzufinden, bei der sich jeder beteiligen kann. Das heißt also, an gewissermaßen hat sozusagen der Feminismus oder bestimmte Strömungen des Feminismus das Problem, dass sie halt tatsächlich in einem Bereich oder in einem Idiom miteinander kommuniziert und in einer Sichtweise miteinander kommuniziert, den halt ein Großteil der Gesellschaft nicht mehr versteht. Ja? Das kann man natürlich sagen, und gibt es natürlich auch, dann kommt dann berechtigt dieser Vorwurf, es ist nicht das Problem, dass ich überall Sexismus sehe, sondern dass der Rest der Gesellschaft es dort nicht sieht. Ja? Das ist wahrscheinlich sogar richtig. Ja? Ich würde ja auch durchaus gar nicht sagen, dass halt die viele Dinge, die dort kritisiert sind, sind ja nicht illegitimerweise kritisiert, sondern das ist durchaus legitim, diese Kritik. Aber man sollte sich dieser Inkompatibilität, die da teilweise sozusagen auftaucht, bewusst sein. Und dann ist es schwierig, dann diese Haltung einzunehmen, die dann Lanci halt auch in verschiedener Hinsicht dann eingenommen hat, oder du auch teilweise jetzt hier, zu sagen so, ja, aber wir können doch nicht immer alles erklären. Ne? Also ihr müsst das einfach mal hinnehmen, wenn wir sagen, dass etwas sexistisch ist, dann ist es sexistisch, und wir können nicht immer alles haarklein jedem erklären. Das ist aber irgendwie, ich glaube, dass diese Haltung halt auch in gewisser Hinsicht kontraproduktiv sein kann. Weil dann tatsächlich Leute, die eben nicht irgendwie die Experten in Feminismus oder Sexismus und Antirassismus halt davon abgeschreckt werden und plötzlich einfach sich von diesem Diskurs komplett abwenden. Zu sagen, hey, okay, die wollen nicht mit mir reden, die wollen in ihrer Sprache mit mir reden, die ich gar nicht verstehe, und wenn ich irgendwie, die beschimpfen mich Begriffe, die ich nicht kenne, und wenn ich nachfrage, dann sagen sie, ja, lies doch nach. Und dann habe ich auch ein gewisses Verständnis für viele Leute, die dann einfach sagen, ey, ich kann mit diesem Diskurs einfach nichts anfangen, die sollen mal machen, diese Emanzen, und dann halt irgendwie so eine Trotzhaltung verfallen. Ne? Nicht gut, aber irgendwo halt irgendwie auch menschlich.
Nein. Also um da einfach einzuhaken, was ich schon gemerkt habe, ist, es gibt genügend Leute, die in dem Moment nicht erstmal nachfragen, sondern das erstmal sich durchlesen und gucken, ich finde das interessant, ich möchte es wirklich wissen, aber anstatt einfach erstmal dumm reinzuplatzen und zu sagen, hallo, erklärt mir alles nochmal, erstmal sagen, okay, ich weiß gerade nicht, worum es geht, ich guck mal, wie sich das entwickelt, und guck, wo ich mich selber weiterbilden kann. Es gibt genügend solche Leute, die gibt's wirklich, die melden sich dann halt nicht, weil die eben nicht diese Fragen stellen. Die schreiben dann einem vielleicht später, ich habe das alles verfolgt und ich wusste am Anfang auch gar nicht, wo das Problem ist, und jetzt habe ich ein bisschen dazu gelesen, und jetzt muss ich sagen, vorher war ich irgendwie doof drauf, und jetzt habe ich gemerkt, das ist ja völlig blöd, und ich habe mich aber informiert. Die Leute schreiben und dann meistens erst hinterher, oft genug auch gar nicht. Aber die gibt es wirklich, die gehen nur immer unter, weil man immer von denen ausgeht, die große Forderungen stellen. Das Ding ist aber, was vermutlich jede einzelne von den Aktivistinnen oder den Aktivisten gemerkt hat, ist, dass die Leute, die dann große Fragen stellen, denen kannst du so viel erklären, wie du willst, solange nicht wirklich da irgendwo ein Schlüsselerlebnis kommt, was du aber nicht einfach so geben kannst, passiert einfach nichts. Du kannst dir den Mund fusselig gehen, deine Zeit wird gebunden, deine Energie wird gebunden, du musst dich mit ihnen auseinandersetzen, musst die ganze Zeit im schlimmsten Fall noch total blöde Anfeindungen ertragen dafür, und es hilft einfach gar nichts. Und dann kommt immer dieses, vielleicht irgendjemand kriegt das mit, ist überhaupt nicht so. Und das hat mich, ich habe den Malte-Welling-Diskurs, ich habe den Beitrag selber nicht gelesen, ich habe irgendwann aufgehört zu lesen, weil Antje Schrupp und ich und noch diverse andere Leute haben Malte-Welling sehr genau erklärt, was an der ganzen Debatte überhaupt schon vorher das Problem war. Und jedes Mal, wenn er dazu geschrieben hat, war es eigentlich nur, oh cool, er hat jemand was geschrieben, aber ich habe keine Ahnung, und ich schreibe den nächsten Scheiß rein, warum ihr völlig blöd seid und keine Ahnung habt.
Das schreibt doch gar nicht, also ich glaube.
Nee, das hat er nicht in den Worten geschrieben, aber es war jedes Mal wieder klar, wenn er was geschrieben hat, dass egal, was dort gepostet wurde, an Informationen, an Erklärung, er das nicht angenommen hat. Und da haben sich dann irgendwann wirklich Leute ausgekotzt, und das ist halt irgendwie so ein Mechanismus, irgendjemand kotzt sich aus, jemand kotzt zurück. Und das ist einfach so im Internet. Aber das Schöne ist auch, irgendwie an diversen Stellen kommen Leute an und pöbeln sofort rum. Aber meistens, wenn es um Feminismus geht, wenn es um antirassistische Arbeit geht, sobald man sich einen kleinen Fehltritt leistet, ist man der dämliche Arsch, der gerade seinem ich finde es ja eigentlich wichtig, was du machst, aber so nicht. Sorry, wenn dir wirklich wichtig ist, was ich für Arbeit mache, dann würdest du mir nicht jeden Scheiß vorhalten, sondern selber was tun. Ne? Und das ist der Punkt.
Nee, warte, also was ist dein Ziel? Also du bist Feministin und du verfolgst ja sicherlich ein Ziel damit.
Jetzt überhaupt in meinem Leben oder in deinem Leben?
Du willst ja die Welt verbessern in irgendeiner Form.
Ich weiß nicht, ob ich die Welt verbessern kann. Also ich glaube, über den Punkt bin ich schon ein bisschen hinweg.
Aber ich meine, sonst.
Warum machst du das, was du tust?
Entschuldigung. Ja, kein Problem. Warum ich jetzt zum Beispiel bei der Mädchenmannschaft schreibe? Weil ich weiß, dass es genügend Leute gibt, die sich in der Hinsicht informieren wollen, die da mitlesen, die vielleicht auch gar nicht mal kommentieren, denen das wichtig ist, was wir da für Informationen zusammentragen, aus Deutschland, aus der Welt, immer wieder in diesen es gibt ja auch innerfeministische Diskurse,
ja.
Da was machen, dass zum Beispiel eben heute nicht mehr gesagt wird, Kopftuch, Pauschalunterdrückung, sondern dass heutzutage muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen oder andere religiöse Dinge tun, immer mehr hineingelassen werden in solche Diskurse und sich da auch ausdrücken dürfen. Und das ist ganz wichtig. Also ich denke, es wäre super, oh Gott, es wäre super, wenn,
Ich mach mal hier dein Mikro ein bisschen leiser. Dann
wahrscheinlich bin ich jetzt lauter geworden, wo ich mehr getrunken habe. Ich hoffe immer, dass das tatsächlich Leute hinkommen und dann tatsächlich irgendwann mal anfangen nachzudenken und nicht immer nur hinzunehmen. Aber alleine dadurch ist jetzt nicht so mein Ziel, dass ich wirklich da hingehe und sage, ich muss jedem einzelnen Menschen das erklären, weil ich einfach gemerkt habe in den letzten Jahren, das kann ich gar nicht machen. Und die Leute, denen das wirklich wichtig ist, die fangen damit auch irgendwann an. Dann müsste es nicht ich sein, das könnte auch jemand anders sein, der es macht. Und die fangen auch selber an, irgendwann das zu reflektieren und sich zu informieren.
Aber Helga, um da mal einzuhaken, ich meine, ich kenne das ja auch, ich kenne das natürlich nicht, ich bin nicht in dieser Situation des Feminismus und bin auch nicht irgendwie in dieser Opferrolle, aber ich habe halt durchaus halt immer mit irgendwelchen Leuten zu tun, die halt, partout es ablehnen, sich überhaupt auf irgendwelche gedanklichen neue Konzepte einzulassen und halt nur noch pöbeln des Pöbelns willen. Das heißt also, es gibt immer solche und solche. Es gibt immer Leute, die halt einfach pöbeln wollen, des Pöbelns willen. Es gibt Leute, die...
Mach mal dein Mikrofon ein bisschen mehr von...
Du hast ihn eben runtergeregelt und nicht mich.
Runtergeregelt, ja.
Ach stimmt, ich habe wieder die 3 runtergeregelt.
Oh. Aber das macht nichts, weil jetzt,
ja,
jetzt
bin ich... Ja, genau, also...
Ach, darum.
Ja.
Ach, Max.
Ach so, stimmt, ja, du bist
jetzt
ja die...
Jetzt bin ich aber wirklich leise, ne?
Jetzt bist du wirklich leise. Warte mal, ich mach dich hier mal ein bisschen lauter, so.
Aber das macht eigentlich nichts, wenn ich mich selber leise höre, dann rede ich vielleicht lauter. Das ist eigentlich ganz gut, damit ich nicht so eine piepsige Stimme habe.
Nee, aber worauf ich hinaus will, ist halt tatsächlich, es gibt immer in jedem Publikum immer Leute, bei denen es lohnt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, mit denen es lohnt, sozusagen irgendwie argumentativ sich auszutauschen. Es gibt immer die Leute, die halt einfach sozusagen verbohrt irgendwie, ich meine, das sieht man ja irgendwie auf Hater.org. Ich meine, das muss man auch mal dazu sagen, Max, ich glaube, das kriegst du nicht so richtig mit, aber wenn du einmal so auf Hater.org oder so raufgehst, dann siehst du wirklich, was dort alles aufläuft an wirklich solche Trolle, die haben wir noch nicht gesehen. Ne? Und mit denen wirst du halt die ganze Zeit konfrontiert.
Ja.
Das heißt also mit anderen Worten, ich kann auch schon irgendwo nachvollziehen, dass halt, wenn man sozusagen sich im Netz zu diesen Themen äußert, wo dann halt sich ganz, ganz viele wirklich ganz komische Gestalten sich aufgefordert fühlen, dagegen zu reden, dass man da auch relativ schnell so eine Anti-Haltung einnehmen kann oder beziehungsweise so eine erst einmal sehr verteidigende Haltung einnehmen kann, wenn halt sozusagen dort zu deinem Diskurs ein Gegendiskurs gestartet wird. Und dass man da sehr, sehr viel sensibler drauf reagiert, ja. Dennoch wäre jetzt mein Einwurf zu sagen, jemand zum Beispiel, der halt wie Max halt dann irgendwie so nachfragt, dass das sich immer lohnt, mit Max zu streiten und sich mit ihm auseinanderzusetzen, ihn versuchen
und
zu überzeugen, was du ja auch getan hast.
Ja.
Und ich kann nachvollziehen, man muss auswählen. Man kann nicht allen Leuten versuchen, alles klarzumachen. Das funktioniert egal in welchem Thema, nicht? Ja. Und wahrscheinlich in Sachen Feminismus und solche Sachen wahrscheinlich noch viel schlechter als noch in anderen Themen. Und deswegen, ja, ist es natürlich schwierig. Es fühlen sich dann, oftmals gibt es dann halt auch Leute, die dann tatsächlich versuchen zu verstehen und abgebügelt werden, die sich dann einfach schlecht behandelt fühlen, aber das ist dann halt, das passiert dann halt auch. Ne?
Ich glaube, es sind nicht so viele. Aber das Ding ist auch,
es
kommen wirklich viele.
Im Chat fragt jemand gerade, er muss gleich weg und ob wir das auch hier mitschneiden. Das ist ein Podcast. Du kannst das bei wir.müssenreden.de genau. Auch nachher noch runterladen.
Ansonsten Wikipedia/Wiki/Podcast.
Genau.
Einfach mal nachlesen, was
warte mal, ich glaube, ich muss mal in MS Pro Polen gehen.
Na toll, müssen wir uns jetzt hier selber streiten?
Du ich auch. Auch.
Aber nee, aber geh erst mal. Ja. Ladies First ist Frauentag, Weltfrauentag.
Du mit deiner Sextanerblase, das ist echt unglaublich.
Soll ich dir mal kurz, du bist jetzt die Zwei, dann, so, jetzt ist jetzt. Jetzt müssen wir hier nochmal kurz
durchzählen.
Du nach, also durch die Küche durch und dann quasi rechts in den Flur. Ist so. So, jetzt haben wir ja mitten im Diskurs, das ist ja jetzt einfach mal so abgehauen.
Obwohl, ich weiß nicht, haben wir das jetzt nicht irgendwie. Naja,
nein, ich war noch lang. Ich war noch lang.
Du warst noch
ich
lange.
War
du
noch lange. Ich war ja, okay. So, jetzt bloß Verstärkung.
Wie, in welche Richtung wollen wir denn jetzt nochmal aus? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt nochmal diesen ganzen Malte-Welding-Quatsch dann
will ich gar nicht. Habe ich gar nicht vor. Also will ich tatsächlich nicht. Also ich habe mit jetzt, um es jetzt nochmal klar zu machen, hier Malte-Welding mit dem Artikel an sich, ich fand den für Malte-Verhältnis mal wieder sehr unterhaltsam geschrieben und sowas. Na, dieser mit über Lanci da, das war die.
Der war aber auch echt extrem unfair. Ich meine, der war jetzt irgendwie, der war halt wirklich irgendwie, oh, jetzt mache ich jetzt mal diese Person hier nieder. So. Also das war schon echt extrem drauf gemünzt. So.
Naja, er hat ja halt quasi eine Inkonsequenz vorgeworfen, die so über Jahre existiert hat und.
Ja, beziehungsweise, dass sie halt mal früher eine andere Meinung zu den Themen gehabt hat. Ich finde, ehrlich gesagt, was ist denn das bitte für eine Argumentation, dass jemand mal seine Meinung geändert hat, ihm das dann vorzuwerfen nach so und so vielen Jahren irgendwie, ist doch auch irgendwie total albern, oder? Also ich fand ehrlich gesagt den Artikel von Malte schon extrem polemisch, schon extrem unsachlich und irgendwie
gut. Auf, wie gesagt, ich habe ja. Auch mehr wollte auch mehr auf die Diskussion in den Kommentaren abheben als auf den eigentlichen was ich da vielleicht nochmal ist jetzt kann ich ja zwischendurch nochmal erzählen, wo ich das jetzt mal relativ stark auch erlebt habe. Also was du meintest mit diesen ganzen Kommentaren, ich lese jetzt hier Hater oder sowas, lese ich nicht. Was wir hatten ja bei Mobile Max hatten wir mal eine Frau zu Gast, Winnie, und die hier auch bei Bits und so eine Zeit lang mitgemacht hat und so und die ja so ein bisschen miterzählt hat. Und die meisten, und es gab viele Kommentare zu dem Podcast, wie immer, und die meisten der Kommentare waren, hey, groß, dass du dabei warst, oder waren, hey, ich fand es nicht so gut, dass du dabei warst, auf jeden Fall sehr, sehr sachlich, so wie man das erwartet. Es waren allerdings auch einer dabei, der wirklich so, ich weiß nicht genau, worauf er angespielt hat, aber das war definitiv ein totales Arschloch. Also das ging so in die Richtung so von wegen, wo bin ich denn hier gelandet? Wir sind hier bei Mobile Max und das ist doch eine Jungsveranstaltung, dann lassen wir die Frauen zu Hause. Das ist doch wie bei der, wie ist die Versicherung jetzt mit ihren Mitarbeitern, den Puffbesuch bezahlt hat?
Wir sind bei Puffbewufen? Also ich bin.
Du bist wieder drauf, drauf.
Ich habe jetzt Puffbewufen, aber ich bin, glaube ich, wo sind wir beim Thema gerade?
Wir sind gerade bei Kommentaren unter Mobile Max. Jetzt erzähle ich es nochmal kurz. Da hat man Winnie zu Gast. Winnie ist, erkennt man jetzt nicht selbstverständlich am Namen, ist ein Mädchen und die war da einfach, hat einfach in der Sendung mitgemacht und danach gab es einen Haufen Kommentare. Wie immer, und hey, ja, schön, dass Winnie dabei war, hey, fand ich nicht so gut, dass Winnie dabei war, bla bla bla, alles soweit so gut. Einer war dabei, der war wirklich, müsste man jetzt mal gucken, ob man den noch jetzt mal findet, das war so in der Richtung, wer sei, also hier Frauen mit in den Podcast zu lassen, wir sind doch hier nicht bei der bla 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 Versicherung, oder wir sind doch, das ist doch wie so Betriebsausflug machen die Männer alleine, Knickknack. So, was so wirklich, wo ich so was, welches Weltbild hast du, dass du glaubst, dass in einem Technik-Podcast jetzt gefälligst, weißt du mal, wie die Versicherung hieß? Du hast ja jetzt sehr schnell recherchiert.
Ergo heißt die Versicherung.
Ergo, genau.
Nee, ich gucke gerade, ob ich den Kommentar euch.
Ja, der müsste, das wäre sehr gut.
Fühlt sich an wie eine Ergo-Frau mit Ergo-Reise mit Ehefrauen. Ach,
genau.
Ach so, Frauen, wenn sie dabei sind, sind automatisch für den Sex zuständig, oder wie?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Also das ist einfach nur, das ist tatsächlich so ein Moment, wo ich sagen kann, ja, ich verstehe, warum man da durchaus pissig reagieren kann, auch auf Sachen, die vielleicht nicht so gemeint sind, weil dieser Kommentar ist einfach total daneben und hat nichts mit der Sache zu tun. Es ging keine Sekunde lang um Sex in der Sendung. Es ging einfach nur, da war eine Frau da. Und wieso ihr sozusagen das Recht abspricht, in diesem Podcast mit dabei zu sein. Also über diesen Kommentar habe ich mich sehr aufgeregt. War allerdings das auch das Einzige in der Richtung.
Das ist ja das schon das erste Mal wieder von wegen ne Freibums-Event im Gennertbad ohne die Orgel, weil Ehefrau bei waren, witzlos. Also irgendjemand hat den Kommentar ja anscheinend verstanden und meinte dann, Winnie hätte nichts ansatzweise Substanzielles beigetragen.
Ach so, okay, dann gab es dann...
ja, das okay. War die Erklärung von irgendjemand anders, der anscheinend auch nicht begeistert war, dass eine Frau dabei war.
Nee, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt, ich unterstelle jetzt nicht jedem, der sagt, dass es nicht gut war, dass Winnie dabei... Ich fand schon, dass sie substanziell eine ganze Menge beigetragen hat, aber... ob man jetzt sagt, dass es nicht gut war, dass eine Frau dabei war oder dass Winnie dabei war, keine Ahnung. Gehe ich jetzt im Zweifelsfall mal vom Guten aus und sage, dass die meisten tatsächlich Probleme damit hatten oder nicht ihre Reaktion nicht so gut fanden. Anyway.
Aber das ist also, das kommt ja häufiger vor, dass wenn eine Frau dabei ist, egal ob es gut war oder schlecht war, es wird abgewertet, weil es eine Frau war, die dabei war.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Oder das glaube ich gerne.
Das habe ich mir übrigens, das fällt mir gerade ein.
Darum haben wir noch den Freund geladen.
Damals irgendwie, weißt du noch, Spreeblick? Johnny hat damals ja Podcast gemacht.
Ja.
Irgendwie hat er versucht, einmal die Woche zu machen. Und irgendwann hat er halt dann irgendwann aufgegeben, das alleine zu machen und hat dann irgendwie Tanja mit dabei
gemacht. Ja.
Und da gab es dann auch erstmal einen Shitstorm. So, nicht einen Shitstorm, aber halt irgendwie so, halt so Mimimi-Kommentare, so irgendwie. Und ich habe das auch ein bisschen so empfunden, weil es halt eine Frau war. Irgendwie. Also ich weiß gar nicht mehr, das war jetzt nicht konkret. Irgendwie, was macht denn die Frau da? Sondern es war irgendwie so, aber halt schon irgendwie so ablehnend. Und ich hatte das immer das Gefühl, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es darum geht. Also so auch so ein bisschen so im Subtext irgendwie.
Okay, auf jeden Fall, wir waren ja gerade vorhin noch bei der Frage, ich wollte nämlich diese Frage tatsächlich noch so ein bisschen... klären, so dieses, was willst du damit erreichen? Also warum machst du das, was du tust? Also suchst du nur Gleichgesinnte oder probierst du tatsächlich die Welt zu verändern? Fragezeichen. Du meintest mehr so, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, du suchst eher Gleichgesinnte und den Ansatz, die Welt zu verbessern, hast du aufgegeben.
Nein, ich habe es nicht aufgegeben. Also ich denke auf jeden Fall schon, allein dadurch, dass ich, oder ich nicht alleine, ich meine, die Mädchenmannschaft sind ja durchaus viele Leute, dass es überhaupt da eine andere Öffentlichkeit gibt, dass sich da Leute andere Gedanken machen und die auch öffentlich machen, dass Leute das Lesen gut finden, vielleicht tatsächlich auch mal anfangen, darüber nachzudenken. Das an sich verändert schon was, weil wenn es uns nicht gäbe, gäbe es da auf jeden Fall weniger. Und da haben wir auf jeden Fall was verändert. Ich denke halt nicht, dass ich alles verändern kann, dass ich viel verändern kann oder dass ich irgendjemanden dazu bringen kann, der sich nicht wirklich Gedanken machen möchte, da seine Einstellung zu ändern. Das ist, ich glaube, ich habe neulich so was geschrieben darüber, wie die Mädchenmannschaft angefangen hat. Die Autoren, die das Buch damals geschrieben haben, waren da auch, ich glaube, es ist so ein Prozess, den wirklich fast jeder bei uns irgendwo mitmacht. Man ist am Anfang sehr enthusiastisch und denkt, man kann dann viel machen und dann stellt man aber wieder fest, dass irgendwie immer die gleichen trolligen Kommentare kommen, dass das auch. Ich habe auch so eine interessante 3-Kommentar-Regel entwickelt. Beim ersten Kommentar ist es dann, denkt man noch so, naja, ist jetzt ein ganz bisschen trollig, Nachfrage könnte ernst gemeint sein, dann antwortet man ernst darauf. Beim zweiten Mal wird auf das erste Thema nicht mehr eingegangen, sondern schon ein zweites Thema gewählt, wo man dann schon denkt so, warum, wieso, weshalb? Dann antwortet man nochmal ernsthaft drauf und dann ab dem dritten, allerspätestens ab dem vierten Mal kommen einfach irgendwelche Beleidigungen raus. Und das ist auch so ein Muster, was man dann immer wieder und wieder und wieder irgendwie sieht, wo man dann irgendwann wirklich, wo man wirklich nicht mehr genau weiß, will derjenige jetzt wirklich was von mir? Vergeudet er meine Zeit? Im schlimmsten Fall ist dann halt so, dass man gar nichts macht. Dann kriegt man 2 Minuten später schon vorgehauen, hey, Zensur, hier wird mein Kommentar nicht sofort freigeschaltet, weil ich noch davor sitze und denke so, was mache ich jetzt damit? Oder eben, wenn man nicht sofort irgendwo antwortet, ihr habt gar keine Lust, uns das wirklich zu erklären. Und das passiert in absoluter Regelmäßigkeit wieder und wieder und wieder und wieder. Und das ist schwierig, anderen Leuten zu vermitteln. Plus, dann kommt noch, was MS Pro sagte dazu, was beim Hater dann auch aufläuft, an Ekelfantasien und Leuten, die dann irgendwie einem Vergewaltigung androhen oder Morddrohungen. Ich habe zum Glück noch nicht so viel davon bekommen. Es gibt einige, die haben kleine Blogs, wirklich ich will nicht sagen ungelesene Blogs, aber unbedeutende Blogs im Vergleich zu uns. Allein dadurch, dass sie sich als Frau hinstellen und sich öffentlich äußern, kriegen die sowas ab. Punkt.
Ja, und das ist halt echt so eine Sache, die ich finde tatsächlich im Internet, wenn man ein bisschen darauf achtet, wirklich merkt, dass halt tatsächlich es diese Art von Sexismus auf jeden Fall gibt, dass halt irgendwie auf jeden Fall eine Tendenz da ist bei vielen Männern. Irgendwie, sobald irgendwie eine Frau halt tatsächlich aus der, sag ich mal, so diesem Rollenverständnis des braven Weibchens, ja, herausgeht und tatsächlich mal ihre Meinung sagt, so, oder tatsächlich mal auch eine kontroverse Meinung sagt, auch tatsächlich vielleicht mal auf den Putz haut, dass da halt ganz andere Shitstorms kommen, als wenn du oder ich das machen. Und zwar halt in der Hinsicht halt tatsächlich so irgendwie, also wo man einfach merkt, dass es darum geht, irgendwie, was bildet sich diese Frau eigentlich ein, hier irgendetwas sagen zu müssen. Ganz krass ist mir das halt bei Julia Schramm aufgefallen.
Ja.
Das war natürlich diese Spackeria-Diskussion. Ja. Sie hat natürlich ein krasses Interview gegeben dort beim Spiegel, das halt wirklich irgendwie auch mit sehr, sehr krassen Zitaten gespickt war. Aber wenn du dir das angeguckt hast, dann war das halt so, also die Reaktion darauf angeguckt haben, so irgendwie halt immer, ja, dieses Mädel, das irgendwie, keine Ahnung, also es war halt tatsächlich immer, es gab immer diesen Bezug auf ihr Frausein, so. Es gab immer diesen Bezug, was fällt eigentlich dieser ungezogenen Göre ein, ja? Also sowohl auf ihr Jungsein als auch auf ihr Frausein und so weiter und so fort. Ich habe das aber auch ganz vielen anderen so. Ich bin auch deswegen auch, ich habe eine gewisse Affinität zu jeglicher Form von weiblicher Trollerei. Ich sage das jetzt mal irgendwie, ich meine das nicht so negativ, ja. Ich bin ein großer Freund des Trollens.
Ja.
So, also
beziehungsweise, Allgemeinen.
Im Allgemeinen.
Bist ja auch selber Großtroll.
Ich meine das positiv, ja. Ich bin ein großer Fan von Frauen, die sich trauen, aus der Deckung rauszukommen.
Ja.
Und halt tatsächlich provokative Meinungen in die Runde zu werfen und so weiter und so fort. Ganz einfach, weil ich auch weiß, wie unglaublich viel schwerer das ist, wenn man eine Frau ist, ja, und wie unglaublich mehr Gegenwind und viel unglaublich viel mehr schlimmen Gegenwind man davon kriegt. Und das ist ja genau der Punkt, was halt eben Frauen davon abschreckt, irgendwie in die Politik zu gehen, Frauen davon abschreckt, sich im Internet irgendwie groß zu äußern, weil tatsächlich diese Gegenwind, den man dort einfach erntet, einfach um so viel krasser und so viel unversöhnlicher und besserwisserischer und härter ist, als wenn du und ich das machen. Von uns wird das irgendwie erwartet, so, ja. Wir sind die Männer und wir müssen irgendwie etc.
Aber ich weiß, dass du, ich weiß ja, was hier bei WMR in den Kommentaren teilweise abgeht. Also das ist ja, da kriegst du ja tatsächlich regelmäßig aus dem Nichts voll eins in die Fresse.
Aber ich bin
und offensichtlich auch wirklich aus persönlichem Hass heraus. Also das ist
aber du guck dir das an, was Julia Schramm irgendwie schon.
Okay, das ist.
Müssen wir auf hater.org gehen.
Das ja, ist oder auf hater.org. Oder genau, also das, was bei deiner Mädchenmannschaft nicht veröffentlicht wird. Also,
yeah.
Das ist, also dagegen ist halt alles, was gegen mich jemals geschrieben wurde, ja. Das sind als ob jede Äußerung 10 Don Alfonsos irgendwie aktivieren würde, ja. aber
wen?
Kennen wir gar nicht. Aber das ist halt perfide, ne? Das wird gemacht und das funktioniert auch, weil ich genügend Frauen kenne, die dann sagen, ich würde mich nie da hinstellen, weil ich das nicht aushalten möchte, ja. Weil ich nicht so beschimpft werden möchte. Und es gibt, das ist auch wirklich ekelhaft. Manchmal schon irgendwo fangen Leute an, über einen zu diskutieren und schreiben dann noch den Link so nach dem Motto, hey, guck mal, wir haben uns über deine Fickbarkeit unterhalten, willst du das nicht auch mal lesen? Wo du dann irgendwann so denkst, nein. Ehrlich nicht, ich muss nicht noch irgendwie alles lesen, was ihr darüber macht. Und ich zumindest für mich selber mache es inzwischen so, wenn ich das irgendwie schon sehe, dann lese ich das nicht weiter oder frage höchstens irgendwelche Leute so, was geht da ab? Muss ich da irgendwie mir das angucken? Und in den allermeisten Fällen ist es sowieso so, dass sie dann sagen, ekelhaft, nee, das bringt überhaupt nichts, lass es einfach sein. Und Das kann man sich, glaube ich, nicht so ganz vorstellen, was da wirklich für Diskussionen ablaufen, wenn man noch nie davon betroffen war.
Ja, okay, das.
Und das ist halt, deswegen lohnt es sich wirklich auf hater.org einfach mal zu gucken.
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich.
Was? Bringe. Ja,
ich glaube, ich habe einfach,
mal den Eindruck davon zu kriegen.
Nee.
Was da, ich habe übrigens jetzt eine Flatter-Subscription da gerade heute gemacht. Und aber auf jeden Fall.
Wie schreibt man das?
Hatr.org.
Also so wie Flickr bloß.
Genau, ja. Hater. Ne? Also,
Hater.
Ja, Hater. Also ich will jetzt auch
gar keine ganz besonders schlimmen Beispiele, weil ich meine,
aber das ist jetzt zum Beispiel, aber wo ich jetzt konträr gehen würde, was ich jetzt nochmal stark machen wollte, weswegen ich auch so dankbar bin für jede Frau, die das halt irgendwie auf die sich rumtrollt. Nimmt. Die es auf sich nimmt und trotzdem diese Öffentlichkeit sucht.
Trollfrauen an die Macht, ich würde so sagen.
Und trotzdem das über sich ergehen lässt, ja. Und trotzdem auch nicht zurückstreckt und nicht irgendwie sich einschüchtern lässt und nicht irgendwie ihre Meinung zurücknimmt. Weil genau das ist die einzige Möglichkeit oder sag ich mal eine der wichtigsten Möglichkeiten oder Hoffnungsschimmer, die es überhaupt in dieser Sache gibt, weil diese Frauen Role Models werden müssen. Und einfach für ganz viele, die eben sagen, nee, mir ist das alles zu trollig, mir ist das alles zu schlimm, mir ist das alles etc., dass die von diesen Frauen halt irgendwie inspiriert werden, zu sagen so, nein, es lohnt sich aber trotzdem, diesen Kampf zu führen. Es lohnt sich trotzdem, in die Öffentlichkeit zu gehen. Weil wir leiden darunter, dass, und da kommen wir jetzt eigentlich schon wieder in diese Bereich der Quote und so, ja. Wir leiden darunter, dass halt tatsächlich sich auf den Podien zu wenig Frauen bewerben, dass halt irgendwie in Führungspositionen auch durchaus zu wenig Frauen bewerben. Ich glaube tatsächlich nicht, also zum Beispiel auch bei der Piratenpartei, dass es immer daran liegt, dass die Piratenparteien jetzt aktiv Frauen versuchen auszuschließen oder so, sondern tatsächlich, dass halt zu wenig Frauen sich trauen, sich zum Beispiel für Vorstandsposten und so weiter und so fort zu bewerben, weil dieser Gegenwind so hart ist und weil irgendwie die Reaktionen so hart sind. Und deswegen glaube ich, dass halt auch tatsächlich neben einer Quote, die ich durchaus sinnvoll halten würde bei bestimmten Dingen, halt tatsächlich ganz, ganz wesentlich vor allem die Role Models sind. Also das heißt, Frauen, die es trotzdem machen. Frauen, die trotzdem nach vorne gehen, trotzdem ihre Meinung sagen. So, ja.
Funktioniert teilweise auch. Also ich habe das schon auf mehreren Blogs gesehen. Ich mache die WWW-Girls bei der Mädchenmannschaft und stelle immer wieder neue Bloggerinnen vor aus allen möglichen Sachen.
Genau, sowas
und,
ist wichtig.
Und es gibt jetzt nicht 100.000, aber es gibt immer wieder Leute, die dann tatsächlich hinschreiben, ich habe das Buch für Alpha-Mädchen gelesen, weil die Mädchenmannschaft hat mal geschrieben, Frauen soll ihre Meinung sagen. Deswegen habe ich beschlossen, jetzt einen Blog zu starten. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, aber es läuft auf jeden Fall auch an. Und
ja. Ich kenne zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat dann irgendwie, die ist halt sehr, sehr netzpolitisch interessiert und etc., aber die hat halt auch irgendwie diesen Schiss, irgendwie halt ein eigenes Blog zu starten. Sie hat dann mal irgendwie auf Netzpolitik was geschrieben, als Gastbeitrag, und dann die Kommentare waren jetzt nicht mal besonders hart, also jetzt verglichen mit anderen Sachen, die ich kenne, aber trotzdem, das hat sie halt einfach irgendwie emotional so sehr beschäftigt und so sehr angegangen, dass sie halt beschlossen hat, dass sie das nicht kann, dass das nicht für sie ist. So, ja.
Naja, okay.
Das wird Frauen aber anerzogen, weil du musst ja immer nett zu allen sein und alle müssen dich mögen und so. Das ist eine ganz große
Sozialisationsfrage. Naja, aber wir haben jetzt zwei verschiedene Probleme. Auf der einen Seite dieses Hasserfüllte, was da auf einem zuschwappt als Frau, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt. Okay. Glaubst du, dass das anerzogen ist oder dass das einfach biologisch begründet ist, in Anführungsstrichen? Oder,
Frauen hast biologisch begründet?
Naja.
das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch.
Ich das Frauenhass-Gen habe ich nicht abgekriegt.
Nein, ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich Frauenhass
hat. Es geht einfach darum, dass Frauen aus der Rolle
fallen. Lass sie jetzt mal bitte kurz reden. Ja. Dafür haben wir sie eingeladen.
Ich glaube nicht, dass das irgendwie biologisch begründet ist, Frauen zu hassen. Das macht ehrlich gesagt nicht allzu viel Sinn, sondern ich denke, dass es einfach unsere Gesellschaft hat hat auf eine bestimmte Weise eine ganze Weile funktioniert und dass Frauen wenig in der Öffentlichkeit gesagt haben, hat dazugehört. Und Veränderungen machen immer wieder Menschen Angst.
Ja.
Und wenn Frauen ihre Rechte einfordern und dann vor allen Dingen, wenn man ihnen das Wahlrecht gibt, nicht aufhören zu fordern, okay, das Wahlrecht, sondern dann kommen, jetzt wo wir das Wahlrecht haben, ne, wir würden auch gern so viel arbeiten können, wie wir wollen, und wir würden auch gern das gleiche Geld bekommen wie Männer. Und jedes Mal so nach dem Motto, oh, haben wir denen das Recht XY gegeben, kommen die an, wollen das Recht AB haben. Das verunsichert auf jeden Fall immer Leute. Es gibt natürlich auch irgendwo eine gewisse Angst, dass wenn eben nicht nur eine bestimmte Gruppe an Männern immer Jobs bekommt, sondern auf einmal noch anderen Leuten die Möglichkeit gegeben wird, diese Jobs auszufüllen, dass man dann Angst hat, man könnte was verlieren, man könnte wirtschaftlich was verlieren, man könnte was machttechnisch, politisch irgendwie verlieren, was halt irgendwie ein falscher Verlust ist, weil wenn nur weiße Männer eines bestimmten Alters über die ganze Bevölkerung entscheiden, dann ist das sowieso keine Demokratie, dann verliert man nicht, wenn man auf einmal nicht mit einer bestimmten Gruppe über alle to rule, was heißt das auf Deutsch? Ist das peinlich gerade? Regiert? Sondern wenn alle daran beteiligt sind. Aber das ist einfach, es gibt immer Leute, die vor sowas Angst haben und die versuchen, sowas zu verhindern. Und dann gibt es immer diese Leute, die sagen, ja, man muss denen entgegenkommen, aber wie weit soll man denen entgegengehen, weil sie Angst haben, weil man einfordert etwas, was für die selbstverständlich ist und die haben das schon und ich möchte es auch haben und jetzt soll ich denen, die ich weniger habe, sollen denen entgegenkommen, die mehr haben?
Wir leben in einer Gesellschaft und das ist ja was MS Pro leider Gottes auch immer schwer fällt einzusehen. Und,
was? In einer Gesellschaft? Niemals!
Wir leben in einer Gesellschaft, in der, in der es notwendig ist, die Mehrheit von etwas zu überzeugen.
Das ist schon geil, weil wir reden über Frauenrechte, die in Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung stellen, als ob sie eine Minderheit sind.
Ja, aber es gibt offensichtlich genug Frauen, die bereit sind, diese Rechte nicht wahrzunehmen.
Es gibt Mechanismen, die erklären, warum das so ist und Theorien, die das erklären.
Ja, okay, das ist jetzt, aber um diese Mechanismen zu ändern, braucht man eine Mehrheit. Und
braucht man nicht mal eine Mehrheit, man muss nur den Prozess, der dafür wichtig ist, anstoßen.
Ja, man muss entsprechendes Lobbying betreiben. Positiven Sinne. Also jetzt und was jetzt mir halt in dieser ganzen Diskussion tatsächlich ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, dass das war, wie gesagt, sowohl, das habe ich jetzt probiert, an den Malte-Kommentaren ein bisschen klar zu machen, ist jetzt aber auch mir schon mehrfach begegnet, dass ich als jemand, der definitiv noch nie irgendwo eine Frau in irgendwelchen Kommentaren oder im Chat beschimpft hat, sei es sexistisch noch sonst irgendwie, der durchaus mit auf derselben Seite steht oder zumindest nicht so weit weg ist, dass ich nach kürzester Zeit das Gefühl hatte, und das war dann am stärksten, war es dann, das war ein Twitter-Kommentar und der ging ein bisschen in die Richtung von deiner Sexismus-Definition, dass Sexismus sich immer nur gegen Frauen wenden kann und dass Rassismus sich niemals gegen Weiße wenden kann. Und zumindest dieser Sexismus, dass Sexismus immer nur gegen Frauen möglich ist, das stand auch in der Definition von Sexismus drin, die du mir geschickt hattest. Stand.
Ja, meinst du jetzt Finally Feminism 101?
Ich glaube. Ich hab die URL nicht mehr im Kopf. Ich hab mir
dann war es
Finally Feminism. Das andere ist ja Mansplaining, oder nicht?
Ja, da reden wir aber gerade nicht drüber.
Okay. Was?
Das ist wieder so ein Fachbegriff.
Können wir gleich nochmal zukommen.
Ja. Damit beschimpfen wir dich gleich.
Gut. Ja, genau.
Das ist eigentlich bei all diesen Dingen, das ist das Inhärente in den Definitionen. Weil es nämlich davon ausgeht zu gucken, welche Eigenschaft hat eine Gruppe, die Macht hat, die Gruppe, die Macht nicht hat, die halt sich in dieser Eigenschaft unterscheidet. Und es ist einfach so, wenn man sich das anguckt, wer Macht hatte, wer geherrscht hat, dann waren es weiße Männer. Das heißt, es sind weiße Menschen und es waren männliche Menschen.
Ja.
Das heißt, wenn es strukturelle Unterschiede gibt, wenn Menschen diskriminiert wurden, dann weil sie weil sie schwarz waren oder nicht weiß waren und weil sie nicht männlich waren oder beides zusammen oder sonst irgendwas, gibt natürlich noch diverse andere Achsen, auf denen das funktioniert hat.
Mhm.
Das heißt, die Diskriminierung wird daran festgemacht, wer überhaupt jemanden diskriminieren kann. Und das ist einfach so.
Kann nicht jeder jeden diskriminieren?
Das gibt das als wenn du verschiedene Ebenen betrachtest, wenn du auf einen Intersektionalitätsansatz gehst, wirst du feststellen, dass zum Beispiel schwarze Frauen noch ganz andere Diskriminierungen haben als weiße Frauen. Dass behinderte Frauen noch wieder anders diskriminiert werden als weiße Frauen. Das hat sich insofern schon bei Menschen als geistiges Bild durchgesetzt, als das gesagt wird, ja. Oh, und dann kommt diese schwarze lesbische Frau im Rollstuhl an und will eingestellt werden und nur weil sie das ist, kriege ich den Job nicht, zum Beispiel. So als Negativbeispiel hat man das tatsächlich schon irgendwie verinnerlicht. Aber das ist einfach so, in einer Gesellschaft, die strukturell Frauen benachteiligt, wie will ich da, wenn ein einziger Fall irgendwo passiert, wo ein einzelner Mann mal irgendeinen Nachteil hatte auf seinem Mannsein, von Diskriminierung sprechen, von Sexismus, weil dem ganzen inne wohnt dieser strukturelle systemische Ansatz. Und von Einzelbeispielen, wo man durchaus sagen kann, das ist jetzt scheiße gelaufen für diesen Typen, der ist benachteiligt worden, das hätte nicht so laufen müssen und das war irgendwie moralisch verwerflich irgendwas, aber dann zu sagen, das war auch Sexismus, das ist halt der Sprung, der zeigt, dass man nicht ganz verstanden hat, wie Sexismus funktioniert.
Was ist Sexismus?
Sexismus ist, wenn Menschen aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden und also das Ding ist, wenn es zum Beispiel so wäre, wir sind in einem Matriarchat und Männern würde das irgendwie alles verwehrt werden, weil sie Männer sind, dann könnte es andersrum funktionieren. Aber bei uns im Moment läuft es so, dass Frauen oder weiblich sozialisierte Personen oder vielleicht auch Transgender-Frauen benachteiligt werden von Männern.
Also wenn ich mich hinstelle und eine beliebige Frau als, sag jetzt mal, blöde Schlampe beschimpfe, dann ist das sexistisch und zwar nicht wegen der Worte, die ich wähle, sondern einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass ich ein Mann bin und Männer in der Gesellschaft, in der wir leben, die Mehrheit, die Macht haben.
Nee, die privilegierte Position haben.
Auch aufgrund der Wortwahl. Wenn du einfach nur sagst, ey, du hast doch keine Ahnung.
Ja, klar.
Dann ist das noch was anderes. Wenn du sagst, du hast keine Ahnung, weil du eine Frau bist, das ist sexistisch.
Ja, aber wenn dieselbe Frau mir sagt, du hast doch keine Ahnung, weil du ein Mann bist.
Ja, aber wo wird das wirklich verwendet, außer vielleicht bei ganz frauenspezifischen Themen?
Wie, was?
Genau, wo wirft dir irgendjemand vor, wenn es nicht um Frauenthemen, weibliche Themen geht, du hast doch keine Ahnung davon, also weil du ein Mann bist.
Was ein typisches Beispiel ist die tödliche Männergrippe. Das ist, wenn ein Mann, wenn du als Mann krank bist, und das erlebe ich durchaus.
Das ist ja richtig Mimimi.
Nee, das wird nicht Mimimi. Es ist einfach, es ist ein Beispiel von, da wird Männern, also es ist dieses vorgeprägte Bild, dass Frauen in der Lage sind, mehr zu leiden oder mehr zu ertragen, ohne sich zu beschweren. Das ist, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Es kann sein, dass es stimmt, es kann sein, dass es nicht stimmt. Aber es ist.
Wo habe ich mal irgendwann so eine Studie gelesen, dass tatsächlich Frauen schmerztoleranter sind?
Gut, das kann sein, aber das ist sozusagen in dem Moment, in dem es mir schlecht geht, ist es kein wirklich schlecht gehen, weil ich ja ein Mann bin. Und das kann man durchaus als strukturell.
Lag ich letztens im Bett und habe geweint, weil
das hatte ich glaube ich auch gesagt. Es gibt dieses Argument, but Patriarchy hurts men too. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es sexistisch ist in dem Sinne, wie Sexismus funktioniert, sondern es bedeutet, dass ein patriarchales System, ein von Männern geprägtes System, eben Rollen hat für Frauen und für Männer. Und das heißt aber nicht, dass es für Männer jetzt alles eitel Sonnenschein ist, sondern genau das, was du beschrieben hast. Es gibt bestimmte Rollenbilder, die Männer zu erfüllen haben. Und bestimmte Aspekte davon sind auch tatsächlich dann negativ belegt.
Aber
und
was ich jetzt gerade als Beispiel habe.
Ja, ich weiß das mit den Männer. Ja.
Du bist in dem Moment halt irgendwie nicht zufrieden mit deiner männlichen Rolle, die dir innerhalb des patriarchalen Systems zugewiesen wird.
Nicht mal das, aber da in dem Moment mit diesem Bild des Mannes, der die ganze Zeit leidet, weil er nur eine Grippe hat, wird ja irgendwie auch wieder gerechtfertigt, dass Frauen an allen möglichen anderen Stellen leiden, weil sie einfach die Leidensfähigeren sind. Und die haben, das ist einfach, dieses System rechtfertigt sich da auch selber. Bei Männern,
Jetzt wird das gerade Schmerzensmax.
So schnell kann es gehen.
Das ist sehr perfide und das ist jetzt auch nicht irgendwie das, was man wirklich ganz schnell erklären kann, sondern ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen mehr mit all den möglichen Mechanismen auseinandergesetzt haben, um wirklich zu verstehen, wie an dieser Stelle eben solche Bilder auch gezielt gesetzt
werden.
Ja, das habe ich ja gerade eben versucht zu machen.
Ja.
Dass sowas wirklich benutzt wird, um sowas auch zu rechtfertigen. Und das ist einfach,
Ich will gar nichts rechtfertigen.
Nicht du. Aber wie wir als Gesellschaft, als patriarchale Gesellschaft funktionieren, das rechtfertigt in diesem Moment, dass Frauen sind, die leidensfähig sind, denen kann man sowas zumuten, die können die ganze Arbeit machen, die können dies und das. Aber Männer auf der einen Seite stark, aber auf der anderen Seite, weil sie so stark sind, dürfen sie auch sofort kleiner Schnupfen rumhängen und.
Darf ich ja nicht, da ist es ja egal.
Nee, genau, aber dann, also einerseits schon, aber irgendwie wird es halt auch wieder abgetan, weil eigentlich ist es nicht so schlimm, weil eigentlich müssen Männer stark sein. Weil das ist sehr schwierig zu erklären, nach ein paar Bier sowieso.
Ja.
Und da, glaube ich, muss man sich auch schon.
Warum nicht?
Wirklich ein bisschen, dann ist da auch gar keins mehr übrig, ne? Ach, da ist noch ein großes.
Ach, wir finden noch was. Das ist
kein Problem. Sich damit auseinanderzusetzen, erfordert, glaube ich, schon ein bisschen mehr als jetzt nur 10 Minuten, weil man sich wirklich, das ist ja nicht der einzige Mechanismus, es gibt ganz viele und man muss da dieses Bild zusammen betrachten. Und das, da können wir jetzt nochmal was sagen, weil was ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist bei all diesen Debatten ist, man fragt jemanden, einem was zu erklären und anstatt zuzuhören und darüber nachzudenken und dann erst was zu sagen, kommt immer dieses Ja, aber.
Wir sind bei einem Podcast.
Ja, genau. Ich meine, das mag im Podcast funktionieren. Ich sage halt bloß, wenn man wirklich was lernen will, dann sollte man sich das als allererstes abgewöhnen.
Dann sollte man
nochmal
nachdenken, das stimmt. Ja.
Ich wollte mal ganz kurz in die Runde werfen. Das ist noch nie passiert, dass wir mit der Zeit
mehr Hörer haben.
Also es geht
Knick da, als wir angefangen haben, über Feminismus zu reden, wo es danach aber wieder steil hochgeht?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das sieht so aus, als ob das tatsächlich ein technisches Ding wäre. Stream.derflash.de hat auf einmal einen Schub gekriegt. Also es sind ja mehrere Server, die dort involviert sind und dann kann man hier sehen, dass das irgendwie etc.
Ah, okay. Vielleicht hat er auch vorher Zahlen nicht geliefert.
Ach so, wir können Sebastian sagen, ja, ich habe hier eine total schicke blaue Hülle bekommen für mein neues MacBook.
Jetzt, pass auf, das Geschenk wurde zugestellt, ja.
Ich kann jetzt die ganze Wohnung hier auch mit sexistischen Kackscheiße-Aufklebern zukleben, wenn ich wollte.
Ja, das wäre nett, wenn du das lassen würdest.
Du hast auch welche bekommen, das ist aber nett. Ja, genau. Ich habe sonst noch diese garantiert ohne Männerhass und schlechte Laune-Buttons.
Und ich wollte Max einen an die Stirn.
Moment.
Ich glaube, wir überfordern ihn gerade ein bisschen.
Nein. Lass mich einfach nicht zu Wort kommen, das ist alles. Warum du eigentlich? Was ist mit dir los?
Was denn?
MS Pro.
Wir haben doch schon vorhin festgestellt, es muss wechselnde Koalitionen
geben. Ja, es gibt schon Wechsel.
Er ist Leistungsschutzrecht der Einzige, der dagegen ist. Und,
ja, okay. Ne,
Jetzt
hat sich das Blatt halt gewendet. Siehst du, so viel Verlass ist auf die emanzipierten Schwanzträger. Wie ist das? Egal.
Feminist Allies.
Ich bleibe jetzt einfach mal. Ist jetzt tatsächlich nicht das allergrößte Problem, was ich mir vorstellen kann. Aber der tödliche Männerschnupfen ist jetzt eine Möglichkeit, sozusagen auch Männer vielleicht in einer sehr leichten Form, aber doch zu diskriminieren. Es ist durchaus möglich, dass Männer auch in dieser Gesellschaft diskriminiert werden. Könnte man sich nicht einfach darauf einigen, dass wir alle Opfer und eventuell auch Täter der Normen sind, in denen wir uns bewegen?
Ja, das ist interessant, von der anderen Seite auch nochmal zu sagen, weil ich habe das Gefühl, dass auch echt eine ganze Menge Frauen ganz, ganz wesentliche strukturelle Merkmale innerhalb des Patriarchats sind. Also halt, das ist halt tatsächlich das Patriarchat. Das Patriarchat basiert nicht auf Männern, nicht ausschließlich auf Männern, sondern auch ganz wesentlich auf einer ganzen Menge Frauen, die das Patriarchat selbst mit reproduzieren. Was mir tatsächlich in diesem feministischen Diskurs auch immer ein bisschen fehlt, tatsächlich zu sagen, mir wirkt das immer so, als ob das immer ein bisschen zu männerzentriert ist mit der Kritik des Patriarchats. Solche Leute wie Eva Herrmann oder das ist natürlich das plakativste Beispiel.
Oder Christina Schröder.
Oder Christina Schröder oder zum Beispiel auch aber auch ganz alltäglich halt irgendwie eine ganze Menge Frauen, die halt immer wieder irgendwie patriarchale Strukturen reproduzieren, die gibt es einfach und damit muss man genauso kritisch umgehen und da muss man auch, sag ich mal, innerhalb der Frauenwelt nochmal auch vielleicht sogar ein bisschen aggressiver agieren.
Aber das ist das erste Ding. Die Frage ist, wie viel kriegst du von sowas mit, wenn es halt von Frauen um Frauen mit Frauen geht? wenn als quasi Außenstehender.
Genug damit mit, dass ich sehe, dass es ein Problem ist. Also
das kann aber auch ein Problem nur mit der Außenwahrnehmung sein, weil tatsächlich ja viele Dinge auch immer noch gar nicht im Internet passieren. Man muss sich auch bei feministischen Diskursen im Internet bewusst sein, dass es da ein sehr begrenzter ich will nicht sagen Raum, eine sehr begrenzte...
Mädchen können nicht mit Technik umgehen. Was
ach so, deswegen, ja, klar.
Dass da so eine sehr begrenzte Gruppe an Menschen sich austauschen, dass es noch ganz, ganz andere Leute gibt, die auch was damit zu tun haben, die an anderen Stellen sich austauschen, dass vielleicht nicht wie bei netzpolitischen Podien immer sofort alles gestreamt wird, was irgendwo anders passiert im realen Leben, im Offline-Leben, wie auch man das nennen will. Das nächste ist auch, das ist natürlich auf jeden Fall klar. Diesen
fremden Welten jetzt.
Das ist auf jeden Fall klar, dass es auch mal wieder Frauen gibt, die sowas reproduzieren, weil ihnen in dem Moment auch Vorteile daraus erwachsen, wenn sie sich abgrenzen von den anderen Frauen, was zum Beispiel häufig eben passiert, wenn man sagt, naja, du bist ja nicht wie die anderen, weil damit wird immer noch klar gemacht, so Frauen als diese eine Gruppe, die sich für was weiß ich was interessieren, die sind halt doof und du tust es nicht. Du interessierst dich für männliche Dinge, aber das ist irgendwie dann cool und du bist draußen. Wobei man als Frau in dieser Situation früher oder später immer an diese Grenze stößt, die einem dann wieder unmissverständlich klar macht, egal wie männlich du an bestimmten Stellen bist, du bist kein Mann und du kannst bestimmte Dinge nicht erreichen und du wirst immer an irgendeiner Stelle ausgeschlossen also, werden. Das habe ich zum Beispiel erlebt schon und das Ding ist aber auch dann, das ist halt sehr, sehr schwierig, diese Frauen dann zu erreichen, weil sie sich in dem bestehenden System halt irgendwie schon Vorteile erarbeitet haben, einen bestimmten Status haben, mit dem sie sich abgrenzen können und den aufzugeben und sich irgendwie mit den anderen zusammenzuschließen würde bedeuten, dass sie erstmal weniger haben, was auch immer, worum es gerade geht, Ansehen, Geld, Macht oder so, als vorher. Und das ist sehr schwierig.
Aber da muss ich jetzt nochmal...
Kann ich noch mal ganz zu Ende reden? Und dann die Sachen, was ich am Anfang sagte, wenn Frauen andere Frauen kritisieren und sich damit auseinandersetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es nicht in den allgemeinen großen Diskurs kommt, im Sinne von einer richtigen Auseinandersetzung. Viel davon, wenn Frauen über Frauen reden, wird als Frauenthema abgeschoben, was sich nicht an die breite Bevölkerung wendet. Zickenkrieg. Das ist heute so. Und auf der anderen Seite, und wenn, dann wird es meistens ja irgendwie deklariert als Zickenterror oder ja, genau. die bekämpfen sich in ihr, der Hühnerkampf, was halt nicht wirklich ernst genommen wird als eine ernsthafte Auseinandersetzung.
Ja, also was ich halt zum Beispiel, also jetzt im Alltag jetzt mal ab von diesem großen allgemeinen Feuilleton-Diskurs oder so, was ich halt echt mitgekriegt habe, ganz viele Frauen, die selber relativ stark sind, die selber relativ gute Positionen sich auch schon erkämpft haben und so weiter und so fort, die dann halt irgendwie halt ganz sich auf die Brust schlagen und sagen, so ich lehne den Feminismus. Ich bin gegen Feministinnen, die ganzen Emanzen und ne? Und ich habe das mal irgendwann in einem Tweet, habe ich das verglichen mit der FDP, das ist halt so ein bisschen so die besser verdienenden, die sich dann sozusagen gegen das Proletariat irgendwie so es ist halt die gleiche Haltung so, ja
so funktioniert so,
ich
das ja auch.
Ich hab's geschafft so, was wollen die anderen eigentlich irgendwie mit Gleichberechtigung bla bla. Ich hab's doch auch geschafft. Hier, guck doch mal Leistung und so, ne? Und ich finde das aber tatsächlich viel schlimmer, also strukturell, viel schlimmer, wenn eine Frau sich gegen den Feminismus wendet, als wenn ein Mann das tut. Ich glaube, das ist von der Wirkung her viel verheerender, weil tatsächlich von einem Mann kann man immer noch irgendwie sagen, alles klar, das geht natürlich gegen die Interessen des Mannes so, der halt irgendwie das Patriarchat, das ihm natürlich strukturell sowieso nützt, irgendwie verteidigen will. Das kann man ja noch irgendwie halt sich immer dahin erklären, wenn aber halt tatsächlich die Frauen selber...
Aber die Erklärung ist doch da genau die gleiche.
Wenn Frauen selber, natürlich im Endeffekt schon, ne? Also sie profitieren natürlich auch davon, eben, dass sie halt den Feminismus ablehnen, aber die Wirkung ist trotzdem verheerend. Wenn Frauen sich hinstellen und sagen so, ey, Feminismus ist aber scheiße, dann wird das, glaube ich, innerhalb von anderen Frauen, die vielleicht sich noch keine Meinung dazu gebildet haben, das viel krasser wahrgenommen als eine, sag ich mal, anzunehmende Haltung, ja? Weil wenn schon irgendwie das auch eine Frau sagt, dass der Feminismus scheiße ist, dann ist das ja noch irgendwie eine ganz andere Legitimität.
Okay, besser so. Ja,
du wolltest
was. Ach so, ja, ich wollte was sagen. Wir haben jetzt sehr viel über sozusagen einzelne Personen innerhalb dieser Strukturen gesprochen oder also so. Ich bin ja immer so ein Freund davon, dann einfach die Strukturen zu ändern, weil ich glaube.
Einfacher.
Einfach so. Wir machen das einfach.
Nee, ich glaube, es ist wirklich im Zweifelsfall einfacher, die Strukturen zu ändern, als jeden Einzelnen innerhalb dieses Systems zu überzeugen zu müssen.
Ja, wir wollen ja einfach mal die Frauenquote haben. So, Strukturänderung. Wie einfach das ist, sieht man im Moment ja.
Okay, ich muss sagen, ich bin.
Ich kann auch trollen.
Nee, ich bin kein großer Freund der Quote, weil aus Gründen, weil sie ein Gesetz ist, was von außen sozusagen.
Aber du willst doch das System ändern.
Ich finde, man könnte, also ich hoffe, dass man das System an anderen Punkten ändern kann, wo
an
sie.
An welchen?
Ja, jetzt kommt man mit so blöden Sachen wie Kinderbetreuung.
Ein Punkt, ja. Und ansonsten?
Mehr Gedanken habe ich mir jetzt dazu noch nicht gemacht erstmal. Aber mir ist das neulich mit Schrecken bewusst geworden, das erste Mal, dass es in Westdeutschland an Schulen keine Kinderbetreuung
gibt. Was man auf jeden Fall mal festhalten kann, also ganz, ganz pragmatisch gesehen jetzt einfach mal, dass tatsächlich irgendwie innerhalb der deutschen Staatsgrenzen ganz anscheinend statistisch gesehen Frauen stärker diskriminiert werden als jedenfalls im Durchschnitt Resteuropa.
Okay.
Das hat irgendwie so eine Studie letztens ergeben, irgendwie. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesponnen gesehen. Und
gehaltstechnisch, dass es wenig vorangeht?
Gehaltstechnisch war es, glaube ich, gehaltstechnisch, ja. Und aber auch zum Beispiel, und das ist so eine Sache, dass in der DDR tatsächlich. Ganz andere Quoten und ganz andere Achievements in Sachen Gleichberechtigung erzielt worden sind als jetzt. Und insofern in Sachen Gleichberechtigung tatsächlich die BRD ein Rückschritt ist eigentlich. Ja. Und dann kann man sich tatsächlich überlegen, und da stimme ich dir total zu, woran liegt das? Und das liegt natürlich auch daran, welche Strukturen geschaffen werden, Sachen zum Beispiel Kinderbetreuung oder so etwas. Ja.
Aber also ich finde das um eine Sache reinzuwerfen, weil ich die so super spannend finde. Ich habe neulich ein Buch gelesen über die Frauenbewegung im Nordafrika, Mittleren Osten, das leider ein bisschen veraltet war. Ich glaube, es gibt im Moment auch keine neue Auflage. Es ging eigentlich um die 20er Jahre bis 80er Jahre. Und dann steht in diesem Buch drin, dass schon in den 70er Jahren in Kairo Frauen gefordert haben, dass es Betriebskindergärten geben müsse, beziehungsweise mehr Betriebskindergärten, damit sie ihre Kinder direkt möglichst auch noch bei der Arbeit irgendwo in den Kindergarten bringen können. Es gab sowieso zu wenig Plätze. Mhm. Und für die, wo es Kindergärten gab, mussten sie erst einen halben Weg durch die Stadt machen, um dann zu ihrer Arbeit zu kommen und dann wieder hin und dann ihre Kinder wieder abholen. Haben dann meistens auch nicht die Männer gemacht. Und die haben gesagt, wir wollen mehr Betriebskindergärten. Forderung Kairo, 70er Jahre. Und dann stehen wir hier 2012 Deutschland und stellen fest, wir haben nicht mal das erreicht.
Ja, das halte ich tatsächlich für ein ganz großes Problem.
Ja, ja, ja,
und ich jetzt so als kleiner Ossi muss ich doch mal sagen, dass ich glaube, das lief im Osten besser. Und zwar nicht da heraus, weil irgendwie der Wille dazu da war, Frauen gleichberechtigt dazustehen zu lassen. Ich glaube, die DDR-Führung oder der Osten war genauso chauvinistisch, wie es der Westen ist, sondern einfach aufgrund der Notwendigkeit, dass Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und weil Arbeitskräfte gebraucht wurden, wurden eben in Anführungsstrichen auch Frauen gebraucht. Und darum musste für eine vernünftige Kinderversorgung gesorgt werden. Und dadurch hatten dann im Endeffekt waren Frauen nicht von Verarmung bedroht, wenn sie sich haben scheiden lassen und waren innerhalb der Gesellschaft dadurch waren wesentlich freier und es gab wesentlich mehr alleinerziehende Mütter und wahrscheinlich auch Väter als heutzutage, weil man einfach nicht in einer Beziehung so gefangen war, bla 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 bla. So, was ich glaube ist, dass man über diesen Hebel dass man der pragmatischen Notwendigkeit, also oder die klar zu machen, doch wesentlich mehr erreichen kann als mit Idealismus. Was jetzt vielleicht nicht das Allerschönste ist, aber verstehst du, was ich meine?
Ich denke, bestimmte Notwendigkeiten gibt es schon immer, aber wenn wir eigentlich beim Überthema sind, Veränderung von Strukturen,
ja,
dann muss man auf jeden Fall, wo du auch gerade sagtest, Altersabsicherung, da muss man hinschauen, dass sich Strukturen in Deutschland verändern, aber nur an bestimmten Stellen, dass es teilweise Veränderungen sind, die gegeneinander laufen, die wirklich am Ende leider nur dafür sorgen, dass Frauen die Verliererinnen sind. Zum Beispiel hat sich ja das Unterhaltsrecht geändert. Du musst früher arbeiten gehen wieder als geschiedene Frau, wenn du die Kinder betreust, auch als geschiedener Mann. Aber in den meisten Fällen läuft es halt irgendwie noch klar, so, dass die Frauen sich mehr um die Kinder kümmern. Und es gilt auch rückwirkend für Leute, die unter ganz anderen Bedingungen geheiratet haben. Wenn man sich anguckt, dass Frauen immer noch Teilzeit arbeiten, 100 Millionen Dinge, die im Moment einfach so sind. Die rechtlichen Bedingungen wurden aber so geändert, dass für einen Großteil der deutschen Frauen derzeit für das Alter eigentlich nur droht, dass sie Altersarmut sehen werden, dass sie einfach arm sein werden, wenn das so weitergeht. Und da gibt es so viele, also man sieht halt schon, man hat da Dinge geändert, man hat Strukturen geändert, aber nur an diesem einen Punkt, der jetzt Frauen benachteiligt, und an allen anderen Punkten wird halt nichts geändert, weil es gibt keine Quote, es gibt nicht mehr Betriebskindergärten, es wird nicht mal das Ehegattensplitting abgeschafft. Christina Schröder erzählt weiterhin was von Mutter, Vater, Frau als Kernfamilie, die super toll wäre. Sie will sogar noch ein Betreuungsgeld einführen.
Ja,
ein Betreuungsgeld, was Frauen noch dahin schickt in die Altersarmut. Herdprämie, falls sie sich auch nochmal scheiden lassen sollten und Frauen geradezu zwingt, später in diesem einen Modell zu kommen, obwohl sie auf der anderen Seite erzählt, wir wollen ja niemandem vorschreiben, wie wir hier unser Leben zu leben haben. Und man kann Strukturen ändern, aber das Ding ist halt, welche Strukturen werden gerade geändert und wer ändert die und warum?
Wir haben eine konservative Regierung, also ist doch...
Ja, aber Ursula von der Leyen zum Beispiel, ne, hat ja ganz andere Ideen gehabt.
Ja, also man muss sagen, dass Frau in der Sachen Familienpolitik definitiv relativ
total
progressiv
war.
Das Fiese ist, ich glaube nicht, dass eine rot-grüne Regierung so viel geschafft hätte wie Ursula von der Leyen.
Sie hat nicht so viel geschafft. Also sie war ja dran, sie hätte es schaffen können.
Sie hätte es schaffen können, ja, genau. Ja. Da musste erst eine konservative Ministerin kommen, um mal wirklich was zu reißen in Sachen... Elterngeld und sowas.
Gut, wenn ich mich wirklich gut mit den Errungenschaften von Ursula von der Leyen, aber so wirklich viel.
Das kommt bestimmt
daher,
dass
sie fast geschafft die Netzsperren. Nee.
Die war ja gut.
Nee, mit den Netzsperren ist halt.
Ja,
ne,
ja, ja.
Aber ne, sie hat zumindest ja eingeführt, dass jetzt Männer und Frauen, wenn sie das Maximum an Elterngeld haben wollen, dass beide Elternteile auch Zeit von der Arbeit frei nehmen müssen quasi. Und das ist, ich meine, da ist zum Beispiel auch so ein Diskurs, den Männer bis heute benachteiligt, weil Männer mal wieder sagen, ich kann mir das nicht leisten. Es gibt wirklich noch Firmen, die das ihren männlichen Arbeitnehmern extrem nachtragen, wenn die das versuchen und bei den Frauen das aber irgendwie erwarten, die Frauen auch mal noch nicht einstellen, weil die können ja auch so.
Wenn ich immer von deinem Bier trinke.
Ich habe jetzt nur noch das große Bier.
Da hat ein Freund von mir, das war ganz, war eigentlich ganz lustig. Also mit dem habe ich darüber gesprochen, der ist Vater geworden, schon vor längerer Zeit. Und er hat auch so, soll ich das vielleicht machen und so. Dann habe ich ihn dazu geraten, hey, mach das doch ein bisschen länger, mach doch hier länger Elternteilzeit. Dann kann erstens verdient seine Freundin, glaube ich, ganz ordentlich mehr als er, sodass sie dann dass sie dann mehr Geld haben in Summe. Und zum Zweiten wollte er damals noch seine Doktorarbeit machen. Und ich kann mir vorstellen, dass so zu Hause rumsitzen und Kinderbetreuung und Doktorarbeit nebenbei, also ist jetzt sicherlich nicht einfach, aber dass das tendenziell eher geht, sich da ein bisschen drauf vorzubereiten, als irgendwie nebenbei zu arbeiten. Und in dem Fall war es dann allerdings ganz knallhart so, dass sie das überhaupt nicht wollte. Also sie wollte so lange wie möglich mit den Kindern zusammen sein. Ja, er darf so diese üblichen 2 Monate, was dann glaube ich so, damit man nochmal 2 Monate oben drauf kriegt, ist auch noch der Mann noch 2 Monate dabei. Das war sozusagen das okay, aber darüber hinaus wollte sie das die ganze Zeit über mit den Kindern machen. Also da in der konkreten Beziehung ist da jetzt wirklich... nichts passiert.
Ja, aber das ist halt auch so ein Individualbeispiel.
Natürlich, ne? ist ein totales Individualbeispiel.
Ich habe auch Freunde, das Pärchen, bei denen ist es so, er ist auch noch Student, sie arbeitet und da haben die es halt zugemacht, dass sie nur ein halbes Jahr weg war und er macht mehr und muss ne, Studium aufsetzen, ist einfacher. Aber bei solchen Dingen, gerade wenn es um individuelle Entscheidungen geht, ist sehr interessant zu sehen, dass das zwar heutzutage, weil wir ja irgendwie denken, wir wären irgendwo gleichberechtigt, dann immer annehmen, dass es halt nicht mehr systemische Entscheidungen sind, strukturelle Probleme, sondern individuelle Sachen. Mhm. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man immer wieder, dass da irgendwie doch mehr dahinter steckt. Also was ich wirklich bezeichnend fand, war mal eine Studie, die sie vorgestellt haben in der New York Times, wo sie sich angeguckt haben, eben, wir haben hier Pärchen, beide verdienen gut, wie regeln die das mit der Kinderbetreuung? Und dann hatten sie zwei Paare mit jeweils einem Arzt, beziehungsweise einer Ärztin und einem Professor und einer Professorin. Mhm. Also vergleichbar, und haben dann festgestellt, dass in dem Fall, egal ob es jetzt Ärztin und Professor, Professorin und Arzt waren, in beiden Fällen die Frau länger zu Hause blieb, sich mehr um die Kinder gekümmert hat, und in beiden Fällen mit der Begründung, für die Frau wäre es einfacher, das zu tun, als für den Mann aufgrund ihres Berufes. Hm. Und okay, da stellst du dann irgendwann fest, wirklich an so einem Beispiel, das hat nichts mehr mit dem Beruf zu tun. Das ist nur, man kennt es irgendwie so, man hat eben noch solche Dinge, dass vielleicht der Chef von einer Frau dann eher sagt, naja, ne, das verstehe ich schon, beim Mann aber eher sagt so, ja, sie muss jetzt aber arbeiten, dass Männer vielleicht mehr Druck verspüren, für ihre Familie da zu sein und also im Sinne von dafür zu sorgen, finanziell zu sorgen, dass Frauen denken, sie könnten das besser. Und das sind halt irgendwie diese ganz viele kleine Faktoren, die dann irgendwie aufgestapelt werden und am Ende immer noch dafür sorgen, dass wir strukturelle Unterschiede haben, und dass wir an diesem Punkt angelangt sind, wo man es nicht mehr so einfach sehen kann.
Ich wollte mal ganz kurz noch mal was einwerfen,
ja,
zu dem Gender Gap. Den habt ihr, glaube ich, schon was? Durch. So Gender Gap, also die Bezahlung von
Mann. Nee, haben wir überhaupt noch gar nicht.
Haben wir hier noch nicht. Also bei der Mädchenmannschaft bin ich durch damit, aber hier noch nicht.
Ach so, okay.
Nee, was jetzt, wo du das jetzt gerade alles so sagst, was ja so erstmal alles ganz richtig scheint, auf jeden Fall, würde ich doch sagen, kann man doch einfach mal, das ist, ich bleib dabei, ein Problem, in dem beide Geschlechter gemeinsam drinne stecken. Ob sie jetzt wollen oder nicht, und damit auch beide.
Das trifft ja auch die gängige Definition des Patriarchats. Also das halt tatsächlich es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie die Männer die ausschließlichen Gewinner sind oder so etwas, sondern das ist halt durchaus
natürlich.
Einfach von Männern geschaffene Strukturen sind, die vielleicht auch auf eine gewisse Art einfach nicht mehr zeitgemäß sind.
Ja, vielleicht von toten Menschen geschaffene Strukturen, die jetzt nicht mehr zeitgemäß sind.
Aber also von lebendigen Menschen aufrechterhalten werden. Ja, aber da gibt es genügend Beispiele für.
Von sowas. Sowohl Männer als auch Frauen. Wahrscheinlich in der Mehrzahl von Männern, weil im Augenblick noch mehr Männer dieses System am Laufen halten. Und aber das ist doch für alle Beteiligten, also für jeden, der nicht oben in dieser Pyramide ist, ist es doch in dieser Machtpyramide ist es doch von Vorteil, daran was zu ändern. Also nicht nur für Frauen, sondern auch für die Männer, die auch wahrscheinlich die Mehrzahl der Männer sind.
Ja, aber dann kommen wir ja wieder, da kann man ja in die sozialistische Geschichte des Feminismus reingehen und sich mit Klassenkampf und sowas auseinandersetzen.
Nee, es muss ja nicht gleich Klassenkampf sein. Ich meine, es ist ja...
Das ist auch nicht, da komme ich gar nicht her. Aber im Endeffekt, wenn du das noch weiter treibst, dann müsstest du natürlich schon fragen, warum setzen sich damit nicht mehr Männer auseinander?
Also es geht, ich finde, es geht halt auch irgendwie, man kann das ja durchaus auch sehr, sehr unterschiedlich betrachten. Was ist denn jetzt eigentlich das Patriarchat? Ja? Und ich bin ja ein großer Antje Schrupp-Fan.
Ja.
Antje Schrupp, liest du die? Solltest du machen.
Ja.
Lese ich tatsächlich nicht, aber...
Und sie hat halt zu vielen Dingen auch tatsächlich eine ziemlich konträre Meinung, was so den Mainstream-Feminismus angeht. Aber auch eine sehr lesenswerte Meinung. Und der Witz ist halt, dass sie eigentlich zum Beispiel das Patriarchat sehr viel radikaler und sehr, sehr viel tiefgehender noch definiert als viele andere, indem sie halt tatsächlich eigentlich mehr oder weniger das gesamte kapitalistische System auch darin und einordnet. Ja.
Yeah.
Halt irgendwie mehr oder weniger sagt, dass es das ist. Und sie würde zum Beispiel zu dem Pay Gap, wie mich das übrigens jetzt irgendwie verbessert hat, der Pay Gap,
Gender Pay Gap.
Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Wir müssen, glaube ich, den Podcast bald mal zum Ende führen. Aber auf jeden Fall, ich finde das ganz interessant, weil sie halt tatsächlich da sagt, dieses Pay Gap Ding, so, warum ist das eigentlich wichtig, ja? Sie sagt halt irgendwie, die Idee, gesellschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Status anhand des Gehalts zu messen, ne? Ist schon eine männliche Idee. Ist schon Teil des Patriarchats. Und wenn die Frauen sich innerhalb dieser Strukturen sozusagen hinstellen und sagen, wir wollen aber die gleiche, das gleiche Geld für gleiche Leistung, dann schreiben sie sich schon wieder innerhalb dieser Strukturen des Patriarchats ein. Was zum Beispiel wieder eine ganz andere Sichtweise irgendwie auf diese ganze Geschichte gibt, so. Und ich finde das ganz geil, weil das finde ich an Antje so toll, weil es plötzlich diesen ganzen Feminismus nicht einfach nur in eine Kritik der männlichen Dominanz oder so etwas in irgendwie etc. Reduziert, sondern eigentlich so etwas wie eine feministische Utopie spinnt, ja. Mhm. Die sagt, pass mal auf, feminines Denken oder feminine Strukturen, weiß nicht, ob man es sagen könnte, matriarchalische Strukturen, aber auf jeden Fall irgendwie von Frauen geprägte Strukturen würden eine bessere Gesellschaft sein. Und diese bessere Gesellschaft ist eigentlich das, worauf wir hinarbeiten sollten. Und nicht einfach nur irgendwie sozusagen die Gleichstellung innerhalb des Patriarchats. Also sozusagen viel von dem, was sozusagen momentan im Feminismus verhandelt wird, ist für Antje Schrupp eigentlich nur eine Gleichstellung der Frau innerhalb des Patriarchats, ja.
Was immer nur auf eine Bittstellersituation
hinausläuft. Genau. Mhm. Und das ist genau das, was sie auch kritisiert, ja. Zum Beispiel, es gab ja diese Aktion jetzt gerade mit den Frauen in der Medienbranche, die eben...
Quote heißt die Aktion.
Pro Quote, genau.
30% in den Redaktionen, Chefredakteursstellen.
Genau, also in den Führungspositionen in den Medien. Mhm. Ne? Also gerade in den Medien sieht man das ja irgendwie, also Spiegel zum Beispiel, das ist ja auch irgendwie ein reiner Männerverein und sowas. Ja. Aber auf jeden Fall, und Antje hat halt diese Aktion kritisiert. Und viele prominente Frauen aus der Medienbranche, die da halt organisiert sind, sind das halt kritisiert in der Hinsicht, dass sich da eben Frauen genau wieder als Bittsteller halt irgendwie positionieren. Sobald du sagst, ich fordere, ist halt irgendwie, ich fordere mein... Also was sie halt meint, ist halt, was diese Frauen machen, ist, sie fordern ihren Platz im Patriarchat. Mhm. Anstatt zu sagen so...
wir überwinden das Patriarchat.
Wir überwinden das Patriarchat. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr, also...
Das ist ganz lustig, ist der Grund, warum ich das hier diese ganzen Kultur-Flatrate für problematisch halte.
Was?
Auf Urheber bezogen.
What the fuck?
Aber egal.
Das finde ich auf jeden Fall eine sehr geile Situation. Einen sehr geilen Gedanken. Weil eben das verknüpft dann halt auch gleich damit sozusagen, sie sagt dann halt, anstatt eben zu fordern, irgendwie eine Quote innerhalb der Medien, der Chefredaktion, sollte man stattdessen lieber eine bessere Parallelwelt aufbauen, im Grunde genommen, ja. Also selber versuchen, Strukturen zu schaffen, die eben sozusagen Weiblichkeit in den Vordergrund stellt oder auch vielleicht sogar weibliche Aktionsweisen. Deswegen ist sie auch total gegen Postgender oder diesen Postgender-Begriff, weil sie halt durchaus sagt, es gibt eine Differenz, es gibt diese Differenz Mann-Frau, ja, und die ist nicht zu leugnen und die ist auch gut und die ist auch produktiv. Nur, dass die eben sozusagen die weibliche Seite zu kurz gekommen ist und die Welt eine bessere wäre, würde die Welt eben nicht sozusagen Gleichberechtigung aus Selbstzweck heraus, nicht Gleichberechtigung, weil Gleichberechtigung eben sein muss, sondern Gleichberechtigung, weil die Welt eine bessere wäre, wenn Frauen mehr zu sagen hätten.
Wobei das ja auch ein innerfeministischer Diskurs ist, überhaupt dieses, wenn Frauen irgendwas machen würden, wäre es dann wirklich alles besser, sind Frauen und Männer wirklich sehr verschieden. Man muss, das ist so ein Punkt, an dem Antje Schrupp, glaube ich, da öfter aneinander gerät, auch mit anderen Feministinnen. Wobei, wenn man dann wirklich sich mit ihr über sowas unterhält, man immer feststellt, dass sie das nicht so pauschal sieht nach dem Motto, die Frauen sind besser als die Männer, die Frauen haben bessere Eigenschaften oder irgendwas, sondern einfach fordert, dass Eigenschaften, die bisher als weiblich besetzt gelten, gar nicht mal unbedingt, weil sie irgendwie weiblich sind, sondern weil es vielleicht auch nur im Moment so gemacht wird, dass man die aber einfach mehr wertschätzen muss, was wieder von dem Punkt, wie du das eben beschrieben hast, klang sehr nach Differenzfeminismus, weggeht, hin zu einem Punkt, das ein bisschen umfassender zu betrachten, weil es einfach wirklich viele Dinge immer noch gibt, die jetzt gerade als weiblich beschrieben werden und die deswegen allein dadurch abgewertet werden. Und das ist wirklich problematisch, einfach zu sagen, ja, Frauen sind die, die fürsorglich sind. Es gibt genügend fürsorgliche Männer, die im schlimmsten Fall denken, bei denen ist irgendwas falsch, weil sie irgendwie auch ganz schnell Vatergefühle oder sowas verspüren gegenüber Tieren, gegenüber kleinen Kindern. Und es gibt auch mal wieder Frauen, die dann sogar feststellen, nach der Geburt eines Kindes haben sie nicht automatisch Muttergefühle und sind nicht automatisch irgendwie in diesem biologischen Modus, oh Kind, Dingsbums drin, sondern erstmal feststellen nur, dass irgendwas da sitzt da und schreit und ich muss es füttern und ich muss es baden und ich weiß,
es nervt mich
und warum ist es überhaupt da, warum habe ich mich darauf eingelassen?
Ich glaube, das ist relativ normal kurz nach der Geburt.
Ja, aber das gibt genügend Frauen, meine Schwester ist Hebamme, das erklärt auch, warum öfter mal Hebammen-Content bei der Mädchenmannschaft ist, die aber wirklich dann auch, ne, diese Frauen kennt, die einfach sagen so, ich habe gar nicht die Kraft, jetzt irgendwie dieses Mutterbild zu erfüllen, aber es ist irgendwie da und im schlimmsten Fall fühlen die sich schlecht und bekommen Depressionen, weil sie nicht diesem absoluten Mutterbild entsprechen, was wir irgendwie noch haben. Und da muss man auf jeden Fall von wegkommen, das alles so extrem geschlechtlich zu betrachten. Und vor allen Dingen muss man aber eben, was Antje Schrupp dann fordert, auch dahin kommen und sagen, bestimmte Eigenschaften, die wir im Moment systematisch abwerten, die müssen wir besser bewerten, neu bewerten und wegkommen von diesem weiblich scheiße Bäh.
Also ich hatte bisher tatsächlich sehr stark den Eindruck, dass viele viele aus dem Feminismusbereich gerade Dinge sehr geschlechtlich betrachten, also vordergründig erstmal nicht und dann hintergründig schon. Vielleicht habe ich das einfach nur falsch verstanden, vielleicht ist es bei einigen auch wirklich so. Keine Ahnung, aber es sagst du ja zumindest.
Es gibt nicht den Feminismusbereich, es gibt sehr viele verschiedene Feminismen.
Natürlich.
So ein Spruch ist immer, wenn du 10 Feministen nimmst, haben die 12 verschiedene Meinungen zu einem Thema.
Ja, das gilt doch aber auch bei Juristen und bei Apple-Fanboys und das gilt bei allen. Also das ist doch
mal dieser Vorwurf dagegen die Spackeria. So, ihr habt ja keine einheitliche Position, bla bla bla.
Und die Piraten.
Ja, und Piraten
bei Feminismus kommt es halt auch oft so. Aber du bist doch wie alle, ich bin nicht wie alle Schwarzer. Ihr seid alle gegen alle Schwarzer. Also, Differenzierung ist halt
schwierig. Okay, wenn du es jetzt mal selber ansprichst, was hältst du für alle Schwarzer?
Können wir das Thema auch aussparen. Okay, ich habe gestern gelernt, das ist so ein Feminismus-Bingo, was man vermeiden muss. Es tut mir leid, dass ich es überhaupt gesagt habe.
Ja. Gut, ich hätte es nicht angesprochen, aber wenn du.
Wir waren gerade bei solchen Punkten, die halt einem immer wieder vorgeworfen werden. Ne?
Ja, klar. Also, ich meine, das ist halt echt so eine Sache, dass es, glaube ich, echt unterschiedliche Feminismen gibt, auch gerade im Netz. Und das habe ich auch sehr erfahren. Ich finde, sie haben halt alle, obwohl sie sich teilweise sehr, sehr widersprechen in verschiedenen Positionen, halt auch irgendwie alle ihre Existenzberechtigung innerhalb dieses Diskurses. Und also ich finde halt tatsächlich, ich hab wirklich gelernt im Netz, dass dieser Feminismusdiskurs aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven auch total intellektuell sehr anspruchsvoll ist. Weil er halt tatsächlich irgendwie
Was bist du denn für ein Frauenversteher?
Das ist aber großzügig. Sogar die Frauen, die reden auch intellektuell anspruchsvoll.
Nicht nur der Mensch.
Es geht nicht darum, dass Frauen, das Thema der Frauen anspruchsvoll ist, sondern dass sich der Feminismusdiskurs ist an sich sehr anspruchsvoll.
Hättest du nicht gedacht vorher?
Nee. Also ich für mich, ich hatte halt vorher auch tatsächlich die Idee eines Feminismus, der so mehr oder weniger monolithisch irgendwie da gegenübersteht und der halt irgendwie so eine kohärente Schicht an irgendwie Forderungen hat.
Wenn das der Fall wäre, hätten wir bestimmt schon mehr erreicht.
Genau.
Das ist dramatisch.
Genau, und das ist natürlich irgendwo ein Nachteil politisch gesehen, aber es ist natürlich intellektuell, hat natürlich eine enorme Interessanz. Weil wenn wir uns zum Beispiel halt tatsächlich diesen Antje Schrupp-Feminismus mit vielen anderen feministischen Geschichten vergleicht, dann sind da so gewisse Unvereinbarkeiten, die halt auf ihre eigene Art immer irgendwie sehr, sehr gut begründbar sind, ohne dass man jetzt sagen könnte, dass die eine Sichtweise jetzt irgendwie richtiger wäre als die andere. Und dort fängt es ja erst überhaupt an, dass irgendetwas wirklich spannend wird, also intellektuell.
Okay. Ich würde sagen, du hast jetzt noch ein bisschen rumgeschwurbelt. Damit können wir jetzt die Sendung offiziell dem Ende entgegenführen.
Wie lange ist das jetzt? Noch keine 4 Stunden, oder?
Keine 4 Stunden, 3,5 Stunden.
Aber das muss ja auch nicht jedes Mal.
Wir müssen aber noch am Frauentag enden, oder? Ja, nicht, genau. Nicht wieder in der bösen Männerwelt, wo wir dann...
Wir wünschen allen Frauen auf Erden ein unglaublich tolles Leben. Und vor allem, dass sie... was wollen wir denn noch wünschen?
Dass sie einfach als Frauen anerkannt werden, als ganz einfach Menschen. Und dass niemand nachteilig wird aufgrund seiner sexuellen Identität, seines Geschlechts, seines Aussehens. Einfach... Menschen sind Menschen. Punkt.
Fände ja, aber Antje würde sagen, nein, sie sollen als Frauen anerkannt werden.
Ja, ich bin aber, dann musst du Antje Schrupp das nächste Mal einladen,
Michael. Ja, die will ich auch mal
einladen. Oh.
Irgendwann will ich Antje mal einladen. Die ist ja leider echt sehr, sehr selten in Berlin.
Hier aber, auf dieser Couch.
Antje, wenn du das hörst, wir wollten dich gerne mal bei Wir müssen reden einladen. Weil,
Michi will das.
Also nicht nur wegen deiner feministischen Position, sondern ich bin gerade auch total weggeflasht von ihrem Freiheitsbegriff und von vielem anderen, was sie so schreibt. Und deswegen würde ich gerne mal Antje einladen. Aber gut.
Jutti.
Die ab und zu ja, in Berlin, warst, ich hab sie schon mal in Berlin getroffen.
Aber du warst auch ein totaler Lichtblick im WMR, muss ich ganz ehrlich sagen. Du warst einer der besten, tollsten Gäste, die wir hier hatten.
Wir hatten ja Vorbehalte gegen Frauen am Anfang, aber genau.
Wir dachten ja erst so, Frauen, was sollen die denn in unserem Podcast?
Wir können doch gar nicht kochen, aber... Nee. Vielen Dank, dass du hier warst, so auf so eine Short Notice und nachdem wir uns da so in den Kommentaren und so, gut, dass das geklappt hat, hat Spaß gemacht. Das Blutvergießen ist leider ausgeblieben, aber das können wir...
Haben wir hier noch ein Messer? Also, das kann man ja noch also ändern.
Das kann man noch nachholen.
Ich finde ja tatsächlich, alle Diskussionen waren unversöhnlicher als die Feminismusdiskussion.
Erstaunlicherweise, oder?
Ja, du mit dem Leistungsschutzrecht unterhalten wir uns, glaube ich, nie wieder drüber.
Nein, es geht nicht um das Leistungsschutzrecht. Ich bin gegen das Leistungsschutzrecht. Ich bin nur gegen protected Tweets.
Okay, gut, gut, du möchtest keine Protected Accounts. Vielen Dank und ich breche jetzt hier mal die Aufnahme an und dann können wir ja eventuell noch den Channel ein bisschen offen lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.